So, die Mikros hochgezogen und los geht's. Herzlich willkommen allen zusammen zur Ausgabe oder Folge oder Episode Nummer 8. Wir sind wieder zurück aus Bielefeld und eingekehrt in unser heimisches Studio beim Damian unterm Dach mit dem schönen blauen Sofa, wie wir wissen, zumindest wer die letzte Folge gehört hat, wo ich die Stühle mitnehmen wollte.
Genau.
Ganz genau so ist das.
So, heute wieder im Studium. Mein Name ist Christian Meyer und wie immer mit dabei der Damian Sicking. Servus Damian.
Servus.
Und der Andreas Ramm. Servus Andreas.
Guten Abend.
Andreas ist noch etwas übermüdet, weil gestern war das Tech Data Forum.
Und ich habe die Nachtschicht übernommen.
Du hast zugesperrt dann, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Aber es ging schon eine Minute länger.
Ja. Und wir haben uns gedacht, dass wir vielleicht auch gleich mit dem Tech Data Forum heute starten. Weil das ist noch präsent und frisch. Wir drei haben uns ja getroffen und haben dann zunächst die Pressekonferenz besucht. Oder? Erstmal mal angestanden.
Zunächst standen wir mal wieder in der Schlange.
Obwohl wir alle angemeldet waren, ne?
Ja, ich muss sagen, das finde ich also echt ein permanentes Ärgernis, muss ich sagen, dass die Veranstalter das immer noch nicht in den Griff bekommen haben, dass man immer noch so lange anstehen muss. Und ich habe anschließend festgestellt, ich stand noch in der kürzeren Schlange. Es gab noch eine, die war viel, viel länger. Mhm. Und ich meine, wenn die Teilnehmer, die Besucher halt dann dort so lange in der Schlange stehen und die Veranstaltung beginnt schon mit der Keynote vom Gastgeber und so weiter und so fort, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, ne? Ich weiß auch nicht, wie man es anders machen
kann. Das ist doch ganz einfach. Jede Fluglinie beherrscht es, jedes andere Reiseunternehmen beherrscht es. Du meldest dich an, kriegst deine Anmeldedaten per E-Mail zurückgeschickt und da hast du diesen QR-Code drauf.
Ja.
Und dann gehst du da hin und dann kannst du da und dann scannen die dich so kurz ein und fertig.
Stimmt, ja. Wie du sagst, ist es eigentlich ganz einfach.
Also das ist wirklich, wirklich nicht schwierig.
Einsatz innovativer Technologie.
Ja. Ich meine aber wahrscheinlich geht es denn immer noch darum, dass sie dann ihre Kärtchen da noch austeilen
obwohl man die ja vorher auch mitschicken.
Die könnte man auch mitschicken und ich bin auch der Meinung, also eigentlich kann man da auch drauf verzichten. Also ich finde es jetzt nicht unbedingt nötig, da so ein Bändel drum zu haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, ich weiß es auch. Ich muss es auch nicht, wobei ich es immer ganz angenehm finde. Man kann es ja nochmal mit einem schielen Blick da hingucken, wer ist das jetzt eigentlich normal, mit dem ich da gerade rede. Aber man kann vielleicht ja auch irgendwie diese Registration oder Registrierung im Laufe der Anwesenheit machen und nicht ganz am Anfang.
Gehst dann hin und holst dann noch dein Schildchen, aber Hauptsache, du bist wenigstens mal drin.
Ja,
also genau. Das sehe ich auch noch als optimierungsbedürftig.
Ansonsten muss ich sagen, weil die Location, die haben ja erstmals im MOC, im Munich Order Center gemacht, gegenüber von der Zenithalle, wo sie in den letzten Jahren immer waren und da hatten wir im Frühjahr nach der Actebis, also Veranstalter hat mir ja gesagt, also jetzt ist Tech Data, muss da mal was tun und kurz danach haben sie ja bekannt gegeben, dass sie halt ins MOC gehen. Also nach meinem Dafürhalten eine mehr als deutliche Verbesserung, was die Location betrifft. Also ganz, man hat viel mehr Platz, sie haben jetzt 7000 Quadratmeter, vorher hatten sie 5000. Es ist hell, es ist freundlich, man hat Platz, man kann in der Tiefgarage parken und hat bei Regen nicht sofort irgendwie versiffte Schuhe und nasse Füße. Muss nicht mit
Gummistiefeln auf die Veranstaltung gehen.
Genau, also das ist ein deutlicher Fortschritt. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Und da war auch hier wieder Schatten, fand ich jedenfalls. Die Pressekonferenz, von der wir uns, glaube ich, alle ja doch einiges versprochen hatten, fand ich also, gelinde gesagt, also nicht besonders gut gelungen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal ein Management-Team so schlecht vorbereitet gesehen habe für eine Pressekonferenz wie da.
Also eigentlich waren es null Informationen, die da geflogen sind.
Ja.
Es war jetzt nichts wirklich dabei, was irgendwie verwertbar wäre, was man an einem Blick erlaubt hätte in ihre Strategie. Also das am häufigsten genannte Wort auf dieser ganzen Pressekonferenz von allen Managern, die dort vertreten waren, war Potenzial. Also da gibt es noch Potenzial und hier gibt es noch Potenzial. Ja, es ist mir wirklich aufgefallen. Nein,
das häufigste Wort, das meines Erachtens war Wachstum, und zwar im Sinne von, oder wachsen. wir sind gewachsen. Wir sind gewachsen. Wir sind schneller gewachsen als der Markt. Wir sind schneller gewachsen als der Mitbewerb. Wir sind profitabel gewachsen. Wachsen, 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 wachsen.
Ja, und es ist alles in Ordnung. Und
also
alles.
Das Wort wachsen war super oft. Und die Botschaft meines Erachtens war, wir sind total super und alles ist total großartig.
Vielleicht sollte man den Hörern nochmal noch sagen, wer dort alles anwesend war auf der Pressekonferenz. Von links angefangen war der Torben Petersen, der das Brightstar-Geschäft als Nachfolger vom Axel Grillhorst übernommen hat, der seinem Vorgänger auch ständig gelobt hat, wie super er das alles gemacht hat.
Ja, ja, ja. Deswegen ist der Axel Grillhorst da auch noch.
Andreas hat die Flasche Club Mate in der Hand.
Flasche Club Mate.
Wir müssen erstmal anstoßen, genau. Zum Wohl, die Herren.
Zum Wohl. Ah. Schmeckt fast so gut wie ein Bier.
Immer wieder lecker. Der Axel Grellhorst dann daneben war.
Da war die
LSD-Mester. Dann war die daneben.
Nee, dann war
Marc Müller.
Marc Müller.
Der Marc Müller, richtig.
Der Geschäftsführer Vertrieb.
Genau, in neuer
dann
Funktion.
Dann kam die Isabelle Roubazon. Dann kam der
Uli Hampe
für Aslan. Und ganz rechts saß noch der Michael Düll, heißt er, glaube ich.
Michael Düll, Operation-Chef.
Also der die internen Prozesse
macht. Genau, der Prozesse macht und der relativ neu dabei ist.
Vom BASF kommend.
Ein Jahr ist er schon da.
Der ist so im Bereich Supply Chain ziemlich fit und Prozessgestaltung und Optimierung.
Das stimmt, Andreas. Wachstum ist sehr, sehr oft gefallen. Wir sind stark gewachsen in fast allen Bereichen. Wir haben Marktanteile gewonnen, haben Sie gesagt, kontinuierlich über die Monate. Einer Hinsicht haben Sie dann doch nicht mehr so viel vom Wachstum gesprochen, die LSD-Mester, nämlich in Bezug auf die Zukunft. Also Wachstum bezog sich in erster Linie auf die Vergangenheit. Mhm. In Bezug auf die Zukunft hat sie sich ja doch deutlich zurückhaltend geäußert. Also
eigentlich hat sie schon ein Stück düster gesehen.
Für mich sogar sehr erstaunlich.
Also
erstaunlich.
Ziemlich offen.
Ja.
Wo sie dann gesagt hat, dass die wirtschaftliche Situation trübt sich ein und alles wird ganz schlimm, alles wird ganz schwierig.
Sie sei nicht, wie war das nochmal?
Sie hat gesagt, ich habe Angst, dass Deutschland,
dass
in Deutschland das Wachstum zusammenbricht.
Genau.
So hat sie es gesagt. Also sie sagt, Businessmodelle werden sich sehr stark ändern. Auch auf Herstellerseite werden sich die Supply Chains extrem ändern. Das war eine ganz große Anforderung an die Distribution. Und ja gut, jetzt nichts Neues, da ein Thema für sie war halt noch, dass der mit dem Produktverkauf halt kein Geld mehr zu verdienen ist, aber das ist war jetzt
das habe ich vorher auch schon mal irgendwo gehört.
Wisst ihr, wie mir die ganze Geschichte vorgekommen ist?
Nee.
Mir ist die Geschichte so vorgekommen, als würde man bei TechData keinen Wert mehr aufs Broadline-Geschäft legen. Die sind sicher gewachsen, ganz gewiss gewachsen und machen super Geschäft bei der Aslan. Da sind die auch richtig stark. Die haben ein ganz tolles Jahr gehabt bei der CAD-Abteilung. Das heißt nicht Maverick, sondern
Datec.
Genau,
das ist ja der Bereich,
auch
Mensch und Maschine.
Oder? Genau, genau. Da haben die mit Mensch und Maschine auch diesen Deal gemacht. Mhm. Da sind die ganz toll aufgestellt. Und in der Broadline habe ich so den Eindruck, da geht irgendwie ganz wenig, da sprach auch keiner so richtig drüber. Man wollte sich auch nicht, was ich sehr interessant fand, man wollte sich auch nicht zu Kundenzahlen äußern.
Ja,
ich frage bei jedem Distributor seit 16 Jahren oder sowas, frage ich immer mal nach, wie viel kaufende Kunden habt ihr? Mhm. Ich habe diese Frage das erste Mal gestern auf der Pressekonferenz nicht beantwortet gekriegt, wo der Marc Müller dann gesagt hat, ja, so mehr als 10.000, aber weniger als 20.000. Ich meine, was ist das denn für eine Aussage?
Ja, wie gesagt, also das ist
also eine komplette Nullaussage.
Gebe ich dir recht, also ganz klar.
Das bin ich aber froh. Ich dachte, du wolltest gerade den Schutz nehmen.
Nee, um Gottes Willen. Ich wollte auf einen anderen Punkt eingehen, den du vorher gesagt hattest, und zwar mit dem Broadline-Geschäft. Ja. Dass du den Eindruck hattest, dass die da irgendwie gerade nicht so daran interessiert sind. Das passt ja nicht zu der Aussage von der LSD-Mester, dass die im sogenannten B2C-Geschäft mehr Gas geben wollen. Kurz zur Erläuterung, sie hatte gesagt, dass sie also momentan deutlich höhere Anteile haben im B2B-Geschäft, also Geschäft, was sie mit Systemhäusern machen, die wiederum B2B-Kunden adressieren und weniger mit den Retailern, E-Tailern, Mass-Merchandisern und so fort. Und sie möchte gerne hier in Deutschland auch auf einen Anteil von 50-50% kommen. Und da sind sie heute wohl noch ein Stück weit entfernt. Und das ist ja Brotlein-Geschäft.
So, und hier würde ich gleich mal sagen, ja, eigentlich schon, aber ich würde auch widersprechen. Ich würde sagen, das stimmt schon, das ist aber nicht das klassische Distributionsgeschäft, meine Einschätzung, sondern das ist dann eher ein Projektgeschäft, wo dann große Posten nach Mediamarkt, Amazon, was weiß denn ich, Cyberport, halt wie sie alle heißen,
gehen. Ja, ja,
und das hat meines Erachtens mit diesem klassischen Distributionsgeschäft, ich bin Distributor, ich verkaufe Produkte an viele Händler, die dann wieder verkaufen, überhaupt nichts zu tun. Das B2B-Geschäft, meine Einschätzung, das ist das Aslan-Geschäft, da geht es also sehr stark um Infrastruktur. Die haben dann auch gesagt, Cloud Computing ist zwar irgendwie ein Thema, aber
das 95 war
noch nicht für Sie.
Das Cloud war total interessant.
Dass Sie erst es auf Nachfrage für, darauf ja. was gesagt haben.
Und das Interessante ist für Sie auch ein Thema. Und da hat es ja gesagt, da hat die Isabel, glaube ich, gesagt, naja, also heute werden ja so in 95% der Unternehmen noch klassische Infrastruktur verkauft und da sind wir ganz stark. Aslan-Geschäft, B2B, starker Block, 50% B2C daneben, Retail-Geschäft, auch kein Broadline-Distributionsgeschäft, da geht es gar nicht darum, Händler zu bedienen im klassischen Sinn, sondern da geht es darum, Projekte zu machen mit Retailern, mit E-Tailern.
Ja, passt auch damit
und zusammen. In der Mitte, ich sehe nicht, was in der Mitte sein soll.
Hm. Ja, es passt ein Stück weit damit zusammen, weil sie ja auch erklärt haben, dass die versuchen, die Hersteller, die jetzt derzeit in der Broadline-Distribution sind, ausfindig zu machen, die das Potenzial haben, in einen dieser Spezialbereiche reinzugehen. Die wollen sie ja dann da stark machen und denen entsprechend dann noch mehr Vertriebsunterstützung angedeihen lassen. Das heißt, die werden da auch immer mehr rausgezogen und insofern wächst dann natürlich das B2C-Geschäft automatisch ein Stück weit. Also die sieht dann, die sieht
auch so sehen.
Das ist Potenzial. Das ist das Potenzial.
Da ist Potenzial
und da ist auch was in der Broadline-Distribution noch drin ist.
Aber
das Potenzial, die in die Value-Added-Distribution zu bringen, das ist ein gewaltiges Potenzial. Also das ist unglaublich und dann kommen die natürlich irgendwann auf ihre 50% Anteil. Also zumindest haben sie gestern verraten, dass sie etwa 300 Vertriebsmitarbeiter haben.
Sie haben 300 Vertriebsmitarbeiter, das war ja die Frage, wobei mich eigentlich interessiert hat, genau vor dem Hintergrund Broadline und wie ist das ausgeprägt, wie viele Vertriebsmitarbeiter haben sie nicht über alles, sondern wie viele Vertriebsmitarbeiter haben sie in diesem Bereich, der Pool ist, der übergreifend arbeitet, bei dem normale Händler abgefangen werden. Ja. Das fand ich schon eine sehr spannende Frage, weil der Marc Müller ja gesagt hatte, was ja auch sensationell war, war die Aussage, die Geschäftschancen sind super, weil alles wächst zusammen und wir haben einen ganzen Sack voll Brands. Und dann denkst du, hey, alles wächst zusammen und ihr habt einen Sack voll und deswegen seid ihr gut aufgestellt. Super Sach. Und dann sagt doch der Marc Müller, naja, die Kunden, die anrufen, müssen sich ja bei den Brands irgendwie nicht wirklich zurechtfinden. Deswegen haben wir einen übergreifenden Vertrieb, der über alles arbeitet. Da werden die Kunden abgeholt und dann halt zugeordnet, wie das sein soll. Und dann hätte ich natürlich sehr interessant gefunden, wie groß ist denn dieser Vertrieb? Weil das ist ja so der Broadline, Techdata-Vertrieb, Block, bei dem so die Masse der Händler irgendwie abgeholt wird oder anruft oder angerufen wird. Und wie viel sind das eigentlich, um dann zu gucken, welchen Stellenwert hat denn da die Broadline-Distribution und welchen haben diese Spezialsäulen? Mhm.
Du Christian, fällt dir was auf?
Bei was?
Ja, vorhin hat der Andreas noch gesagt, er sei heute so müde, weil es gestern auch zu spät geworden ist und er so wenig geschlafen hat. Dafür ist er aber doch ganz schön lebendig,
das
oder?
Das macht die Clubmate.
Das macht der Clubmate immer. Deswegen musste ich auch schon die halbe Flasche essen.
Ja, sonst wird das, wird das gar nicht gehen. Ich bin total beeindruckt, wie das bei dir wirkt.
Das ist auch wirklich sensationell.
Klasse. Ja, ist denn bei TechData eigentlich alles so gut nach euren Informationen,
die es sensationell. TechData ist, weil TechData am besten aufgestellt ist. Und die sind am besten aufgestellt, weil sie die beste Strategie haben.
Ist das jetzt
und die
Ironie,
werden
oder?
Sie Schritt für Schritt umsetzen.
Das ist
mich würde bloß interessieren.
Jetzt bräuchte man eigentlich einen Videopodcast. Ja. Man müsste sein Gesicht dazu erzählen.
Das ist alles ein Ironiezeichen.
Also mich würde nur interessieren, worin das genau besteht. Ja. Also ich fand das schon interessant. Es hieß ja dann auch, wir waren dieses Jahr schon mal die Nummer 2.
Ja, laut ja,
dem, mal
laut,
in einem
laut
Monat.
Kontext. Mal von was? Und in welchem Kontext ist ja beliebig komplex.
Eben.
Also im Bereich HP, Large Format Printing.
Ja, genau.
Oder,
waren Sie mal vorne.
Oder in welchem Bereich war denn das?
Ja.
Und es kam doch überhaupt keine einzige Aussage, die das plausibilisiert hätte.
Nein.
Ich habe gesagt, wir sind die Größten und Besten und alles ist super.
Ja.
Hat mich ein bisschen erinnert an den ehemaligen Techdata-Chef. Das war ein Österreicher, Huber hieß der.
Der Huber, ja.
Der Huber hat sich da hingestellt und hat gesagt, ja, also diese Analysen mit Händler, Breite und Tiefe, also alles falsch, weil wir wachsen mit jedem Hersteller. Wir sind super. Hurra.
Ja.
Und so ein bisschen kam mir das gestern vor. Das war kein einziges Faktum, was das plausibilisiert hätte. Man kann auf Kontext Bezug nehmen, aber auf was nehme ich denn da Bezug?
Ja, ja,
bitte. Also,
ja. Also die hätten sicherlich insgesamt schon mehr zu erzählen gehabt, das glaube ich denen schon. Und ja,
das weiß ich, das würde aber ich denen überhaupt nicht abnehmen.
Das
würde ich dezent bezweifeln. Ich glaube, sie haben
ja, aber auch den Eindruck, die waren null vorbereitet.
Die haben sich vorher nicht überlegt, welche Geschichte erzählen wir.
Nein, haben sie nicht. Also ich meine, wir als Journalisten, wir haben ja dann wieder die übliche Pressemappe in die Hand gedrückt bekommen.
In der Pressemappe stand echt.
Jetzt schaue ich da mal rein und was die da für Themen haben, die sie uns hier weitergegeben haben. Also TechData schaltet neue Auftrags- und Sendungsverfolgung für Fachhandel live. Ganz tolle Geschichte. Händler können jetzt sehen, wo ihre Ware ist. Ein super Ding. Also erwartet man eigentlich heute von einem Distributor. Das ist wirklich nichts Besonderes. Dann TechData launcht einen Online-Konfigurator für Fujitsu Primary Server. Okay. Riesengeschichte. So, und das dritte sie haben eine überherstellerübergreifende MPS-Lösung für TechData-Reseller.
Das ist nicht uninteressant.
Aber sagen wir mal so, zum Unternehmen selber, dass man da irgendwie ein bisschen tiefer was erfahren hätte. Es waren eigentlich nur Buzzwords, die da gefallen sind. Es war nichts von Substanz dabei, auch nichts dabei, wo man mal hätte, was irgendwie diskussionswürdig wären. Die haben ja noch nicht mal irgendwie einen Ansatz gegeben, mit denen mal vernünftig ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ne? Sondern die haben dort alles als heile Welt hingestellt. Und das ist es aber nicht. Also was mir extrem aufgefallen ist, war der Marc Müller, muss ich sagen.
Mhm.
Ich habe ihn jetzt seit längerer Zeit mal wieder gesehen, wie blass und abgemagert. Und ich fand den nur noch ein Schatten seiner selbst.
Also
Augenringe, schmächtig geworden. Den kenne ich von seinen Aslan-Zeiten ganz, ganz anders.
Naja, und Bud Spencer war er nie.
Nein, das nicht.
Ne? Also,
aber
der Marc Müller ist, deutlich gealtert innerhalb kurzer Zeit.
Echt?
Ich glaube, dass der dass der da einen ganz ziemlich stressigen Job zurzeit hat.
Ja.
Ich meine, das ist jetzt schon was anderes, als nur die Aslan zu führen, der es ja eigentlich immer gut ging.
Und ja. eine sehr gut funktionierende Aslan, die er hingestellt hat. Da hat er einen super Job gemacht
und jetzt
den Schritt Wahnsinn.
Hattest du nicht sogar gesagt, oder warst du es, Christian, nachdem die Simone Frömming gegangen ist, beziehungsweise als der Marc Müller ihren Job da mehr oder weniger dann übernommen hat, dass der Marc Müller auf Broadline überhaupt keinen Bock drauf hatte?
Ja.
Also der Marc Müller hat sich nie wirklich mit dem Broadline-Thema beschäftigt und hat sich, soweit ich das weiß, weiträumig immer rausgehalten, was ich gut nachvollziehen kann.
Ich habe dann
auch eine Einschätzung gehört. Die Einschätzung war, wenn man tatsächlich diese vielen Marken, die TechData da hat, unter einer Organisation integrieren und zusammenbringen will, dann geht das natürlich gar nicht, dass man eine Aslan hat, die nicht rechts und links guckt.
Mhm.
Und was macht man dann? Man nimmt den erfolgreichen Aslan-Manager und sagt so, Freund, du bist derjenige, der das jetzt alles zusammenbringt, vertrieblich.
Mm, mm,
mm. Und da, also so rum wäre das schon sinnvoll.
Mm, mm.
Also ich beneide den Marc Müller nicht um seinen Job, den er da hat.
Nee, ich glaube, der ist auch heilfroh. Also wer immer noch fehlt, ist ja der Nachfolger für den Günther Schissel. Also dieser Manager-Hersteller.
Mm.
Ich höre gerade vom Chat, dass wir etwas brummen würden. Wundert mich jetzt. Ich mache jetzt mal ein bisschen lauter da draußen. Dann müsste der bisschen besser gehen. So. Jetzt müsste da ein bisschen mehr Druck drauf sein, hoffe ich. So, jetzt müssten wir richtig laut sein. So, da wird er sich sicherlich drauf freuen. Da hat er die als Demester auch zumindest gesagt, dass sie noch auf der Suche sind, jemanden zu finden.
Mhm.
Und es klang so für mich zwischen den Zeilen auch durch, dass man überhaupt nicht in der Branche sucht. Also sie hat ja gesagt eben, Produktverkauf ist nicht mehr und so weiter und so fort. Es geht eher ums Thema Service. Man braucht jemanden, der viel Serviceerfahrung hat, der auch weiß, wie man Services aufbaut und. Und da habe ich so ein bisschen durchgehört, dass die nicht unbedingt nur in dieser Branche suchen.
Ja,
haben sie ja mit dem Michael Düll, wie gesagt, auch jemanden an Bord geholt, der branchenfremd
ist. Wobei, das ist richtig. Und es gibt ja auch andere, die das ganz erfolgreich praktiziert haben. Wobei, hier geht es um einen Job, der für die Herstellerbeziehung zuständig ist. Und ich denke, dass da doch jemand, der auch eine gewisse Vergangenheit in der Branche hat, schon besser prädestiniert ist, der auch ein paar Leute kennt in der
Branche. Ja, der muss eigentlich gut vernetzt sein. Der muss schon einen sehr guten Draht auch zu den ganzen Herstellern haben, die auch kennen. Das ist sicherlich schon sehr von Vorteil. Aber insgesamt machen mir die dort alle einen ziemlich angespannten und abgespannten Eindruck, was, muss ich ehrlich sagen. Ich
meine, wie lange ist die Stelle eigentlich schon jetzt vakant? Die ist ja, schon ein Jahr.
Ja, locker.
Also
locker.
Also da muss man doch ein bisschen an dem ernsthaften Willen zweifeln, dass da überhaupt jemand gesucht wird.
Oder jemand hin will.
Oder jemand. Deshalb branchenfremd.
Keine Ahnung. Ja, ja.
Das wissen wir jetzt nicht.
Wundert mich jedenfalls. Haben wir denn irgendwie Wachstumszahlen mitgeschrieben? Ich habe mir hier irgendwie
ein bisschen was wenigstens
aufgeschrieben.
Doch, es gab doch.
Ja, doch,
1,5%.
Sie haben
wachsen 2,5%.
Sie haben irgendwie gesagt, plus 18% in Europa.
Und sie haben dann auch irgendwann mal gesagt, ich habe das aber nicht geblickt, was da was ist.
Und sie wachsen natürlich schneller wie der Markt, ist klar.
Und sie nehmen Marktanteile.
Sie nehmen den Mitbewerb überall ab.
Sie nehmen dem Mitbewerb massiv Marktanteile ab.
Ja, das ist richtig.
Ja, haben aber wenig Zahlen gesagt. Und die Zahlen, die sie gesagt haben, haben sie auf nichts bezogen.
Also, was ich jedenfalls im Nachgang noch rausbekommen habe oder was mir zugetragen wurde und heute auch bestätigt wurde, das haben die uns natürlich auf der Pressekonferenz auch verschwiegen, ist, dass der Geschäftsführer und Finanzchef, der Klaus Nusspickel, weg ist.
Mhm.
Heute wurde gesagt, also der ist angeblich aus familiären Gründen Richtung Paderborn abgeschwirrt. Ich habe anderes gehört, also dass er da, ja, dass er da schon ziemlich entnervt seinen Job hinter sich gelassen hat und sein Financial Director ist im Übrigen auch weg. Also so ganz eitler Sonnenschein kann da durchaus auch nicht sein. Die Stelle von dem Nusspickel ist aber wieder nachbesetzt worden. Ich habe es mir auch noch ganz schnell irgendwo aufgeschrieben. Den kennt hier aber natürlich niemand. Wo habe ich denn die Zettel? Moment mal. Wo habe ich es denn hingeschrieben? Ah, zwei. Und das, ich glaube, das habe ich jetzt auf irgendeinem Zettel, den ich weiß der Teufel wo habe. Aber der heißt irgendwie... Der ist gewesen CFO bei der TechData Schweiz. Leislinger heißt der, glaube ich, oder so ähnlich. War bei TechData Schweiz. Davor war er in der Parfümindustrie. Da davor war er schon mal bei TechData und da davor war er bei Lux, dem Seifenhersteller.
Ja, okay.
Aber Zahlen ist ja, was er eigentlich
wurscht. Zahlen sind Zahlen. Um nochmal auf Damians Frage von vorhin zurückzukommen. Ja, wie geht's eigentlich, wo ich mich dann so ein bisschen lustig gemacht habe.
Ja.
Ich hatte im Vorfeld etwas recherchiert, mit ein paar Herstellern gesprochen und man muss sagen, fast egal mit welchem Hersteller man spricht, keiner sagt, bei TechData geht alles richtig gut, die machen Bombengeschäft mit meinen Produkten und es geht hier richtig was voran. Mhm. Kein einziger, ich habe keinen gefunden.
Tatsächlich.
Und ich habe relativ viel rumgefragt und es war doch immer die Meinung, man ist sehr stark mit sich selbst beschäftigt.
Ja. So wie wir sie ein Stück weit auch kennen. Ne?
Wie man so schöne Tradition soll man nicht mitbrechen. interessant, um auch mal was Positives zu sagen. Ich mag die da wirklich gern. Ich finde, TechData ist schon eine sympathische Firma. Mir hat es auf der Veranstaltung gut gefallen. Die haben viele fähige Leute.
Ja.
Aber was ich so symptomatisch fand, wir haben doch vorhin schon mal kurz angesprochen, das Thema Cloud.
Ja.
Es ging gar nicht ums Cloud und irgendwer hat es doch gefragt. Der Matthias Pabel von Heise hat dann gefragt, was ist eigentlich mit jeder Rede von Cloud Computing, bloß ihr nicht? Das ist doch total komisch.
Ja.
Und dann kam ja sehr viel Allgemeines und dass Cloud Computing gar nicht das Ding ist. Und tatsächlich ist es doch so, dass die Aslan im Thema Cloud Computing schon recht weit ist. Das hatte mir vorher jemand erzählt. Die haben einen interessanten Hersteller gezeichnet. Das ist ein Anbieter von einer Backup-Software, cloud-basierten Backup-Software, dänisches Unternehmen, da geben die richtig Gas, der kommt aus dem IBM-Umfeld, haben die das gar nicht gesagt. Und dann ist die Claudia Pulver eingegrätscht und hat also nachdem die dieser ganze allgemeine Schwall, hat die Pressesprecherin ist dann eingegrätscht und hat gesagt, Mensch, zum Thema Cloud Computing, lass uns doch nochmal die Aslan fragen. Und der Hampe hat es dann erzählt und habe ich gedacht, Donnerwetter, das finde ich jetzt aber wirklich gut, weil das ist doch jetzt mal was Konkretes, was da läuft, was die machen und was toll ist. Da sind die schon relativ vorn dran. Also
aber ich glaube, es ging vorwiegend auch um Produkte, die halt, sagen wir mal, über die Broadline-Distribution sozusagen auch verkauft werden können. Also Cloud-Produkte, so wie es jetzt Actebis beispielsweise macht, mit solche Lösungen. sowas in der Richtung. Und ich glaube, da haben sie halt noch nichts. Sie haben ja erzählt, dass in Amerika schon
ein
paar...
Dass ein Online-Backup-Cloud passiert, das geht schon in die Breite. Das geht genauso in die Breite wie die Lösung, die Actebis im letzten Channelcast bekannt gegeben hat.
Ja, das geht schon in die Richtung. Das stimmt schon. Aber irgendwie, also es soll ja bis Ende des Jahres, soll ja noch ein Announcement kommen zumindest. Aber sie haben ja irgendwas davon erzählt, dass nur... Irgendwie hatte ich das mit diesen 5% noch aufgeschrieben. 5%
der Unternehmen machen Cloud Computing und 95% machen traditionelle Infrastruktur.
Ja, also die haben Cloud, worauf aber wenn sich, dann im eigenen Rechenzentrum.
Ja, aber worauf liegen. Sich das doch wieder bezieht, ist doch auch nicht klar. Also wenn man an das Thema Cloud relativ breit rangeht, dann kannst du auch sagen, viele Unternehmen machen Cloud, weil es irgendwelche Online-E-Mail-Lösungen im Einsatz sind und.
Klar.
Wir haben eine Befragung gestartet. Ich habe neulich, glaube ich, schon mal davon erzählt, für die Kaseya, die macht so Managed Services, eine Befragung Mobilgeräte in Unternehmen, die sehr weit verbreitet sind. Jetzt haben wir gefragt, was machen denn die Mitarbeiter mit den Mobilgeräten? Und dann sagen 50% der Unternehmen, in denen das der Fall ist, die Mitarbeiter machen auf den Mobilgeräten Telefondienste. Also sie telefonieren nicht damit, sondern sie nutzen Telefondienste.
Wie?
Skype. So Dinge wie Skype, so Dinge wie Chat.
Mhm.
Ich meine, das ist ja alles Cloud. Das ist schon Cloud-basiert.
Ja, so gesehen schon.
Und insofern mir ist überhaupt nicht klar, wie dieser Umgang gestern mit Zahlen gewesen ist.
Mhm.
Also das fand ich sehr, sehr, sehr schräg. Ja, 5% machen das und 95% machen das gar nicht und wir machen aber das meiste aus 95% super. Ja, ja klar haben die meisten Unternehmensserver da stehen.
Ja, ja. Nee, es läuft alles immer wieder darauf hinaus, dass die sich nicht wirklich vorher überlegt haben, was sie denn da sagen sollen und zu was sie irgendwie Stellung beziehen sollen. Also Es war komplette. Also ich habe mir ein paar Sachen noch aufgeschrieben zu den einzelnen Leuten, was sie so geäußert haben. Also Brightstar, der Torben Pedersen, der hat gesagt, dass sie derzeit eine sehr große Abhängigkeit von Samsung haben. Wohl offensichtlich schon fast ein bisschen blimmerant. Und dass man jetzt eben noch mehr Lieferanten reinholen will. Mhm. Also RIM hat man ja schon an Bord und Nokia haben sie, glaube ich, auch. Also zwei Unternehmen, die gerade so richtig, richtig durch die Decke gehen.
Dafür geht Samsung ja ganz gut durch die Decke.
Samsung geht wohl durch die Decke, ja, aber ist natürlich gefährlich, da nur auf die zu bauen. Ne? Ja, und dann war die ewige Kritik des Torben Pedersen am Handel, die es also nach wie vor nicht verstehen würden, Smartphones und entsprechende Gerätschaften zu verkaufen. Das hat er auch nochmal ziemlich deutlich gesagt.
Was er gesagt hat, was ich total interessant fand, und das ist eine Bemerkung, die fand ich gut, die würde ich sofort unterschreiben, würde ich sagen, jo, richtig ist das. Da sagt er doch, naja, und wir fangen jetzt endlich auch an, die Synergien mit der Broadline zu nutzen. Da war dann nämlich Broadline und die 10.000 Händler, auf die Techdata da zugreift, ist ja super Potenzial, war da auch drin, weil da können wir wachsen, war auch drin. Und denen werden wir das auch verkaufen. Die sind zwar noch nicht so weit, die muss man da aber schlau. Und damit fangen wir an. Und das Interessante ist, genau das hatte der Grellhorst auch gesagt, als er angefangen hatte, vor, wie lange ist das her? 3-4 Jahren? Vor 3-4 Jahren. Genau das hatte er auch gesagt. Und genau das ist überhaupt gar nicht gelaufen. Und was hat man anstattdessen gemacht? Man hat Riesengeschäft gedreht mit Posten und Partien in Retail und ins Ausland.
Weil der
was
nicht ja, anders konnte. Wir ja, haben ja damals drüber
was
gesprochen.
Und
als der Grellhorst ging damals, haben wir darüber gesprochen, da habe ich euch gesagt, der Grellhorst ist genau aus dem Grund gegangen, weil er keinen Einfluss auf das Geschäft bei der Brightstar hatte. Der konnte nichts bewegen. Und ich glaube, das war fast eine Spitze von dem Torben Pedersen in Richtung seiner Leute, die da gewesen sind, dass er gesagt hat, also wäre schön, wenn man da vom ganzen Recht des Unternehmens die Kunden auch mal irgendwie rüber schaufeln würde.
Zusammengegangen ist da gar nichts.
Die sind da nämlich schon auf dem Also der ist da allein auf weiter Flur, auf gut Deutsch, ne?
Ja, also das ist ja vorher schon, bevor Grellhorst da war, ist das ja schon mal gescheitert. Weiß ich nicht mehr genau den Namen des Managers, Jensen hieß der, glaube ich, weiß ich nicht.
Ja, kann sein.
Also das ist ja auch eine Geschichte. Und ich finde das schön, wenn die das jetzt machen und wenn das läuft, fände ich das doch sehr schön, fände ich das ein Fortschritt.
Das stimmt, ja. Dann war dran der Uli Hampe, der seit 7 Monaten an Bord ist, habe ich mir aufgeschrieben. Erste Halbjahr super erfolgreich. Sehr stabiles Servergeschäft, Storage läuft gut, Virtualisierung läuft nach wie vor gut. EMC wird gerade noch groß aufgebaut, da sehen Sie noch ein großes Potenzial drin. Ja, das ist eine
interessante Geschichte.
Und dann hat der was erzählt zu dieser Datacenter, wie sagt man denn da, Verbund hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber VCE nennt sich das. VCE, also VMware,
das ist der
Cisco und
genau.
EMC.
Und EMC.
Was
das ist
schon jemand?
Ja, da geht es um, Server- und Storage-Building-Blöcke. Das
also
Konzept
fertig,
heißt das neue Rechenzentrum.
Ja, okay.
Und man bundelt im Prinzip Cisco Server, EMC Storage und VMware Virtualisierung und macht da fertige Lösungen aus der Box fürs Rechenzentrum. Mhm. Man versucht damit Komplexität zu reduzieren und da geht's halt sehr stark in Virtualisierung mit vorgefertigten Building-Blöcken. Dass die Allianz ist eine sehr interessante Geschichte,
die
ist relativ neu.
Habe ich noch nichts davon gehört.
Die Cisco programmieren das ziemlich stark.
Mhm. Dann war, da sollte man, denke ich, noch kurz drüber sprechen. Das war
übrigens eine Zwischenbemerkung, ganz kurz. Die EMC, die haben wir jetzt nicht auf dem Plan stehen, da sollten wir demnächst mal reingucken, entwickelt sich im Moment sehr, sehr channelfreundlich, was bei der EMC in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen
liegt
ist.
Liegt angeblich an Bendjek und die hat ja noch ein paar erfahrene Manager an Bord geholt.
Und das sind etliche Leute von NetApp rübergekommen. Also das ist ein sehr spannendes Thema.
Das stimmt.
Und das spielt natürlich im Moment der Aslan absolut zu. Und eins würde ich sofort unterschreiben, die Aslan ist in den Themen wirklich sehr, sehr gut aufgestellt.
Mhm.
Und ich glaube, die Aslan ist auch mit den Cloud-Initiativen so früh dran, dass die diese Transition in Unternehmen Richtung Cloud Computing exakt mitnehmen und auffangen können.
Mhm.
Müssen die auch, weil das gefährdet ja das Kerngeschäft.
Mhm. Dann haben Sie ja kurz gesagt, das Thema Digital Signage, also vorwiegend der Geschäftsbereich Maverick, haben Sie ja nur ganz kurz angesprochen. Ist eigentlich auch klar. Ich meine, das Projekt zusammen mit Promethean ist ja gescheitert. Die sind ja raus. Der Vertrag hat sich aufgelöst und ja, dann wurden da nur so ein paar Allgemeinplätze genannt. Zielgruppe sind vorwiegend AV-Händler und jetzt versucht man da im SMB-Markt noch ein bisschen fischen zu gehen. Also
aber
war jetzt auch keine besonders Erkenntnis.
Aber ganz im Ernst, AV-Händler kriegen das Signage-Geschäft ja auch nicht auf die Reihe.
Nee, und ich glaube, die kaufen zum Großteil auch woanders ein. Also die haben da ihre tradierten Distributoren, die da drauf spezialisiert sind. Warum sollen die jetzt bei der Tech Data einkaufen? Also ich glaube, die sind da vom Know-how her auch schon viel weiter. Dann, aber.
Wobei, Tech Data will das ja auch zum Schwerpunktthema. Zum strategischen.
Hatten die sogar schon.
Ähnlich wie MPS halt, ne?
Ähnlich wie MPS. Da haben sie ja heute, haben sie ja gestern ein bisschen was gesagt dazu. Die haben eine Kooperation
mit
Kyocera, mit dem Fleet Manager. Es ist eine unabhängige Software zur Verwaltung von Druckern. Also für Managed Printing.
Genau.
In irgendeiner Form und da war der Schienbein gestern da von Kyocera.
Genau.
Der Hamann, der Chef der Druckerabteilung,
ja.
Und haben da Shake Hands gemacht und sich fotografieren
lassen. Also für einen Distributor wie Tech Data, der das Thema MPS bearbeitet, eine ganz wichtige Geschichte. Gerade diese herstellerneutrale Software ist natürlich entscheidend dafür, dass man da draußen im Markt in den Drucker, eine heterogenen Druckerlandschaft. Das ist eines meiner Lieblingswörter übrigens in der Branche. Druckerlandschaft hört sich nach einem Spaziergang und heterogen hört sich so an wie so ein gesunder Mischwald.
Spannend. Ne? Kommst du um die Ecke, siehst wieder was Neues. Ja, toll.
Ich finde das toll. Also diese heterogene Druckerlandschaft, wo halt eben Drucker von verschiedensten Herstellern sind. Mhm. Und wenn du die mit einem System jetzt alle managen willst.
Hoppla,
das sind die schönen Cola-Flaschen.
Ja. Thorsten Dörflers Cola-Flaschen. Schönen Gruß an Thorsten Dörfler aus dem Chat.
Schönen Gruß, genau. Und dafür ist natürlich so ein Teil einfach, also so eine Software, so eine Management-Software ist sehr, sehr wichtig. Ne? Und offensichtlich erfüllt die Kyocera-Software diese Voraussetzung. Insofern ist das für TechData ein großer Schritt nach vorne im Bereich MPS. Ne? Also haben sich ja auch ganz doll gefreut. Dann darüber kann ich gut verstehen und so. Ziehen damit jetzt gleich auch mit Actebis.
Eben.
Die ja durch die Druckerfachmann.de-Übernahme jetzt auch eben sowas im Portfolio haben.
Ja.
Da reden wir gleich auch noch drüber.
Können wir jetzt eigentlich unmittelbar drauf einsteigen, weil das passt eigentlich jetzt thematisch dazu.
Ja,
okay. Ich meine, natürlich war die Tech Data da ein Stück weit jetzt auch im Zugzwang, da auch was anzubieten in dem Bereich. vollkommen klar. Ja. Was interessant war natürlich in dem Zusammenhang, war der Seitenhieb, den die da ständig geäußert haben. Ne? Dass sie also einen ganz anderen Weg gehen, eben zusammen mit einem Hersteller, in dem Fall Kyocera, so eine Lösung anzubieten, anders als es andere tun, hat der Mark Müller ja mehrmals gesagt.
Indirekt,
ne?
Wir bleiben indirekt
und wir fischen dort nicht im Endkundenbereich rum. Hm. Was ja gemutmaßt wird, oder sagen wir mal, gemutmaßt ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es wird zumindest darüber gesprochen, ne? Weil Druckerfachmann natürlich selber eigentlich ein Systemhaus ist.
Ja.
Ja. Und da auf MPS spezialisiert ist und sich jetzt sozusagen mit der Actebis zusammen ins Bett legt, um da was zu machen.
Ja, nee, die Actebis legt sich in das ins Systemhausbett, um
ja,
dann
so
die Schlussfolgerung, genau. Endkundengeschäft zu machen. Ja. Und das hatten mir gestern auch ein paar Leute gesagt, das ist doch der größte Fehler von der Actebis, genau das zu machen. Mhm. Da machen die doch den Händlern Konkurrenz. Wobei ich nicht glaube, dass die Zielsetzung bei Actebis ist, den Händlern Konkurrenz zu machen. Wie die das dann nebeneinander positionieren,
Zielsetzung
ist eine andere
sicherlich
Frage.
Nicht. Zielsetzung sicherlich nicht.
Zielsetzung wird sein, den Händlern, die das nicht können, da irgendwie Know-how zugänglich zu machen, was sie nutzen können. Das ist zumindest die Actebis-Strategie,
ja, das,
die ich auch für plausibel halte. Ob man das so hinkriegt, ist nochmal eine ganz andere Frage.
Mhm. Zumindest wurde die Frage aus dem Markt sofort mehrmals gestellt, ja. Ne? Wie Sie sich das vorstellen. Und Heino Deubner hat ja immer wieder beschwichtigt und hat gesagt, nein, das ist, haben wir alles im Griff, es läuft auch getrennt.
Aber dass Sie damit eine unheimliche Unruhe und Irritation im Markt auslösen, das muss Ihnen vorher klar gewesen sein. Ein Breutliner, einer der ganz großen Distributoren, übernimmt ein Systemhaus.
Sind die übernommen worden? Weißt du da Näheres?
Also ich gehe fest
Wort
davon aus. Das Wort Übernahme wurde ja nach meinem Eindruck schon fast willentlich vermieden. Ja, also man hat einen ganz, ganz, ganz großen Wert darauf gelegt, dass es so nicht formuliert wird. Aber man hat auch nicht wirklich gesagt, um was es sich dabei handelt. Mhm. Ne? Also irgendwie jetzt dann von Schulterschluss geredet oder so. Ist es ein Joint Venture? Das Wort ist auch nicht gefallen.
Ja.
Sicherlich ist nur eins, dass sie ganz unten am Ende der Mitteilung geschrieben haben, sofern das Kartellamt zustimmt, soll der Deal irgendwie im November geclosed werden. Mhm. Also offensichtlich ist eine Kartellamtszustimmung erforderlich. Das ist in der Regel bei einer Übernahme,
Und,
der Fall. Und auch aus der Tatsache, dass Heino Deubner, also der Gründer von Druckerfachmann.de, dieser neuen Organisationseinheit als Geschäftsführer vorstehen wird, da entnehme ich, dass es faktisch tatsächlich auch eine Übernahme, zumindest eine Teilübernahme ist. So, lass es aber auch eine Joint Venture sein. Das ist gerade egal, macht die Sache auch nicht viel.
Ist eigentlich wurscht, ja.
Macht die Sache auch nicht viel besser, was halt eben diese Situationen betrifft, dass draußen im Markt viele Händler sich fragen, was passiert da? Machen die jetzt Endkundengeschäft? Machen die uns jetzt Konkurrenz? Und also das halte ich für eine ziemlich heikle Geschichte, da was sie da. Was sie machen. Zumindest auch nicht wirklich überzeugend positioniert. Ich meine, sonst kommuniziert. Die Distributoren, auch andere Unternehmen, die machen oftmals wegen Nichtigkeiten PKs, laden die Leute über hunderte von Kilometern irgendwo hin, um irgendeinen Blödsinn zu kommunizieren. Dies ist wirklich eine wichtige Information, eine entscheidende Information, eine, die ja wie viele Fragen aufwirft, die von strategischer Bedeutung ist, die den Markt beschäftigt. Alle reden darüber. Gestern bei TechData wurde auch viel. Da
wurde
eine lächerliche Pressemitteilung verschickt, die mehr Fragen offen lässt als beantwortet.
Ja. Am Freitagnachmittag noch dazu, ne?
Freitagnachmittag, genau,
also,
richtig.
Eigentlich eine Unverschämtheit sowas.
Also ich muss auch sagen, ich habe mich da ganz schön drüber geärgert. Ich hatte dann mir auch die Freiheit genommen, dann eine Kolumne dann darüber zu schreiben und habe dann halt gesagt, gut, wenn ihr nicht wirklich damit rausrückt mit der Sprache, wie es ist, dann behaupte ich jetzt einfach mal was, um euch mal raus so aus der Reserve zu locken und so. Gut, das
haben
ist
Sie
mir
was geantwortet?
Auch nicht wirklich gelungen.
Sie haben nicht geantwortet.
Nein. Also nicht.
Also die
also
Sitten,
für mich stellt
die
sich
Sitten im Moment gegen, also was so Pressedinge angeht, sind wirklich schon ein bisschen merkwürdig geworden. Also einmal diese Geschichte und dann gestern diese völlig merkwürdige Pressekonferenz mit sehr vielen Nullaussagen, finde ich ganz eigenartig. Und ich sage das deswegen, weil ich habe heute was sehr Interessantes im Handelsblatt gesehen. Das Handelsblatt wollte ein Interview machen mit dem Chef einer großen französischen Bank.
Ich
fand das sensationell.
Ja, fand ich auch klasse.
Der hat nach langem Hin und Her alle seine Antworten zurückgezogen und wollte dann überhaupt nichts mehr sagen und gesagt haben. Und dann hat das Handelsblatt das leere Interview abgebrochen.
Nur die Fragen
und keine Antworten.
Das ist sensationell.
Die Bank hat dann die Antworten irgendwie nachgeschoben.
Ja, ja.
Aber ich fand das sensationell. Das geht so auch nicht. Das kannst du nicht stehen. Irgendwann, was soll das?
Ja.
Auch gestern auf dieser Pressekonferenz war die gesamte deutsche Channelpresse vertreten, zum Teil mehrfach, hochrangig, alle da. Mhm. Man hat ein super Podium, es sitzen Leute da vorne, die eigentlich was zu sagen hätten. Und dann,
die Branchengröße
und es passiert nichts eine Stunde lang.
Ja. Schon so eine Art von Geringschätzung. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber jetzt wurde es angesprochen, das war auch mein Eindruck. Also müssen wir uns wahrscheinlich erst nochmal wieder ein bisschen Respekt verschaffen. Ja, also ich meine nicht nur wir uns drei, sondern insgesamt die Channelpresse. Und wie heißt es so richtig, wer sich Respekt verschaffen will, muss sich erstmal unbeliebt machen.
Ja.
Das ist ein alter Spruch, ne? Ich wollte noch eins
sagen. Daher kommt das. Ich habe mich schon immer gefragt.
Ich wollte noch einen Punkt sagen zu Actavis. Ich meine, der COO und Geschäftsführer Deutschland, Herr Professor Möller-Hergt, der hat ja, was ist?
Wie er das immer sagt. Das ist unglaublich.
Nein, also manchmal braucht man wirklich einen Videopodcast, damit man das verschmitzte Gesicht vom Damen noch dabei sieht.
Ja, aber ihr seid auch nicht besser.
Ich habe keine Verschmutzung bemerkt.
Der hat ja ehrgeizige Renditeziele für das Unternehmen.
Ja.
Auch kommuniziert. Und meine Vermutung ist sehr stark und auch meine Behauptung, dass er mit der klassischen Broadline-Distribution diese Renditeziele nie im Leben erfüllen können. Deshalb sucht er natürlich...
Die Renditeziele sind ja Wahnsinn. Was hat er dir da mal genannt? Du hast es mal erzählt.
Naja, die sind jetzt nicht so wahnsinnig für ein normales Unternehmen. 2% netto, ja, für einen Distributor.
Das war doch mehr genannt, oder?
Oder
mal viel mehr.
Nein, das war in diesem ersten euphorischen Überschwang in Bochum.
Nee, der wollte eine Netto.
Er hat das doch in Straubing, hat er das auf ein vernünftiges Maß gebracht. Da hat er gesagt, er wollte 1,7 bis 2000. Das ist schon viel. Das
ist schon viel.
1,7 bis 2013 oder sowas. Das war schon sehr, sehr realistisch.
Ach so,
das war sehr viel realistischer.
Gut, selbst das ist ehrgeizig, muss ich sagen. Ja,
aber es ist schon eine Ansage.
Das ist auf jeden Fall eine Ansage.
Definitiv.
Und deshalb ist er natürlich auf der Suche nach Geschäftsfeldern, die einfach einen höheren Deckungsbeitrag ermöglichen. Und das macht das Druckerfachmann.de Geschäft natürlich auf jeden Fall. Ja. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob Actavis nicht da doch Gefahr läuft, sozusagen den Pfad der Tugend, den Distributionspfad der Tugend oder den Pfad der Distributionstugend zu verlassen.
Also indirekt zu verkaufen.
Ja, dass man halt sich schon ins Endkundengeschäft. Ja, ich glaube, dass die Tech-Data-Leute das auch so sehen. Deshalb haben die gestern so oft betont, wir bleiben indirekt, obwohl sie keiner gefragt hatte.
Richtig.
Zumindest nicht so in dieser Form.
Stimmt.
Haben ja mehrmals gesagt, wir bleiben indirekt. Und ich glaube, dass das eine Spitze auf Actavis war.
Mhm. War es auch,
also definitiv. Also Actavis und...
Definitiv.
Ja,
also ich denke, mit dem Heino Deubner müssen wir unbedingt mal sprechen. Also ich hatte bisher noch keine Gelegenheit, aber ich werde es natürlich auch mal versuchen.
Wir hätten ihn doch im Urlaub interviewen sollen.
Im Urlaub?
Damals hätten wir ihn gleich im Urlaub interviewen sollen, im Sommer.
Ja, er hatte es sicher da schon mal angeboten.
Ja.
Also für mich stellt sich ja die große Frage, was hat den Heino Deubner motiviert, da sich sozusagen oder sein Unternehmen da einzubringen oder zu verkaufen?
Ich fürchte, der Schnöde.
Also hat er gesagt, nee.
Aber ich weiß es nicht.
Das glaube ich nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass er halt mit seiner großen Actavis, also Actavis im Rücken, dass der halt, sagen wir mal, seine Vision von Druckerfachmann.de realisieren kann.
So sehe ich das auch. Ja? So sehe ich das auch.
Bundesweit ausrollen, das ganze Thema.
Ich glaube, er ist völlig überzeugt von dem, was er tut. Er kann es auch gut. Die haben das sehr viel Kompetenz.
Mhm.
Die sind da extrem drauf spezialisiert. Wenn es um MPS geht, ist das wirklich ein Haus, das man empfehlen kann. Das ist super,
Absolut. Was
die dort alles machen. Ganz tolle Ideen, die er da auch hat. Und ich denke auch, dass er halt da weiterkommen wollte und da für sich kein Wachstum mehr gesehen hat.
Mhm.
Also aus eigener Kraft heraus.
Ja,
ja, ich meine, über ein Actavis skaliert das Thema ganz anders, weil man multipliziert ja vor allem den Vertrieb und den Kundenzugang über die vielen Systeme, außer die im Prinzip mit dem Thema was machen können.
Wäre es besser gewesen, wenn ein Hersteller ihn gekauft hätte? War der Canon nicht mit drin?
Canon war mit 35% beteiligt.
Wenn die den Laden komplett übernommen hätten?
Naja, sagen wir mal so, dann hast du das Problem wieder von der anderen Seite, denn dann wäre er ein Direktvertriebsoutlet von Canon, ein Hersteller, keine heterogenen Landschaften.
Also so viele Möglichkeiten hat er gar nicht, ne?
Ja, er hätte einen strategischen oder auch einen Finanzinvestor reinholen müssen, um einfach
selber Übernahmen zu machen.
Richtig, genau.
Und entweder selber übernehmen oder er hätte halt mit jemandem sprechen müssen wie eine Cancom oder eine Computer Center.
Genau.
Mit einem der oder großen.
So. Mhm.
Wobei er natürlich dann innerhalb der Actebis-Organisation als jemand, der dieses Systemhaus-Know-how hat und da schon eine Alleinstellung hat innerhalb der Organisation. Weil innerhalb der Cancom bist du halt Systemhaus in so einem Systemhaus und innerhalb der Actebis bist du jemand, der wirklich sehr speziell was kann und der da wirklich eine ganz andere Sichtbarkeit und Alleinstellung hat.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der ein paar Angebote auf dem Tisch hatte von größeren Systemhäusern, von der Bechtel, von der Cancom, Computer Center, keine Ahnung. Also ich meine,
Das Thema ist sehr spannend und ist es für das System ist ja nicht ganz einfach.
Also das wäre mal interessant, warum er dann eben da nicht zum Zuge gekommen ist oder dort dann abgewunken hat. Zu Actebis hatte Druckerfachmann schon immer eine sehr intensive Beziehung. Ich meine, damals die Bärbel Schmidt war im Aufsichtsrat von Druckerfachmann. Also da gab es halt schon sehr innige Beziehungen. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube schon, dass der Heino Däubler da jetzt Actebis im Rücken wirklich versucht glaubt und hofft, seine Visionen erfüllen zu können. Ich wünsche ihm auch sehr, dass ihm das gelingt. Ich bin nur sehr gespannt, ob er das, sag mal, von den persönlichen, wie soll ich sagen, Konstellationen her auch durchhält, weil er ist der Gründer von Druckerfachmann.de. Er war bisher nur dem lieben Gott und sich selbst verantwortlich für das, was er tut. Ja, vielleicht nur im Finanzamt, ne? Und jetzt ist er angestellter Manager, ne? Und muss Berichtswege einhalten, muss Rechenschaft abgeben vor Leuten, die er vielleicht gar nicht so gerne... Muss
seine Strategien
rechtfertigen. Ne? Ja, und das ist eine komplett andere Situation.
Das ist richtig.
Und viele Gründer und Unternehmer, die kamen damit auf Dauer nicht zurecht. Die haben dann irgendwann die Reißleine gezogen und haben gesagt, nee, dann mache ich lieber...
Da gibt es Beispiele genug.
Da gibt's also sehr wirklich, viele Beispiele.
Das sehe ich auch so. Ja, also wir wollen mal versuchen, ob wir mit denen irgendwann mal sprechen können, dann werden wir das hier sicherlich nochmal bringen. Tech Data vielleicht, um das jetzt die Klammer nochmal zu schließen sozusagen.
Schließ doch mal die Klammer, das ist ja interessant.
Um die Klammer noch zu schließen. Also ich fand es von der Location, wie gesagt, weitaus besser. Die Ausstellung selber fand ich ein bisschen unübersichtlich. Also es war schon... ziemliches Wirrwarr drin. Das Ganze sollte ja so als Stadt aufgebaut werden. Tech Data City oder wie das heißen sollte. Ja. Das Motto mit Flughafen und Rathaus und Krankenhaus, weiß ich jetzt gar nicht.
Bahnhof.
Alles Mögliche sollte es zu sehen geben. Ich habe es nicht wahrgenommen als Stadt, muss ich ehrlich sagen. Hat sich mir nicht erschlossen. Also ein Konzept habe ich da jetzt nicht dahinter erkannt in irgendeiner Form. Dass das einzelne Inseln gewesen wären und
ich wusste das gar nicht. Ich bin da nur durch die Halle gegangen, habe dann gesehen, da war irgendwie so ein Terminal aufgebaut oder vom Bahnhof irgendwie. Was soll das, ne? Was ist das hier, ne? Und ich finde, sowas ist auch nicht nötig. Also entweder vielleicht gelingt es jemandem, das wirklich super toll hinzukriegen, dann ist es klasse. Aber ich denke, für eine erfolgreiche Ausstellung oder eine erfolgreiche Messe muss das nicht sein. Da gibt es andere Kriterien, die viel, viel wichtiger sind als das. Also ich glaube auch, dass die Besucher, die Händler da jetzt nicht so unheimlich viel Wert drauf legen.
Nein, also wenn die Frau Pulver das nicht erwähnt hätte, da in der Pressekonferenz, hätte ich das auch nicht gemerkt.
Nö.
Also ich bin ja generell nicht so Freund von Motto-Partys. Ich fand das jetzt aber weder störend noch. Ich fand es vom Aufbau her überwiegend sehr gelungen. Es gab einzelne Bereiche im Komponentenbereich, da war es sehr dicht gebaut, in anderen Bereichen war es deutlich luftiger.
Ja.
Ich hatte, als ich das MOC gehört habe, zuerst Bedenken, weil ich mir gedacht habe, die gehen jetzt aus so einer alten Halle, wo ja doch so ein bestimmtes Flair ist, obwohl die nicht so toll ist, die Zenithalle.
Nee, die
gehen
ist nicht
die, gehen die in so eine sterile Messehalle da rein und bin mal gespannt, wie die das lösen. Ich fand das aber dann sehr schön gelöst. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Ich fand die Veranstaltung sehr gut besucht, vor allem im Vergleich zum Vorjahr.
3.000 wollten sie insgesamt
3.000 haben, wollten ne? sie, und gut, ist immer schwer zu sagen, wie viel dann wirklich da sind. Ja.
150 Aussteller?
150 Aussteller fand ich richtig gut. Da war ich dann auch wirklich überrascht, weil die Hersteller ja doch nicht so richtig doll im Vorfeld über Techdata gesprochen haben, dass dann doch so viele da waren. Und ich habe über die Veranstaltung, also über die Ausstellung, wirklich fast durchweg positives Feedback bekommen. Und zwar sowohl von Lieferanten als auch von Besuchern, als auch von Techdata-Mitarbeitern. Und da waren einige nach der Veranstaltung letztes Jahr, die ja irgendwie doch also an Unübersichtlichkeit kaum zu überbieten war, waren einige Mitarbeiter dann sehr skeptisch im Vorfeld und haben dann gesagt, hey, das ist doch super geworden.
Ja, ich glaube, dass der Wechsel der Location schon, viel ausgemacht
ja, und wir
hat.
Waren
das war
schon,
einfach so ein Aufbruch jetzt. Was
ja, genau.
Einfach, ne?
Und haben die gesagt, wir waren so skeptisch im Vorfeld, dass das was wird und nicht wieder so wie letztes Jahr. Eins würde ich mal annörgeln. Das ist aber neben der Pressekonferenz das Einzige, was anzunörgeln ist. Die Party in der Muffathalle gefällt mir in jedem Fall sehr, sehr, sehr viel besser als die Party in dem doch, und ich glaube, egal wie man das da oben macht, in dem doch immer ein bisschen steril wirkenden MOC.
Ja.
Obwohl ich die Party von der Organisation, von den Leuten, die man da getroffen hat, Getränkenachschub, Essen war lange Schlange, aber Getränkenachschub sensationell.
Mhm. Ja,
das brauche ich gleich noch einen Schluck Club Mate. Das
den Nachdruck, ne?
Ja, das lass mich nicht wieder in die
Erinnerung
an gestern Abend
überholen. Wir hier in diesem Chat da, in diesem Chatfenster, kriege ich jetzt gleich mal Druckerwerbung eingeblendet hier.
Tatsächlich?
Ja, irgendjemand hat da Drucker geschrieben wahrscheinlich hier, Druckerfachmann, und schon kommt da zielgerichtete Werbung.
Ich habe Dating with Filipinas.
Nein, das geht ja immer.
Ach so.
Oder?
Ja, bei mir nicht.
So, TechData und letzte Anmerkung von mir noch, was mir noch aufgefallen ist, es waren auf der Veranstaltung und auf der Ausstellung relativ wenig Geschäftsführer der Hersteller da. Das ist mir auch aufgefallen. Also das ist bei der Ingram ganz, ganz anders, was aber daran liegt, dass die Ingram am Vorabend so einen VIP-Abend macht und da ist halt alles da.
Ja.
Und dann am nächsten Tag machen sie noch diese Interviews und so weiter und so fort. Das heißt, die Hersteller, die Geschäftsführer, Vorstände und die so weiter, die sind halt alle zumindest noch am Vormittag da, ne, und können sich da noch einen Eindruck verschaffen. Halte ich auch immer eigentlich schon für wichtig, dass dann auch hochkarätige Leute auch da sind.
Michael Karg war auch nicht da, oder?
Vielleicht abends dann.
So nein, der war nicht da, der war auch abends nicht da.
Keine Ahnung.
Aber der hatte ja mal für Techdata gearbeitet und ich glaube, im Moment tut das nicht.
Mhm.
Und
schließen wir das Kapitel TechData.
Aber ich glaube bei der Besucherstruktur Hersteller, Geschäftsführer ist durchaus noch viel Potenzial für Wachstum.
Ja, jetzt schauen wir mal, wie es im nächsten Jahr wird.
Schönes Schlusswort.
Jetzt wärst du dir fast entgangen.
Das hast du doch schön gesagt.
Room for improvement.
Wahrscheinlich wird das im nächsten Jahr dann auch jemand andere managen oder zumindest zum Großteil. Ich glaube, Eva Pulver ist ja da schon ziemlich stark involviert, oder? Oder ist die da gar nicht so stark involviert? Ich weiß
keine Ahnung.
Beim Forum?
Beim Forum ist die da?
Nein, das Forum ist eher eine Marcom-Geschichte von der Claudia Preuß.
Die wird ja jetzt erstmal Mama.
Und ja, das ist definitiv richtig.
Frau Pulver,
ja.
Also, schön.
Ja.
Also, schließen wir das Thema ab und kommen jetzt zum aktuellen Teil. Nein, Quatsch. Wir haben noch ein paar Personalgeschichten und eine sollte man, denke ich, als erstes aufnehmen,
die
jetzt eigentlich erst heute passiert ist. So um 14 Uhr haben wir davon erfahren. Tatsächlich mal vorab, und zwar der Martin Kinne, den sagt mit Sicherheit jedem, was der hier diesen Podcast hört.
HP,
Ex-HP-Manager. Also
Ex-Siemens-Manager, bevor
er
bei HP
war. Hat die PSG damals...
Kehrt zurück nach Hause.
Genau, hat die PSG damals geleitet, ist dann irgendwann rausgegangen. Ich weiß gar nicht, das ist aber auch schon lange her, ne? Ein Jahr.
Ja, das könnte
war schon, das nicht Anfang dieses Jahres?
Das könnte, ja. Ich würde mal sagen, maximal ein Jahr.
Können wir gleich mal nachschauen.
Ich auch gesagt, ein Jahr ungefähr.
Maximal, wahrscheinlich.
Der ist jedenfalls wieder aufgetaucht jetzt. Und zwar wird der den Posten von dem Stefan Herrlich übernehmen, der derzeit Country Manager bei der SEC ist, also Siemens Enterprise Communications. Das finde ich doch mal eine sehr interessante und spannende Personalmeldung, auch am Freitagnachmittag.
Ja, das ist eine wirklich interessante Meldung.
Okay, ich habe hier gerade nochmal nachgeguckt. 10.01.2011 haben wir bei Heise eine Meldung gebracht. HP-PC-Chef Martin Kinne scheidet aus.
Wann am?
Am 10.01.2011, aber also im Januar dieses Jahres.
Ja, Januar. Da ist er offiziell ausgeschieden, oder?
Nein.
Ich glaube, weg war er von HP ja schon ein bisschen früher. Naja, ist ja egal.
Also, zu Weihnachten.
Ja, ja. Also ist jetzt jedenfalls schon eine Weile her. So, der taucht jetzt auf und übernimmt jetzt den Posten von dem Herrlich.
Ja.
Wie denkt ihr denn da darüber?
Ich fand das auch sehr, sehr interessant. Ich muss sagen, ich hatte mich auch im...
Damian, ich mach hier mal Licht.
Ja, mach mal Licht an. Es wird allmählich dunkel hier.
Ihr habt alle eine Zettelwirtschaft hier beieinander. Wenn ich das
ich habe keine Zettelwirtschaft mehr. Das sind die Presseunterlagen von Take Data und dann habe ich jetzt den Themenplan ausgedruckt. Ich habe nicht wie früher 300 Seiten dabei. Ich mache jetzt alles hier nur noch papierlos.
Das war in Bielefeld ja auch ein schlimmer Verhau, muss ich mal sagen.
Auf dem Tisch. Licht.
Donnerwetter.
Also ich
die Meyerschen Papiere.
Ja, das war wirklich ein Verhau. Ja, das hat mich dann irgendwann genervt. Jetzt probiere ich das mal so.
Ja, also ich mag Zettel, muss ich sagen. Ich
das
arbeite viel mit
Papier.
Zetteln. Ich lese auch gerne Zeitungen auf Papier. Und
ja,
es gibt
auch
Studien, die nachweisen, dass Informationen, die man auf bedrucktem Papier zu sich nimmt, wesentlich besser haften bleiben in den kleinen grauen Zellen, als das, was man online oder auch verbal nur zu sich nimmt.
Das war eine Studie unter Zeitungslesern wahrscheinlich.
Genau.
Nee, von den Zeitungsverlagen.
Der VDZ hat die
wenn du mal die nachfolgende Generation befragt hättest, die hätten dir wahrscheinlich alle was anderes
gesagt. Die
können
das ja gar nicht beurteilen.
Eben.
Jetzt
die lesen nichts auf Papier.
Genau. Aber wenn ihr euch hier so über diese Old-Fashioned-Geschichten, ja, demarkig, wie man ja auch sagt, ne?
Das ist mir neu, das habe ich noch nicht gehört.
Wenn ihr euch darüber mokiert, wartet noch ein bisschen ab. Später, gegen Ende der Sendung, da habe ich nämlich noch eine Überraschung für euch, dass auch irgendwie so ein Old-Fashioned-Teil wesentlich besser, sagen wir, unter diesen Memory-Aspekten abschneidet, als was so
Daniel
ganz modernes.
Schenkt uns wahrscheinlich Tischkalender für 2012.
Genau.
Ja, von der Druckerei.
Wahrscheinlich hast du all deine merkwürdigen Aktien von neulich verkauft und in Papier und Druck.
Nee, der einzige Nachteil ist die Kalender, die sind schon 2 Jahre alt, aber ist egal.
Man muss nur lang genug warten, dann stimmen sie wieder.
Genau. Pass auf, was ich sagen wollte ist, ich fand das wirklich interessant, muss ich sagen, als ich das heute gelesen habe, diesen Wechsel, der Ronald Wilczek hatte das ja veröffentlicht, auch schon dann vorab bei der CP und auch auf Facebook dann, weil ich hatte nämlich im Sommer, hatte ich tatsächlich mich mit dem Thema beschäftigt, Siemens SEN und da gab es nämlich wieder mal jede Menge Rumor und Aufregung und Veröffentlichungen. Wir von SEN, also Herr Herrlich hatte da ein Interview gegeben, wir machen jetzt im Channel-Bereich, im indirekten Vertrieb, da gehen wir jetzt richtig an die Sache ran, da geben wir jetzt Gas, ne, und so weiter und so weiter. Und als ich das gelesen hatte, habe ich gedacht, Moment mal, das kommt dir ja so bekannt vor. Und dann habe ich mal geguckt und dann habe ich festgestellt, hatte vor einem Jahr auch schon gesagt. Ja. Und Siemens in dem Communications-Bereich, die versuchen schon seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, ich glaube, ich habe einen Artikel
Einführung
gefunden.
Von Videokonferenzen.
Ich habe einen Artikel gefunden, den hatte ich, glaube ich, selber mal geschrieben.
Der Durchbruch der
Videokonferenz. 2001 oder so. Mhm. 2001. Da war der Herrlich, glaube ich, der Vertriebsleiter in der Vorgängerorganisation. Und da hat er auch schon das gesagt, wir machen, wie wichtig uns der Channel ist und wie hoch wir den Anteil des indirekten Vertriebs am Gesamtvolumen ausweiten und jetzt sagt er wieder genau das Gleiche. Für mich war das Fazit, was ich daraus gezogen habe, die kommen da einfach nicht voran in dem Bereich. Ja. Ja. Immer wieder verkünden sie, jetzt aber geht's los und da passiert doch wieder nichts. Und ich kann mir vorstellen, dass seine Kündigung, dass es auch eine gewisse Kapitulation vor dem Thema ist.
Absolut.
Ne?
Absolut.
Also,
ja, absolut. Das ist eine Kapitulation. Anders kann man das nicht sehen. Also ich habe in dem Zusammenhang, weil du das dich darauf beziehst, dass die ja da mal im Laufe des Jahres das geäußert haben, ich war da auf einer Veranstaltung zu denen eingeladen, zu einer Informationsveranstaltung. Da ging es auch darum, um dieses Thema. Da haben die ihre ganzen Lösungen gezeigt, die im Übrigen nicht schlecht sind. Also das sind sehr interessante Produkte,
die
sie da haben.
Die Lösungen
sind
richtig
sehr
gut,
ausgereift. Ja. Da ist viel Ingenieurswesen dahinter. Also die haben da wirklich Gehirnschmalz reingesteckt und haben dort vom Leder gezogen, was die jetzt so im Partnerbereich machen wollen. Da habe ich mal gedacht, jetzt müssen sich aber alle anderen richtig warm anziehen. Ja. Jetzt sind sie ja mal aufgewacht und jetzt geht's aber voran mit ihren Produkten. Und was soll ich dir sagen? Ich habe dieses Haus verlassen und nie wieder was gehört. Und das ist in der Geschichte
thematisch. Das ist in der Geschichte schon mehrfach gewesen.
Und da muss jetzt wohl deren Oberchef hier mal die Reißleine gezogen haben. Mhm. Dann hat er gesagt, mit dem Stefan Herrlich, das geht irgendwie nicht weiter.
Mhm.
Jetzt kommt Kinne,
ja,
der sicherlich viel Erfahrung hat in dem Bereich, im Partnergeschäft durch HP. Auf der anderen Seite natürlich auch eine extrem starke Siemens-Historie hat. Also da gibt es natürlich auch eine gewisse Gefahr, da wieder in diese Abläufe reinzufallen sozusagen, weil eins muss einem klar sein und das sagen viele, die so diesen Bereich ein bisschen näher kennen, das ist alles ein Politikum dort. Ja, also da sind politische Ränkespiele an der Tagesordnung, da gibt es Kompetenzrangeleien, da gibt es Abstimmungsreibereien und. Mhm. Also das wird sicherlich nicht einfach. Also wenn man ihm da nicht freie Hand lässt oder er das nicht eingefordert hat, dort in gewissem Maße agieren zu können, könnte der an dem System scheitern. Und es liegt nur am System. Es liegt nicht an den Produkten und es liegt nicht an den Lösungen.
Du meinst es definitiv. Das System Siemens.
Das System Siemens.
Ja.
Ich habe hier gerade nochmal gefunden, das war tatsächlich eine Schlagzeile aus dem Jahr 2002. Damals hieß diese Siemens-Organisation Einheit noch Siemens ICN.
Mhm. Richtig,
und,
genau.
Und die Schlagzeile hieß, Siemens ICN will 80.000 Kunden an die Partner weiterreichen.
Wahnsinn.
Irre, ne?
Ja, Wahnsinn.
80.000 Kunden ist ja schon ein bisschen viel.
Wahnsinn.
Schon damals war nämlich Herr Herrlich Vertriebschef von Siemens ICN und damals sprach er von, ich zitiere, der absoluten Notwendigkeit des indirekten Vertriebes. Ich glaube auch sogar, also ich könnte mir vorstellen, dass er das tatsächlich auch so sieht. Aber ja. Christian, wie du auch gesagt hast, Siemens hat sich mit dem indirekten Vertrieb nicht nur in dem Kommunikationsbereich, damals auch im Computer- oder PC-Bereich schon immer schwer getan.
Ja.
Also es war schon immer ein Kampf, muss man sagen. Jetzt bin ich auch gespannt, ob Herr Kinne das, sagen wir mal, den gordischen Knoten da durchstoßen kann. Wird sicher nicht einfach.
Nee.
Aber wenn es einfach wäre, dann könnte es ja jeder. Ne?
Also da kann man echt gespannt
interessante sein. Personalie.
Auf, absolut.
Das ist eine sehr interessante Personalie. Ja.
Und ich stimme auch völlig zu, Christian, die Produkte, die haben, die sind klasse.
Ja.
Also das ist zumindest mein Eindruck.
Nee, die haben die dort vorgeführt.
Ja.
Also toll.
Ne, ich habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt, weil ich in einem anderen Projekt hatte ich da die Aufgabe, mich mit dem Thema so ein bisschen auseinanderzusetzen. Und da bin ich natürlich dann auch auf Siemens gestoßen. Und auch der Auftritt finde ich auch nicht schlecht, den die halt so an den Tag legen. Aber den Vertrieb, zumindest im Partnergeschäft, den kriegen sie einfach nicht auf die Reihe.
Nee, die arbeiten da mit einer Agentur zusammen, die waren auch da, die so das ganze Branding machen und versuchen die Produkte, so dass das halt aussieht, dass das alles aus einem Guss ist und so die Markenstrategie geprägt haben und dann die Kommunikation auch dazu aufgesetzt haben. Also es hat sehr professionell alles angeschaut und ich habe wir waren da drin gesessen, dann sagen die plötzlich, ja, jetzt nehmen Sie mal Ihr iPhone raus, gehen Sie mal in den App Store, da laden Sie mal die App runter, die ist kostenlos und dann können Sie hier Ihre ganze Unified Communication Lösung fernsteuern.
Ja. Ja,
und das habe ich gemacht und das hat alles funktioniert. Das war ganz toll, da kannst du dann umschalten dein Telefon und jetzt bin ich hier erreichbar und der anwesend. Das hat alles ganz toll funktioniert, das sind wirklich tolle Produkte. Ja.
Das ist halt doch so ein Ingenieurladen.
Aber jetzt würde ich genau an der Stelle, Damian, würde ich nämlich mal eingrätschen und sagen, ich könnte mir schon vorstellen, dass das zumindest teilweise ein Vertriebsproblem ist. Geschenkt. Und Siemens und indirekter Vertrieb ist immer schwierig gewesen, egal in welchem oder fast egal in welchem Bereich. So.
Hm.
Und andererseits muss man dann sagen, ich habe mich mit dem Thema auch schon mehrfach in den letzten 20 Jahren beschäftigt, die ich in der Branche bin.
Jetzt sind es schon 20. Es ist schon gut, red weiter.
Es sind 20.
Ja, jetzt, wo man genau hinguckt,
sind es 20. Und es sind fast auf den Tag. Hast du Freunde, brauchst du keine Feinde. Super Sache.
Jungs, Entschuldigung, wir wollten dich eigentlich gar nicht unterbrechen.
Na, das finde ich schön. Ne? Also es gibt da viel Potenzial. Also. was ich eigentlich sagen wollte ist, man nimmt die überhaupt nicht wahr.
Hm.
Man nimmt sie nicht als, man das hat stimmt. sie früher nicht als Netzwerkhersteller wahrgenommen.
Das stimmt. Ja.
Man nimmt sie auch nicht wirklich als UC-Anbieter wahr.
Richtig.
Es fehlt komplett ein durchgängiges Marketing, was sagt, hey, bei Cisco weiß jeder, was Cisco macht, was das alles soll, weshalb man da hingeht. Die sind gut verdrahtet. Das und das schon ganz lang. Bei HP im Netzwerkbereich, in diesen Lösungssegmenten, kennt jeder, weiß jeder, gibt's Bombs aus. Bei Siemens? Gut, jetzt ist es... Jetzt
die
ist
haben
es
damals... Ja, aber es ist die Agentur, die das damals vorgestellt hatte, wo ich dazu
man Besuch nicht war, wahr.
Die haben ernsthaft darüber nachgedacht, eine Umbenennung zu machen.
Ah ja.
Die haben dann aber gesagt, für eine komplette Umbenennung, und das müssten ja dann, ich glaube nicht weltweit, sind die weltweit aufgestellt?
Ja, wahrscheinlich.
Eigentlich ja. Der hat da eine Summe aufgerufen, was das kostet, dir einen neuen Namen zu geben, sozusagen, und das alles zu machen, das ist irgendwie halt jenseits von Gut und Böse. Aber da müssten die wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen. Mhm. Und auf der anderen Seite sagen sie natürlich wieder, ja, Siemens ist doch auch ein guter Name, ne? Kennt man ja so auch im Kommunikationsbereich, Telefone, Gigaset und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Hat natürlich auch was, aber die kommen irgendwie aus dieser Nummer nicht raus.
Nein, also es wird am Markt, es wird nicht wahrgenommen. Punkt. Nee. Und das ist denen, nie geglückt. Und jetzt zu sagen, okay, Vertriebsleiter Peng, du bist
ja was könnte man denn, Andreas, deiner Meinung nach dem Kinne nur raten? Was kann man denn dem an die Hand geben? Was soll er denn tun?
Ich glaube im Vertriebsbereich muss er sich ja die Prozesse anschauen und schauen, woran es dann wirklich im indirekten Vertrieb hängt. Aber letztendlich müsste man hergehen und sagen, mach doch mal ein gescheites Marketing, werde doch mal sichtbar.
Musst du da nicht eigentlich auch viel Personal eigentlich austauschen? Also um einfach dort Leute reinzusetzen, die indirekt denken, in Anführungszeichen? Christian,
der Laden ist Siemens, ja sicher ist das so. Das war ja auch ein Riesenproblem bei Siemens im Computerbereich, der jetzt mittlerweile nicht mehr Siemens ist, sondern Fujitsu. Ja klar, ist ein Riesenproblem. Normalerweise stimmt in so einem Laden die Denkweise der Mitarbeiter nicht.
Ja,
Und dann muss man es halt irgendwie ändern, ja. Und ich glaube nicht, dass die Änderungen einfach sind. Ich glaube auch nicht, dass die schmerzlos sind. Ich glaube, das ist eine richtig fiese Angelegenheit. Ich glaube auch nicht, dass das ansatzweise Spaß macht. Und ich denke, es ist, wenn man Manager hat, die da sehr lange sind im Laden, die kennen den Laden natürlich sehr gut, aber denen fehlt dann auch so der Blick von außen.
Ja, ich bin, auch, wie gesagt, mal gespannt, und, mit welchen...
Also die haben den Blick von außen, dafür haben
sie... Ich bin erheblich gespannt.
Also ich glaube, die haben sich da schon jemanden geholt, den Blick von außen dort.
Er war ja zumindest zwischenzeitlich weg. Und,
ich meinte jetzt
und
nicht
hat andere Dinge, ja, meine ich auch. Und hat andere Dinge gesehen.
Nee, ich meinte
der Herrlich
nicht
ist ja schon ewig.
Die haben sich auch noch extern verstärkt, also als Berater, mit jemandem, der den Channel sehr, sehr gut kennt. Und da stellt sich natürlich dann eben auch die Frage, wird auf ihn gehört oder nicht? Oder versickert das wieder irgendwie? Er macht irgendwie ein tolles Konzept, spricht vielleicht auch mit möglichen Partnern und dann verschwindet das wieder in der Schublade.
Übermorgen ist vorbei, weil
man weiß es nicht.
Quartalsziele waren dann doch anders.
Möglicherweise. Also es ist alles. Und ich glaube, dass halt die Sache mit den Umdenken in den Köpfen, das ist immer schwierig. Ne? Also es gibt ja diesen Spruch, wie heißt das nochmal? Entweder ihr macht es anders oder es macht jemand anders oder irgendwie sowas. So geht der, ne? Und das
oder
ist
macht ein anderer
dieses Change Management. Ja, das meine ich ja. Das ist ja das,
ich kenne den
Spruch jetzt jeder gar nicht, weißt du, was du meinst. Ich meine, in der Organisation, so wie sie im Moment aufgestellt ist, die machen ja Umsätze, ist ja nicht so, dass sie keine Umsätze machen würden. Und da gibt's ja mit Sicherheit eine Lobby, die alles dafür tun wird, dass die Umsätze über den direkten Vertrieb
natürlich
einbrechen.
Ja, sicher.
So, und mit denen hast du doch, die hast du doch alle schon mal als Gegner. Da sind Bonusziele mit verbunden, da weiß der Teufel, was da alles dahinter hängt.
Man
die haben doch alle kein Interesse, letztlich ihr Job eigentlich, ja.
Man sieht das sehr schön,
also, ja, deshalb ist es so
wichtig. Bei einem anderen Hersteller, über den wir letztes Mal gesprochen haben, HP, wo der Direktvertrieb so enorm stark ist, dass die Partner im Moment reichlich kurz kommen.
So, und ich wollte ein Gegenbeispiel bringen.
Ja.
Fast schon aus dem eigenen Haus sozusagen, oder aus der eigenen Familie Siemens, ist heute nicht mehr Siemens, sondern ist heute Fujitsu, also Technology Solutions. Die haben auch einen relativ starken Direktvertrieb. Aber was haben die gemacht? Die haben jetzt zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens sozusagen, haben die alle Vertriebe unter eine Führungsgestell, und zwar vom Didi Visuva.
Didi Visuva, ja.
Ne?
Ja.
Und das ist schon überhaupt mal eine Voraussetzung, dass sich etwas zum Positiven bewegt. Also so etwas kann immer nur top-down funktionieren.
Ja.
Also wenn der Mann, der oben an der Spitze, für den muss das halt ein ganz, ganz wichtiges Thema sein. Der muss da die Augen dafür haben, der muss den Daumen drauf haben und der muss dann halt eben auch gegen Widerstände, mögliche Widerstände, die Dinge so durchsetzen, dass dann am Ende des Tages, ein schönes Wort aus
der Zeitung. Ja, super, super Wort. Ja. Ist auch, wenn ich rausschaue, fast Ende des Tages.
Ja, ist auch schon fast schon wieder Ende des Tages.
Also Kinne will das sicherlich. Die Frage ist, hat er wirklich die Rückendeckung von seinem Chef und hat er die entsprechenden Vollmachten, um das auch wirklich
und hat er auch die Power.
Ja,
also
aber um nochmal zurückzugehen, und hat er auch, und das ist die Fujitsu ja ein sehr schönes Beispiel, hat er dann auch die richtigen Leute unten drunter, die das Ding umsetzen.
Ja. Ja,
und wenn man schaut, Fujitsu Deutschland mit dem Jörg Brünig und dem Bernd Ort und der Lydia Raab, die haben da schon ein Team, was zusammenhält, was wirklich auch nach vorne geht,
spielt,
was mit den Partnern spricht, die dahinter stehen,
gemeinsames Verständnis denken, haben.
Die lange indirekte Erfahrung, die wissen, was indirekt ist. Da muss man denen nicht erklären.
Ja.
Die kommen dann zum Teil aus der Distribution. Alle waren schon in der Distribution.
Mhm. Ja.
Also die wissen dann auch, wie es umzusetzen
ist. Die wissen überhaupt nicht, wie Direktgeschäft funktioniert.
Und man ist. Nee, und ich meine, man merkt das ja auch am Partnerfeedback sehr deutlich, was im Fall Fujitsu ein sehr positives ist.
Ja. Mhm.
Und im Fall Siemens ist das nicht immer so ein positives gewesen.
Ja, das ist richtig.
Punkt.
Mhm. Oder? Ja, absolut.
Also, dann drücken wir mal die Daumen,
Room
oder?
For Improvement, also jede Menge Potenzial.
Das ist jede Menge Potenzial für Wachstum.
Ja.
Für weiteres Wachstum.
Für profitables Wachstum.
Ja, weiterhin mit viel Potenzial unterwegs sieht sich auch das Unternehmen Bicom.
Ah ja.
Das ist nämlich die haben Verstärkung bekommen, der Patrick Köhler.
Ja, das hat mich ja auch vom Hocker gehauen.
Ist zu Bicom gewechselt.
Also diese.
Nein, nicht gewechselt. Der gewechselt ist jetzt falsch.
Ja, doch, gewechselt kann man schon sagen.
Ich dachte, der hat zwischendrin
von
Ingram, ne?
Ja, nee, er war nur raus. Also er war bei Ingram
raus. Ist dann raus, genau.
Das war im Sommer irgendwann, hieß es so gerüchtemäßig, er ist bei Ingram raus und er war dann auch bei Ingram raus, dann war nichts mehr zu hören und dann war sehr überraschend dann die Meldung, letzte Woche war das, gell? Mhm. Letzte Woche Patrick Köhler fängt bei der Bicom an und ist da eingestiegen, also ist mit Gesellschaft.
Ja.
Da habe ich schon gedacht, Donnerwetter, das ist ja echt ein interessanter Schritt.
Fand ich auch. Also ich muss überhaupt sagen, Bicom finde ich in letzter Zeit, da tut sich ja sehr, sehr viel. Also auf Gesellschaftsebene hat sich ja schon einiges getan.
Ja, ja.
Die haben sich dann im Bereich Öffentlichkeitsarbeit haben sich verstärkt, haben sich da einen Profi geholt. Übrigens auch jemand, der früher mal bei Ingram Micro gearbeitet hat.
Die Katharina Scheurer.
Katharina Scheurer.
Die einen netten Brief zurückgeschrieben hat.
Ja, also genau.
Der war nämlich nicht von, also glaube ich nicht, dass er von ihm war.
Nein.
So
also,
von der Lesart her.
Das macht ja, also oftmals ist das halt dann der Ghostwriter aus der Presseabteilung oder ist es ein Gemeinschaftswerk und so. Also man hat aber auch in der Antwort gelesen, ich jedenfalls habe es rausgelesen, die haben viel Spaß dabei gehabt, den zu schreiben. Ich hatte den Anlass, den Einstieg von Patrick Köhler tatsächlich zum Anlass genommen, mich mit der Firma ein bisschen weiter zu beschäftigen. Und da ist mir halt aufgefallen, dass die immer davon reden, wir sind die Nummer 4 in der Rottland-Distribution. Und da habe ich gesagt, wieso seid ihr die Nummer 4? Und worauf bezieht ihr euch eigentlich? Und ihr behauptet das immer so. Und dann habe ich mir mal so andere Distributoren angesehen, wie zum Beispiel, na gut, eine Magirus, ne, aber
Sievert
auch aus dem Programm Sievert und Kau, eine Devil, eine Comsa und habe da zum Teil auch nochmal nachgefragt. Und die machen beim Umsatz zum Teil deutlich mehr als die Sievert und als die Bcom sind so ungefähr auf der Linie. Mhm. Und da wollte ich doch gerne mal wissen, wieso die sich so als vierte Kraft im Lande dort positionieren und warum auch die anderen das so geschehen lassen. Mhm. Also und mittlerweile.
Was war die Antwort? Oder?
Ja, ich hatte kurz darauf schon eine Antwort von einem anderen Distributor, den ich halt eben dort positioniert hatte mit dem Umsatz höher als Bcom und der sagte mir dann, ja, also Bcom wird sich da auf eine GfK-Studie beziehen.
Ja, ja, die beziehen auf GfK.
Und das sagen die aber nirgends an keiner Stelle.
Das haben die in Köln gesagt auf der Pressekonferenz anlässlich des Besitzerwechsels.
Ach so, okay. Ja. Aber sonst nachlesen kann man es nirgends.
Ich habe das geschrieben. Ich glaube, das kann man sogar auf der www.channelcast.de-Seite.
Ich meine, bei
ja, ich glaube, das steht
nach, nein, bei denen, nein, ich glaube, bei denen. Nee, nee. Und das hat mich halt gewundert und da habe ich dann so ein bisschen mit dieser Zahl 4 da meinen Spaß gemacht. Ne? Und da haben die dann auch ganz launig darauf geantwortet. Die beziehen sich tatsächlich auf GfK-Zahlen.
Ja,
ja, das ist so.
Ja, ne? Und bei den GfK-Zahlen geht es um Kundenbreite und Kundentiefe.
Genau, aber das wird ja nicht erläutert.
Und, ich das, meine, sind die, und das sind die schon gut aufgestellt, da gibt es nichts.
Na, natürlich, also, ja, das will ich auch nicht in Abrede stellen. Ich meine nur, wenn man halt eben sagt, wir sind die Nummer 4, dann sollte man auch seriöserweise dazu sagen, in Bezug auf welches Kriterium. Ne? Weil du gehst sonst halt, wie es in der Branche üblich ist, davon aus, es ist bezieht sich auf Umsatz. Ne? Und das ist hier halt eben nicht der Fall.
Das ist richtig.
Letzten Endes ist es auch wurscht, finde ich. Ne? Ob man jetzt 4 ist oder ob man jetzt 5 ist, profitabel soll man halt sein, ne? Und ja, natürlich auch Potenzial für Wachstum haben.
Man sollte Potenzial für Wachstum haben.
Ich weiß auf alle Fälle schon, wie die Überschrift der Folge 8 aussehen wird oder wie sie lautet.
Ja, ne?
Aber, Potenzial für mehr Wachstum.
Aber was wirklich die unterliegend interessante Geschichte ist,
ja,
tatsächlich, da hatte ich dann in Bielefeld auch ein bisschen recherchiert, diese Distributoren, die im Moment so diese Riege in der zweiten Reihe,
ja,
eine Becom, eine Devil, eine API, eine Sievert und Kau, ja, sind alle recht gut unterwegs.
Ja.
Sind alle recht gut unterwegs. Ich hab getroffen den Yves Player von Sievert und Kau, der hat so ein bisschen erzählt, was bei denen in der Zwischenzeit geschehen ist. Wir hatten ja etwas angenörgelt im Channelcast, dass denen so die Kundenbreite fehlt. Und der sagt dann, nee, wir sind mittlerweile erheblich in die Breite, also noch nicht wie die Großen, aber schon
6.000 Kunden
hat er gesagt. Genau, 6.000 hat er gesagt, die Breite erheblich. Und wir machen tatsächlich in diesem kleinen Händlersegment ungefähr die Hälfte des Umsatzes. Fand ich wirklich interessant. Ich hatte dann auch noch getroffen den Axel Grotjan von der Devil, der auch gesagt hat, also es läuft bei Ihnen sehr, sehr gut. Der hatte auch noch ein paar lobende Worte für Dell verloren, weil wir doch etwas über Dell gesprochen hatten, wobei der gesagt hat, also sie haben erheblich an den Prozessen gearbeitet. Man kann mit denen sehr viel besser unterwegs sein als noch vor 2 Jahren.
Ja.
Auch wenn es ein langer Weg gewesen ist. Das heißt, bei der Devil passiert auch sehr viel. Und bei der API tut sich auch eine ganze Menge. Die API ist anscheinend sehr erfolgreich unterwegs, bestätigen mir auch die Hersteller. Da gibt es noch eine recht interessante Personalie. Und zwar API. Mhm. Und zwar Walter Patedel hat bei der API angefangen. Walter Patedel ist ganz, ganz früher, den kenne ich seit fast 20 Jahren. obwohl der noch gar nicht so alt ist. Der Walter
Patedel. Ist noch keine 20 Jahre alt. Achso, nee,
noch nicht so alt. Der war damals bei der zuerst bei Peacock und dann später bei der Ingram verantwortlich fürs Festplattengeschäft. Und bei der Ingram war der dann europaweit fürs Festplattengeschäft verantwortlich. Mhm. War jetzt ein paar Jahre, muss man sagen, komplett in der Versenkung verschwunden. Man hat nichts gesehen oder sehr wenig gesehen und gehört. Und der ist jetzt seit letzter Woche bei der API wieder aufgetaucht. War ich doch wirklich erstaunt. Was er da macht, weiß ich noch nicht, dem muss ich nochmal nachgehen. Aber ich habe mit ihm dann ein paar Zeilen über Xing gewechselt. Und das fand ich schon eine sehr interessante Personalie, weil der Walter Patedel doch ein sehr hochkarätiger Mann gewesen ist.
Also ich glaube ja, dass diese von dir jetzt genannten Distributoren mittlerweile in einer Umsatzklasse liegen, wo letztlich der Grad der Professionalität, wie man so ein Geschäft macht, einfach auch extrem zugenommen hat. Also ein sehr gutes Beispiel für mich ist da die Becom. Die hat, nachdem dieser Gesellschafterwechsel auch stattgefunden hat, war das für mich ein Stück weit eine neue Becom.
Ja,
extrem professionell, transparent, man hat sich gezeigt.
Ja.
Also alles, früher war die Becom ein total verschlossener Laden. Da hast du ja nie irgendwie was über die erfahren. Das war, ist immer alles so nebenher gelaufen. Aber mittlerweile werden diese Unternehmen einfach wesentlich professioneller. Die setzen saubere Prozesse aus. Da gibt's jemand für die Öffentlichkeitsarbeit. Die kannst du anrufen, kriegst eine Auskunft. Die reden mal über ihre Umsätze. Die sagen einem sogar,
wie viele Kunden sie haben, wie viel kaufen.
Sagen einem, wie viele Kunden sie haben.
Dann
die sagen einem das. Die Tech Data sagt's nicht.
Ich habe ich habe jetzt mal recherchiert. Es ist anscheinend so, dass die API 150 Vertriebler hat.
Ganz schön viel. Und
das sind mal richtig. Das war einer der Hintergründe, weshalb ich mal bei Techdata angefragt habe. Was ja bei diesen sämtlichen, ob das ein Sievert und Kau ist oder. Also alle diese mittleren, die sind alle wahnsinns vertriebsstark und die haben alle ein sehr, sehr gut funktionierendes Key Accounting, sogar für kleinere Händler.
Mhm.
Und die machen da wirklich gutes Geschäft. Und die Händler sind da sehr, sehr gut und sehr persönlich abgeholt, was bei den Großen ja nicht unbedingt immer der Fall ist.
Mhm. Tolle Sache.
Also, ja. Und jetzt muss ich hier nochmal was einflechten, weil das kommt mir jetzt gerade wieder. Die Elsdemester hatte dann gesagt, das Geschäft wird schwieriger und es wird in der Distribution nochmal richtig Konsolidierung geben.
Ja.
Und dann war ja die Rückfrage, wo wird denn die Konsolidierung da stattfinden? Ja, bei den ganz Großen nun nicht. Weil das sind jetzt drei und das ist so und drei ist eine gute Zahl. Die
Großen werden größer, hat sie gemeint.
Genau, ja. Und die Großen werden größer und dann war sie nach, ja, wo denn? Und dann hatte sie gesagt,
wer nicht in einer richtigen Nische drin ist und sehr spitzig auf den Markt konzentriert, genau, sondern versucht so ein bisschen in die Breite zu gehen, der wird scheitern.
So, und in der Region so 200 bis 300 Millionen.
Ja. Nee, und zwar jeder, der kleiner ist, im Moment, ich habe es mir aufgeschrieben.
Oder kleiner als
200. Und sie hat gesagt, jeder, der kleiner ist als 250 oder 200 Millionen.
250 Millionen, ja.
Und dann musst du sagen, dann sind die API, BCom, Sievert und die sind alle größer.
Die sind alle größer.
Die meinst du schon mal nicht. Nee. Und dann ist die gute Frage, wen hat sie denn jetzt gemeint, die da in der Masse konsolidieren?
Naja, alle, die drunter sind.
Alle, die kleiner sind. Und nicht spitz aufgestellt.
Die ihr Potenzial für mehr Wachstum einfach noch nicht
realisieren können.
Ja, die das nicht realisieren können.
Die auf der anderen Seite natürlich das größte Potenzial haben.
Die nicht davon profitieren können, dass alles zusammenwächst.
Aber dann jetzt.
Möglicherweise.
Dann aber jetzt los. Ne?
Meine Herren, ey.
Ja, es ist komplex.
Ja, unter 200 bis 250 Millionen Umsatz hat es gesagt.
Schreibst du alles immer in deinem Handy mit? Weil du
ja, ist mir gestern auch schon aufgefallen.
Ja, interessant.
Geht das denn schnell?
Also das geht sensationell schnell. Ja? Es geht wirklich schnell. Und ich finde es blöd, ein Notebook da auf den Tisch zu stellen, in so einer Pressekonferenz. Das ist irgendwie blöd.
Kugelschreiber.
Papier. Und ich hasse abtippen, was ich von Hand geschrieben habe. Und wenn das nur 10 Seiten, ich hasse das. Ich finde das ganz grauenhaft. Ja. Also tippe ich es lieber gleich ab. Für mich wäre Handschrifterkennung ganz gut.
Dann?
Ja, das geht hier mit Bluetooth ganz gut.
Ah, ja.
Also dieses Handy ist sehr antiquiert, aber es hat tatsächlich Bluetooth und WLAN.
Mhm.
Und man kann toll mit telefonieren. Eine Kamera hat es nicht.
Kann man da Podcast drauf hören?
Müsste eigentlich gehen,
eigentlich.
Ja, Symbian,
oder?
Symbian Real geht. Player drauf. Ich sag nochmal, Nokia E61.
Klassiker.
Geschätzte 10 Jahre alt, Klassiker. Fantastisch.
Wahnsinn. Ich möchte gerne noch, Christian, was hättest du jetzt als nächstes Thema?
Damian, sag doch, was du gerne
möchtest.
Nee, darf ich vorher noch was sagen?
Ja, klar.
Was diese Woche auch, das geht auch ganz schnell, was diese Woche passiert ist. Nämlich, ich habe mir diese Woche die Bravo wieder gekauft. Sagt
du
euch
hast
das
dir
was.
Die Bravo gekauft?
Die Bravo, ich habe sie euch mitgebracht. Hier die Ausgabe Bravo. Nummer 42 kostet 1,40 Euro, habe ich am Kiosk gekauft. Die guckte mich ganz verdutzt an. Aber ich habe das ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich die Bravo gekauft habe. Ich durfte die früher nie kaufen.
Ich habe nie im Leben die Bravo gekauft.
Ich auch nicht.
Ich noch nie,
ne? Meine Eltern hatten uns das verboten. Und
echt? Meine Tochter hatte die mal abonniert oder sowas.
Nee, bei meiner
Augen.
Und warum habe ich mir die gekauft? Sicher nicht wegen Dr. Sommer.
Wegen des Starschnitts.
So ungefähr. So, und zwar hat die Bravo zum ersten Mal ein Poster von Steve Jobs.
I remember. Ach, und
1905, das ist dieser Apfel. Ich kann es jetzt leider den Hörern.
Mit dem Jobs-Profil anwesend.
Was ich super finde.
Ja, das ist eine sehr schöne Grafik.
Und ich bin dann auf die Seite des Bauer Verlags gegangen, wo die Bravo erscheint und wollte halt wissen, was sagt denn der Chefredakteur dann dazu? Und der sagt Folgendes, interessiert es euch?
Ja.
Also er sagt, Jobs ist längst ein Popstar. Die Jugendlichen lieben seine Produkte, sie hören Musik auf ihrem iPod, träumen vom neuesten iPhone und sparen auf das iPad. Der Tod von Steve Jobs hat unsere Leser extrem bewegt. Das ist das erste Mal, dass die Bravo einen Unternehmer oder einen Wirtschaftskapitän dort verewigt hat. Und das fand ich wirklich sehr bemerkenswert, ne?
Ist es auch.
Dass der Steve Jobs hier in der Bravo drin ist, wer hätte das gedacht, ne?
Ja, es ging ja nach Steve Jobs Tod rauf und runter, überall. Also
das ist ja total irre.
Das war wirklich der helle Wahnsinn.
Wen haben sie sonst hier noch als Poster? Wer ist das denn hier? Ist halt so ein Mädel.
Seine Tochter.
Keine Ahnung, ich kenne die ja alle nicht, ne? Und
Eine Gabi seiner beiden Jobs. Töchter, ich glaube, vier Gabi Jobs.
Entschuldigung.
Jessie
Nina J. Hagen.
Jessie J.
Die war bei Wetten, dass zu Gast. Jetzt weiß ich, wer das ist. Ich habe die nur gesehen im Fernsehen, habe aber nicht gewusst, wer das ist. Jetzt, wo du mir den Namen mal sagst, ach, die macht auch Musik, aha.
So, und hier mit dem Steve Jobs Poster. Wieso, die macht auch Musik. Mickey. Die hat doch da gesungen, habe ich doch gesehen.
Ich habe später eingeschaltet, ich habe nicht die ganze Sendung gesehen.
Ich habe das so nebenbei. Ich glaube, ich habe irgendwie an meinem Notebook mir was angeguckt und dann im Hintergrund lief dann halt eben Wetten, dass.
Ja.
Und dann saß die dann da auch auf der Couch, nachdem die gesungen haben. Und der Gottschalk hat sich mit anderen unterhalten und sie hat dann so ihre Fingernägel sich angeschaut und so. Und ich habe gedacht, also... Besser kannst du kein Statement zu der Sendung abgeben, als wie die Tussi, die da auf dem Sofa saß. Ich gucke mir immer.
Total gelangweilt.
Interessiert mich überhaupt nicht, was die anderen hier sagen.
Die heißt Miley.
Miley? Lass mal gucken. Also ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil Mascha, meine Frau, die wollte sich das Steve Jobs Poster an die Wand hängen. Ja, ist so. Und, oh Mann, das ist hier Hannah Montana.
Ja,
Hannah Montana.
Die kennt man zumindest vom Namen her.
Ja.
Montana weiß ich nur eben hier, diese Region in USA, wo keiner hin will, außer irgendwelchen Füchsen und Hasen.
Wo es nur Kartoffeln gibt.
Das wollte ich euch nur noch mal mitteilen, hier mit Steve Jobs. Also echt bemerkenswert.
Absolut, ja.
Ich denke, das sollte auch ein Ziel sein für andere Unternehmer in der Branche. Ne? Wer fällt uns da ein? Gerhard Schick. Ja. So Bechtle.
Ja.
Ne, wär doch mal eine Idee. Ich meine, der ist jetzt im Manager-Magazin.
Einer der reichsten
IT-Unternehmer. 10, geschätztes Vermögen 300 Millionen Euro.
Ja.
Also, ne?
Dann kommen die ganzen
Weg.
SAP-Leute.
Da ist doch der
Dommermuth
Weg zum Bravo.
Ist noch mit dabei.
Dommermuth über eine Milliarde. Was haltet ihr eigentlich von solchen Rankings?
Ja, ich finde es schon interessant.
Ja?
Interessant, ja. Ich lese das auch
also,
ganz gerne.
Ich lese das nie.
Doch, also, ist doch mal interessant.
Wenn dann nicht jetzt, wer war denn das nochmal, wer war es denn nochmal? Der hatte da irgendwie uns darauf aufmerksam gemacht und da war ein schöner Artikel über Yahoo. Da ist der Sigi Renz nicht, wie hieß er nochmal, der Renz, der auch mal bei Bechtle war.
Jürgen Renz, ehemals IBM-PCD.
Genau. Der war ja mal kurz bei Bechtle und dann hat er halt gesagt, ja, wir saßen dann da in der Kantine bei Bechtle und wäre schon schön gewesen, wenn in der Erbsensuppe auch ein Stück Wurst gewesen wäre. aber Gerhard Schick meinte da, lieber das Geld lieber für andere Sachen aus.
Das Stück Wurst hatte
aber.
Der Schick.
Das passt aber.
Ja, so kommt man natürlich nicht zum Bravo-Poster, ne? Ist schon klar.
Das stimmt schon, ja.
Ach, übrigens im Manager-Magazin, ich hab den Artikel noch nicht gelesen, muss ein sehr interessanter Artikel gewesen sein. Und zwar hatten die vom halben Jahr schon mal geschrieben bei EP.
Ja, da wollte ich doch gleich
noch drauf. Da kommen wir noch drauf.
Du musst mal unsere Agenda lesen.
Ich habe
Herr Raum.
Ich habe vorgegriffen.
Nee, da kommen wir noch drauf.
Entschuldigung.
Aber vielleicht sollte man.
Aber es ist ein sehr spannendes
Thema. Jetzt, wo du aber Steve Jobs angesprochen hast, der ist ja einen Tag oder in der Nacht nach der Keynote ist er ja verstorben. An seiner Krankheit und in der Nacht davor hatten die ja das neue iPhone vorgestellt und da wurde ja mal wieder, ich meine, ich verfolge ja nun mal diese Apple-Presse rauf und runter, was da im Vorfeld schon wieder die Leute verrückt gemacht wurden, was dort Mockups aufgetaucht sind, was dort Hüllen aufgetaucht sind.
Was ist da aufgekauft?
Mockups, also so, ja, so Prototypen im Prinzip. Ja, da wurde ja angeblich wieder ein Prototyp geklaut. Aha. Und es wieder irgendwelche Hüllen aufgetaucht, dass man dann daraus ableiten konnte, wie jetzt das neue iPhone aussehen wird.
Aha.
Da wurde dieses geleakt und dann kam wieder was von DigiTimes und so weiter und so fort.
Aha.
Und es waren sich ja alle sicher, dass das iPhone 5 kommt.
Ja.
Und dann stellen die an diesem Abend glatt ein iPhone 4S vor.
Ja.
Und nicht das iPhone 5.
Und alle haben
und die Analysten haben geschrieben. Alle haben riesen Enttäuschung hast du am nächsten Tag. Überall gelesen. Große Enttäuschung. iPhone 4S, kein iPhone 5. Und wisst ihr was? Zwei Tage später hatten die über 1 Million Vorbestellungen.
Was?
Zwei Tagen. Über 1 Million Vorbestellungen. Das finde ich so verrückt mittlerweile.
Ja, das ist auch verrückt.
Aber das iPhone 4S, muss man sagen, also ich werde auch schauen, dass ich das irgendwie bekomme, weil das scheint mir mal ganz was Besonderes sein. Ich habe vor 10 Jahren, habe ich gesagt, ich steige in diesen, damals waren ja noch PDAs von Palm. Mhm. Und
Palm.
Mhm. Der Psion hatte ich damals.
Psion genau. Ja, hatte ich auch.
Dann von Sharp, den Zaurus, kennt vielleicht noch der eine oder andere. Ja. Mit diesen Dingern da rumgemacht. Ja, und irgendwie war das immer total nervig. Und da habe ich gesagt, ich steige ein, wenn diese Dinger mich verstehen und ich denen sage, übermorgen 14 Uhr Termin mit Toshiba. Und dann im Kalender ist. Und das neue iPhone 4S kann das.
Das ist Siri, oder wie das
Siri,
heißt.
Siri, die haben eine Technologie
funktioniert zugekauft. Das?
Du musst dir mal Videos anschauen, die haben es auf der Keynote, haben es vorgeführt. Sensationell. Kontextabhängig, du kannst dein Telefon fragen, brauche ich heute einen Regenschirm? Ja. Dann kriegst du sofort von dem Siri gesagt, ja, zu 80% brauchst du heute einen Regenschirm, weil gegen 14 Uhr wird es regnen anfangen.
Aha.
Du könntest genauso fragen, wie wird das Wetter heute? Kommt zum selben Ergebnis. Aber du kannst einfach deine Fragen freistellen,
das
sozusagen.
Ist, das ist super, ja.
Und,
nicht in Computersprache.
Nicht in Computersprache. Mhm. Und da gibt's, also, was die da vorgeführt haben, sensationell. Du kannst denen zum Beispiel sagen, Siri oder Telefon, Siri, bitte erinnere mich dran, wenn ich nach Hause komme, den und den anzurufen.
Mhm.
Dann hat er aufgrund seiner Geolocation, die er feststellt, sobald du nach Hause kommst, poppt ein Ding auf und sagt, soll ich den jetzt anrufen?
Mhm.
Er liest dir die SMS vor, du kannst sagen, schreib eine SMS zurück und diktierst ihm dann, schreibt er dann mit rein. Da gibt es schon ganz witzige Dialoge. Du kannst Siri zum Beispiel fragen, kannst du sagen, ich liebe dich? Ja, dann sagt Siri zurück, ich hoffe, das bleibt so. Es gibt keine anderen Telefone neben mir. Also der antwortet auch total witzig. Also gibt es schöne Videos auch im Netz. Herrlich. Und das ist jetzt mal eine Sprachtechnologie, die wir da haben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube, dass das ein ganz unterschätztes Feature ist, was die dort haben.
Ja.
Ein ganz unterschätztes Feature.
Die haben doch die Siri schon vor Jahr und Tag gekauft.
Ja, ja.
Und dann gab es noch vor kurzem einige Diskussionen, die dann in die Richtung gingen, jetzt haben die das gekauft und haben nie was draus gemacht.
Ja.
Und jetzt ist das bei Apple irgendwo in der hintersten Schublade verschimmelt und da passiert nichts mehr. Und schade ist es ja drum. Und prompt kommt genau dies Feature.
Ja.
Aber ich bin auch sehr gespannt, wobei ich muss es ausprobieren. Aber das iPhone hat keine Tastatur. Ist für meine
Anwendungsfälle
ist das ganz schlecht.
Direkt rein,
ich kann aber nicht in der Pressekonferenz permanent
aber du könntest dir so eine kleine Bluetooth-Tastatur da vorstellen und dann schon reintippen.
Ja, genau. Aber das ist was anderes.
Das mag er nicht.
Nein, das ist schrecklich.
Dann lass uns über Mediamarkt sprechen.
Oh nein.
Wäre der nächste Punkt.
Oh nein.
Habt
ihr die neue Mediamarkt-Werbung verstanden?
Als ich das erste Mal diesen Spot gesehen habe im Fernsehen und ich glaube, es war vor der Sportschau.
Welcher
war
denn das?
Dieser 90-Sekunden-Spot, wo es da so Kirmes-Atmosphäre und schießt und knallt und
tut. Ich glaube, den habe ich nicht gesehen.
Ich habe gedacht, was ist denn hier los?
Ja, ich war auch.
Also vielleicht ist jemand von euch in der Lage, mir zu erklären, was Mediamarkt da im Moment für eine Werbung fährt. Mir ist es nicht klar. Ich verstehe sie einfach nicht.
Also
ich bin heute auf dem Weg hierher ins Podcast-Studio zum Damian in Lochhausen reingefahren, am Ortsschild, ein Riesenplakat. Da steht drauf UVP AGB LMAA. Der neue Preis, Mediamarkt.
Das
ist doch ganz einfach, Christian. Fällt mir jetzt, vorhin habe ich gesagt, weiß ich auch nicht was. Aber jetzt ist es mir ganz klar. Jetzt fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren.
Nämlich?
Ja. UVP, unverbindliche Preisempfehlung.
Ja, allgemeine AGB, Geschäftsbedingungen.
Ja.
Geht uns am.
LMA, leck mich am Arsch. Kannst du alles vergessen?
Ja.
Ne? Also,
weil
wir haben immer den günstigsten Preis.
Wer?
Wir, Mediamarkt.
Stark.
Das ist ja die Strategie.
Ja, das ist aber völliger Quatsch.
Ja, wieso? Das interessiert doch nicht, ob das Quatsch ist oder nicht.
Nicht?
Nein, es kommt doch nicht darauf
an.
Es kommt ja auch nicht auf Wahrheit und
es kommt auch nicht auf den Preis.
Es kommt einfach darauf.
Ich finde diese Werbung
Aber unglaublich. Aber das Ziel, ich finde die Werbung extrem verwirrend, ich finde sie total anstrengend. Hey, ja. Ich finde sie echt anstrengend, diesen Trailer, diesen 120 Sekunden Trailer, auf den du dich da aufhörst.
Ja,
es gibt
ja
auch in der Länge verschieden.
Ich verstehe den überhaupt nicht.
Ich finde den einfach super kompliziert, also finde ich jetzt für die Zielgruppe auch nicht besonders angewiesen. Ist ja keine einfache Aussage, die wir da treffen. Ich bin doch nicht blöd, ist eine einfache Aussage. Geiz ist geil, ist eine einfache Aussage. Was die da jetzt machen, ist keine einfache Aussage. Aber was sie wieder mal erreicht haben, ist, dass man über ihre Werbung spricht.
Wir sprechen ja auch gerade.
Aber da hätte man sich doch. Na, guck doch mal in die Foren rein, ja auch gerade in die Foren der Kommunikationsprofis, ja, da wird ganz viel über diese Mediamarkt-Werbung gesprochen. Und es ist ja, das wollen wir nicht vergessen, nicht nur eine Werbung. Es ist eine Änderung der Strategie, die dahinter steht.
Nee, natürlich ist es das. Wer hat denn die Preisdiskussion erfunden?
Ja, natürlich.
Hornbach, Punkt 1.
Nein, warte, bevor du darauf kommst.
Bevor du darauf kommst.
Du
fängst zu bauen.
Also die, was ist,
zu Heimwerk.
Nein.
Hat einen anderen Hintergrund.
Was die Hersteller verfolgen das auch mit großem Interesse. Und die Befürchtung, die die Hersteller haben, ist, dass, also zunächst mal die Befürchtung nicht, das, was sie sehen, ist, dass insgesamt das Preisniveau, wenn man mal diesen ganzen Warenbestand von Mediamarkt nimmt, dass insgesamt das Preisniveau wird sinken.
Ja.
Ja. Ja. Und die Befürchtung der Hersteller besteht darin, dass sie es bezahlen sollen.
Die Hersteller bezahlen das schon mit Ansage.
Schau dir das Konditionenmodell an. Mhm.
Die haben im vergangenen Jahr ja alle Hersteller zusammengetrommelt, Einzelgespräche mit denen geführt und haben gesagt, das wird auf dich zukommen. Wir erwarten dort noch ordentlichere Zugeständnisse in Sachen Preis.
Ah ja, okay.
Dann haben sie alle wieder nach Hause geschickt.
Ja, da hat mir genau also ein Hersteller, der hat mir gesagt, das macht er aber nicht, dann verzichtet er lieber auf Mediamarkt. Ja. Ob er das dann auch tatsächlich tut, das wissen wir jetzt nicht.
Die haben so einen Hals, ne?
Haben die auch.
Ja.
Haben die auch.
Was ich zu genau diesem Werbepunkt sagen wollte, ich habe die Werbung gelesen, wenn ich ins Büro fahre, dann komme ich immer an so einer Bushaltestelle vorbei. An der Bushaltestelle stand, liebes Internet, wenn du schon unseren Preis kopierst, dann kopier doch auch unsere 14.000 irgendwas Mitarbeiter. Meines Erachtens ist das ein Ausdruck purer Hilflosigkeit. Ganz interessant, ich bin auf die Mediamarkt-Website gegangen, wo die ja immer ihren Flyer haben. Und jetzt haben die diese ganzen Wallpapers mit eben dieser Aktion. Und da habe ich mir auch die Spots angeschaut, 2 oder 3, habe ich alle nicht verstanden. Und dann habe ich gedacht, hey, der ultimative Preis, und schaue ich mir doch so ein Gerät mal an, Sony Notebook, Sony Vario.
Ja.
Sony Vario und Sony hochpreisige Notebooks, schöne Geräte. Sony Vario war auch ganz gut gemacht mit Produktinformationen, Schnick und Schnack. 2879 Euro.
Wie viel?
2879 Euro.
Okay. Mhm.
Sony hochpreisig. Okay. Dann haben wir gedacht, hey, das ist ja mal eine Ansage. Was kosten das sonst so? Und jetzt bin ich natürlich so, ich gehe natürlich nicht auf irgendeine Preissuchmaschine und, weil das sind ja schon, also so viel zur Werbung habe ich dann schon verstanden. Es gibt viele unseriöse Angebote. Ich gehe dann immer nach Amazon. Mhm. Und dann gebe ich halt ein, dieses exakt Sony Notebook auf Amazon. 2,8.
Selbe Preis im Prinzip, oder?
Das exakte identische Preis, außer dass ich bei Amazon...
haben die nicht sogar gesagt, dass
für die
sich
80,
Amazon richten,
dass
sie da nachschauen, was das
ja, da man kostet? Ist bei Amazon ist man 80 Euro billiger und es kostet keinen Versand. Mhm. Und bei Mediamarkt gibt es noch diese Versanddienstleistung, die man zukaufen kann. Die sensationelle, wenn man es nicht abholen will.
Ja,
und also ich finde, die Werbung ist Ausdruck purer Hilflosigkeit. Es gab so eine Aktion schon mal. Da hatte der, ich glaube, Saturn oder Mediamarkt, hatte auch sowas draußen. Bringt uns die Angebote aus dem Internet. Wir unterbieten die.
Ja.
Dann hatte ich gerade nach einer Kamera geschaut und dann kamen halt die ganzen Leute an mit den Online-Ausdrucken. Und da haben die es immer drauf geschaut. Nein, ich weiß nicht wie. Zu jedem. Also wie dieser, das können wir, das ist nicht seriös. Gehen Sie nach Hause, das ist kein seriöser Preis, den können wir nicht machen. Mhm. Haben die zu jedem, die haben bei keinem einzigen unterboten, was der da reingebracht hat. Ich meine, was ist das denn für eine Strategie? Super Sache, da bin ich auch das letzte Mal reingegangen.
Also die üben doch da jetzt im Moment extremen Druck auf die Hersteller aus, oder?
Das ist doch,
also weil
das
ich das verstanden habe, machen die ja jeden Morgen oder einmal am Tag checken die im Internet, wie die Preise für ihre Produkte sind.
Ja, klar,
das, sagen, das ist viele. Der niedrigste Preis, den bieten wir auch.
Das macht doch jeder.
Das macht der Bächle direkt schon seit ewigen Zeit.
Ja, das macht jeder. Ich kenne einen, der macht's nicht, das sage ich jetzt aber nicht.
Konrad.
Das ist auch nein, und ich wollte gerade sagen, das ist auch kein Händler, sondern Distributor. Da geht das noch, da ticken die Uhren noch anders. Okay. Aber das ist doch Standard.
Ja, sicher.
Ich meine, hallo? Dass man sich davon nicht beeindrucken lässt, und der Mediamarkt war ja nie günstig. Die waren bei den Aktionsangeboten immer günstig, aber bei der normalen Ware sind die ja nie sensationell billig gewesen.
Nee, natürlich nicht.
Naja, Mediamarkt, das ist halt schon wirklich eine interessante Geschichte, muss man sagen.
Ja, da hat sich ja jetzt auch noch einiges getan. Der Cordes tritt ja nicht mehr.
Was war jetzt nochmal mit dem Baumarkt, von dem du vorhin gesprochen hast?
Ja, komm, Hornbach hat
Hornbach. Ja, bitte.
Was?
Ja, bitte.
Hornbach hat auf seiner...
Ja, sag's. Auf seiner Facebook-Fanpage hat Hornbach dann...
Hast du die...
Nein, ich habe es in der W&V gelesen.
Ach so, ich dachte du...
Da stand dann irgendwie drauf.
Abonniert. Heimwerker.
Die haben dann heute noch einen Hammer kaufen, dann sehe ich das.
Genau. Nee, die haben dann die Plakate verglichen und haben dann ihre Werbung aus dem Jahr 2005 nochmal zum Besten gegeben, die nämlich ganz genau auch darauf abzielt. Mhm. Bei Hornbach heißt es nämlich der unglaubliche Preisrabatt, Irrsinn, 80% Rabatt für jeden, der alle 8000er bestiegen hat.
Das ist auch schön.
Das haben die 2005 gemacht. Und dann haben die auf ihrer Facebook-Seite geschrieben, lieber Mediamarkt, Glückwunsch zur späten Einsicht, Ausrufezeichen. Falls ihr noch mehr Tipps braucht, wisst ihr ja, wo ihr uns findet.
Das ist cool. Sehr gut.
Das ist, ja.
Ja, das ist humorvoll.
Und haben dort ihre alten Werbeplakate, eben Werbemotive ausgegraben und sagen da halt, also das, was ihr jetzt macht, das haben wir vor 6 Jahren schon gemacht. Wir sind da schon viel, viel weiter und sagen da im Prinzip auch, dass das ein Stück weit Hilflosigkeit ist. Deswegen gefällt mir die Beschreibung da ein Stück weit auch ganz gut. Also es ist halt ihre Antwort darauf, die sie da jetzt mal gefunden haben, weil ich meine, der Online-Shop soll ja noch kommen. Saturn ist ja jetzt gestartet, ja. Anfang Oktober.
Ja.
Völlig unspektakulär, wie ich finde. Also wenn man da mal draufsteht, da haben die halt einen Online-Shop aufgemacht. So, what? Mhm. Also das begeistert mich überhaupt nicht.
Mhm. Also bei dem...
Artikel drin?
Bei dem Saturn Online-Shop ist es mir so ähnlich gegangen. Ich wollte den testen. Und habe gedacht, ich bestelle da einfach mal irgendwas und habe dann aber dummerweise immer nachgeschaut, ob das Zeug... auf Amazon auch erhältlich ist. Natürlich ist es auf Amazon immer erhältlich und ist das Sortiment ja auch größer. Aber es war jedes einzelne Stück, was ich nachgeschaut habe, auf Amazon deutlich günstiger als bei Saturn.
Tatsächlich.
Und bei den Amazon-Händlern dann zum Teil noch günstiger.
Deutlich günstiger.
Ja.
Also günstiger bis deutlich günstiger. Also
ja,
je nachdem.
Dann erfüllen Sie ja nicht Ihre eigene Strategie eigentlich. Ne? Also
was war die Strategie?
Das Versprechen, noch? Dass Sie immer den günstigsten Preis haben. Oder nicht den günstigsten, sondern dass Sie halt da konkurrenzfähig sind.
Das ja, die sind bestimmt da konkurrenzfähig, aber ich hab da nichts bestellt.
Wobei ich habe
aber bei Amazon jetzt auch nichts bestellt. Ich habe gar nichts bestellt.
Also was ich gesehen, der Horst Norberg hat mehrere Interviews gegeben, ich glaube in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung habe ich eins gelesen, zum Teil ziemlich irgendwie merkwürdig, muss ich sagen, weil er sagt dann auch, ja, das ist ja heute so, die Leute, die vergleichen dann ja immer im Internet, machen sich dann schlau und kaufen dann aber dann doch im Geschäft.
Hab ich gesagt, wer hat das gesagt?
Der Norberg hat das gesagt.
Okay.
Möchten dann doch gerne dann im Mediamarkt.
Leute,
es gibt natürlich Leute, die das machen. Natürlich, es gibt ganz viele verrückte Leute, ne? Die, also ganz komisch. Aber das kannst du doch so nicht sagen. Nee. Ich meine, eher ist doch der umgekehrte Fall, ja? Du willst dir im Geschäft mal so ein Produkt anschauen, mal in der Hand nehmen und so, und dann guckst du im Internet.
Wo gibt's es am günstigsten?
Oder du machst erst Internet, dann gehst du und guckst dir, je nachdem. Ja, aber das kann man so, glaube ich, in dieser Absolutheit nicht sagen.
Die tun sich da nach wie vor extrem schwer mit dem Thema. Man merkt einfach, dass die da auch keine Erfahrung haben in dem Bereich, ja. Dass die viele Dinge so daherplappern, die völlig unüberlegt sind und.
Na, sie haben sich aber Erfahrung, haben sie sich dazu gekauft. Sie haben den Martin Wild dazu gekauft. Sie haben, Red Kuhn übernommen.
Ja, natürlich.
Also.
Ja, aber ich meine von der Kommunikation des Managements her, ja. Das ist irgendwie komisch. Also der Ding sagt hier zu anlässlich der Eröffnung.
Wie heißt der? Wie heißt der?
Aber total den Namen noch gar nicht
Punkt
genannt.
Damian. Guter Punkt.
Der ist mir auch Peter aufgefallen. August Haas.
So.
Peter August Haas. Also seines Zeichens sei zuständig das für das operative Geschäft. Vorstand.
Ah,
operatives
ja.
Geschäft.
Aha.
Der hat heute, der hat anlässlich der Eröffnung des Online-Shops gesagt, einer der größten strategischen Umbrüche in den 50-jährigen Firmengeschichte sei das heute. Der Tag, von dem viele dachten, dass er nie kommen würde, ist nun da. So,
und
die halten an dem Ziel fest, bis 2016 5 Milliarden Euro Online-Umsatz zu machen. Und das sehe ich mit dem Auftritt ehrlich gesagt nicht.
Der Saturn, also sagen wir mal so, es ist ein großer Schritt für Saturn. Es ist ein kleiner Schritt für die Menschheit.
Für die Menschheit.
Was total interessant ist an diesem Saturn-Shop, für mich das wirklich Interessanteste am Saturn-Shop, ist die Seite Saturn, Kurzporträt und Historie und da das Kurzporträt. Kurzporträt Saturn, faszinierende Markenprodukte in großer Auswahl und zu dauerhaft tiefen Preisen. Doppelpunkt, das bietet Saturn seinen Kunden inzwischen mehr als 230 Mal in Europa. Und es geht ums Filialgeschäft, es geht um Verkaufsflächen, und es geht in dem ganzen Porträt geht es überhaupt gar nicht um Online und es geht ganz viel um den eigenen Bauchnabel, nämlich Punkt 2, wir sind ganz groß. Wir sind ganz groß und machen 3,2 Milliarden Umsatz und wachsen und haben ganz viel Potenzial.
Ja, natürlich.
Und Punkt 3, jeder Markt ist eigenständig, der jeweilige Geschäftsführer ist Miteigentümer. Ich meine, wen interessiert das denn?
Kein
und
Mensch.
So, und dann habe ich mir mal, angetan und habe mal geschaut, und das erwähne ich jetzt auch schon öfter und demnächst gibt das hier wahrscheinlich auch wieder einen Running Gag und hab dann aber das ist
hey, Konrad, Elektronik
aber, mal nachgeschaut. Aber ich tue für unsere Zuhörer und deren gute Unterhaltung tue ich alles und hab bei Amazon
okay,
nachgeschaut über uns. Und zwar gibt's da Amazon und unser Planet.
Die haben ja eine andere Historie natürlich.
Ja, und Amazon sagt halt, die sagen es hier nicht. Doch, sie sagen es hier, genau hier sagen sie es nämlich. Wir bei Amazon glauben, dass Innovation die Welt verändern kann. Auf unserem Weg, das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt zu werden, halten wir ständig nach neuen Wegen Ausschau, um für unsere verschiedenen Kundengruppen Innovationen voranzutreiben.
Das ist ein anderer Tenor.
Ein komplett anderes Selbstverständnis. Man ist da jemand, der nicht nur andere Leute Waren billig verscheppert oder wie auch immer,
ja.
Sondern man ist jemand, der gestaltet, der macht, der Innovationen bringt. Und was waren denn die letzten Innovationen bei Saturn? Wenn man von den für Saturn sehr innovativen Ansätzen Online-Shop absieht.
Ja, aber das ist
geil ist geil,
ja, sag aber ich das nur. Ist, ja, aber das ist doch keine Innovation jetzt im Markt. Also, dass
nein, null. Null. Haben. Null. Es ist für MSH eine Innovation, für die Kunden sicher nicht.
Ich glaube, wie schwer sich das Unternehmen damit tut, das liest man ja auch irgendwie, das sieht man an dem Claim oder an dieser, wie Sie jetzt sagen, der einzige Online-Shop mit Marktgarantie.
Was mit Marktgarantie?
Was heißt denn eine Marktgarantie? Das ist eine neue Neuschöpfung, neues Wort, was Sie da erfunden haben, Marktgarantie. Ich weiß nicht, ob viele Kunden was damit anfangen können. Also, was soll das sein? Ne? Also, Marktgarantie.
Und jetzt
Ladengarantie meinen die im Prinzip, oder?
Ich glaube, sie meinen damit, ich weiß nicht, was sie
machen. Ja, es gibt Märkte.
Es gibt Märkte.
Es gibt Märkte.
Ja? Es gibt Märkte. Ich habe gedacht, dass sie ja marktgerecht, irgendwie dazu. Mit marktgerechten Nein. Preisen, Marktgarantie.
Nee.
Das meinen Ach so, sie meinen die
dass stationären. Dass es stationäre Läden dazu gibt.
Also, wenn.
Ja, da muss aber auch dazu schreiben.
Also,
ja,
wenn.
Allerdings.
Allerdings. Wenn ich mir überlege.
Marktgarantie, was für ein Schwachsinn.
Das Bessere ist Ihnen auf Anhieb nicht eingefallen.
Ja, auf Anhieb, ich glaub,
oder Sie haben gedacht, das ist doch mal ein richtiges Asset. Das müssen Sie herausbringen.
Die Marktgarantie.
Ich glaube, da hat die Agentur ganz schön viel Geld für kassiert, für das Wort Marktgarantie.
Nein, die Werbeagentur hat angerufen hier im Vorstandsbüro und gesagt, was sind so die Assets von Ihnen? Ne? Da machen wir was draus. Ja, wir haben viele Märkte.
Alles klar.
Das
garantieren wir. Und wir garantieren, dass sie morgen noch gibt. Marktgarantie.
So läuft's doch dann.
Aber was man doch mal sagen muss, wir betrachten diese Geschichten ja immer, ist mir aufgefallen, wo ich letzte Woche so ein bisschen hab sacken lassen. Wir betrachten diese Geschichten doch immer so aus der Münchner Sicht. In München gibt's mehrere Mediamärkte, viele Saturns und. Jetzt, wenn man mal
nach Polen fährt,
also wenn ich jetzt mal überlege, ich bin zur Schule gegangen in Ostwestfalen, in Lübbecke, da gibt's so einen Markt nicht. Und für uns war Saturn was wirklich Tolles. Wir haben damals Klassenfahrt nach Köln gemacht in Saturn. Das ist heute noch so. Viele Leute halten Saturn, für die ist das was richtig Tolles. Da waren sie mal in der Großstadt, sind in Saturn gegangen. Sensationelle Geschichte.
So wie wir früher ins KDW oder so.
Ne? Richtig, ganz tolles Einkaufserlebnis. Unheimlich viel Produkte. Groß, Personal bei Saturn ja freundlich und meistens gut orientiert. Muss man da wirklich sagen. Und jetzt sagen die, hey, Saturn, und boah, die gibt's jetzt online, super Sache. Gehe ich jetzt online und schaue mir das an, und wenn ich den Shop sehe, dann denke ich doch, das ist aber nicht der, wo ich drin gewesen bin, und das ist doch eigentlich was ganz anderes, und da gibt's ja gar nicht so viel.
Richtig.
Und die Motivation dann zu sagen, ich fahre mal in die nächste größere Stadt und gucke mir das an, ist, denke ich, eher übersichtlich.
Ja.
Das ist doch. Und dann kann ich doch auch sagen, ja mein Gott, also da gibt's dann ja auch nicht mehr als in meinem EP irgendwas hier ums Eck. Und dann gehe ich doch zu dem oder in einen oder in
also ich
in
glaube,
ich bin
mal gespannt, ob die
oder ich oder shop gleich online
nicht zu viel erwarten. Ich meine, dieser Online-Markt, der hat nun mal noch seine eigenen Gesetze. Da ist wirklich viel Innovation gefragt. Da gibt's auch Trends im Online-Bereich. Amazon macht da sicherlich einen sehr guten Job, aber auch andere, die jetzt branchenfremd sind, ob es Zalando ist mit Schuhen oder Brands for Friends und so weiter und so fort. Da gibt es wirkliche Trends, Live-Shopping kommt und. Ob die da den Anschluss halten können, so innovativ sind und sich so in Szene setzen können.
Ob sie ihn bekommen können.
Ja, um dann anschließend
erstmal gewinnen können.
Um dann in 5 Jahren 5 Milliarden Euro Umsatz damit zu machen.
Also
ich bin echt mal drauf gespannt.
Aber vielleicht werden die 3 Milliarden, die man schon macht, dann ja über online fakturiert. Es gibt ja immer Gestaltungsspielräume in.
Also ich finde das Ziel für die Mediamarkt oder MSH-Leute an der Spitze sollte man sein, nicht, dass die Menschen draußen möglichst viel über die Werbung reden, sondern viel über die tolle unternehmerische, nicht Unternehmensleistung, so kann man es nicht sagen, über die tollen Produkte zu den und die tollen Serviceleistungen, die dahinter stehen, das wäre mal ein Ziel, ne? Und nicht über die Werbung reden. Ne?
Nee, die sollen online gehen und da kaufen.
Ja,
gibt's heute noch keinen Grund für.
Also so wie man heute mit großer Begeisterung über Amazon spricht oder auch andere Online-Anbieter, wo man sagt, Mensch, da kriegst du wirklich eine Menge für dein Geld, ne?
Ja.
Dass man dann auch sagt, dass man dann auch vielleicht wieder sagt, bei Media Saturn und bei Mediamarkt und Saturn, da kriege ich aber echt viel eine Menge für mein Geld. Das wäre mein Ziel und nicht immer nur über die Werbung sprechen.
Und man noch nicht mal ein Eröffnungsangebot hatten
sie. Und man spricht
für mich.
Und man spricht
bei 5 Amazon. Euro Rabatt bei der ersten Bestellung. Nichts.
Man spricht bei Amazon auch nicht unbedingt über den Preis, sondern bei Amazon sprechen ganz viele Leute über den Superservice, den es da gibt, wie unbürokratisch das ist, wie super geregelt das ist, wie toll man eine Antwort bekommt, wie schnell das alles geht. Wahnsinn.
Ja.
Ich hatte schon zweimal mit dem Support von Amazon gechattet, weil ich was wissen wollte wegen der Rechnung. Hochprofessionell.
Ja.
Es hat super geklappt und ich hatte am übernächsten Tag meinen Brief.
Siehst du,
und
deshalb bestellst du auch wieder.
Ja, natürlich.
Ja, eben.
Ah, ja. Gut, jetzt gibt's ja aber demnächst.
Das war aber ein tiefer Seufzer, Wart.
Ja,
Donnerwetter.
Es gibt aber zumindest demnächst einen Wechsel an der Spitze an der MSH, bei der MSH. Cordes
tritt. Bei der Metro. Nein,
bei Metro.
Bei Metro. Cordes tritt ja nicht mehr an.
Na, der hat sich erklärt, dass sein Vertrag nicht verlängert wird nach dem ganzen Hin und Her mit den Hauptgesellschaftern in der Vergangenheit.
Also der.
Das hat er ja um seinen Job gekämpft, mehr oder weniger. Er hatte die Rückendeckung der Familie Haniel und die haben dann anschließend aber dann, die waren untereinander doch total zerstritten und sind es auch in Uneins. Und dann hat er festgestellt, ich habe da doch nicht die uneingeschränkte Vertrauen, das Vertrauen der Familie Haniel zumindest, da macht das auch keinen Sinn mehr für mich weiterzumachen und hat dann irgendwie dann auch total entnervt. Dann gesagt, komm, dann sucht euch jemand anderen, der es dann macht. Und das hat natürlich insgesamt diese ganze Cordes-Geschichte mit Media Saturn wo er sich da sehr publikumswirksam vor Gericht zerstritten hat. Wir haben ja auch hier in diesem
Rahmen mehrmals drüber gesprochen.
Jetzt gibt's dann halt, da war ja diese Woche, war ja in Nürnberg, da mal ein Urteil dazu, wo man dann anschließend festgestellt hat, also die Beobachter, na gut, jeder interpretiert das Urteil gerade so für sich, dass es am besten herauskommt. Ich habe die Schlagzeile, die mir am besten gefallen hat oder am pointiertesten die Situation auf den Punkt gebracht hat, das war nach meinem Beobachten die Financial Times Deutschland, die haben geschrieben, Gerichtsurteil stürzt Media Saturn ins Chaos. Mhm. Das ist sehr pointiert und im Artikel wird das auch erläutert, gerade aufgrund der Situation, dass jeder jetzt irgendwie sagt, eigentlich haben wir Recht bekommen und der andere sagt das aber auch von sich. Und das Gericht hat tatsächlich doch eine ganze Reihe von Fragen offen gelassen. Letzten Endes haben die gesagt, also doch, die 80%-Klausel ist schon wirksam, ja, aber nur so für grundsätzliche Fragen, ja, und denn was das, sagen wir mal, das Tagesgeschäft betrifft, solche Entscheidungen, da müsste halt intern das klären. So hat das Gericht die nach Hause geschickt. Vorsicht, Andreas. Andreas zerstört hier gerade.
Dich drehen wir jetzt mal schnell runter hier.
So hat das Gericht die Parteien wieder nach Hause geschickt. Und das ist natürlich eine ungünstige Konstellation, um dann anschließend fruchtbar wieder zu arbeiten. Auf jeden Fall entsteht da schon, ist da schon so ein Vakuum. Jetzt haben beide Parteien gesagt, in Bezug auf die Frage, gehen wir in Berufung, das müssen wir uns nochmal überlegen. Also die Tendenz ist eher nicht da. Und die Vermutung von Beobachtern besteht darin, dass jetzt die Metro durch, sagen wir mal, einfach eigenmächtige Entscheidungen den Kellerhals dazu zwingen will, erneut vor Gericht zu gehen. Ja, und da müssen wir abwarten, was da passiert. Auf jeden Fall ist das natürlich für das Unternehmen eine ungute Sache.
Ja, weil die kommen da einfach nicht voran.
Das bindet eine Menge Kräfte. Ja. Und dann können natürlich auch einige Entscheidungen einfach nicht getroffen werden, weil sie sich gegenseitig blockieren.
Ja.
Also, naja, so kann man sich schon selber irgendwie im Bein stellen.
Aber man kann, denke ich, so zumindest festhalten, dass er der Tatsache, dass er nicht mehr die hundertprozentige Rückendeckung hat, zuvor gekommen ist und gesagt hat, bevor da in meiner Vita drin steht, hab das Vertrauen nicht mehr, sage ich von mir aus, ich stehe einfach nicht weiter zur Verfügung. Mein Vertrag läuft aus und wir verlängern nicht.
Ja.
Also parallel dazu soll er im Übrigen von seitens des Aufsichtsrates in dem Fall die Personalsuche ja schon auch parallel eine ganze Zeit lang laufen.
Ja gut, das ist natürlich auch die Pflicht des Aufsichtsrates, klar, muss ich sagen,
ja,
wo ja auch die Gesellschaftsteile da vertreten sind. Aber wenn da so eine Situation ist, wo halt der Vorstandsvorsitzende, naja, ein bisschen so ein Wackelkandidat ist, da wäre es fahrlässig, wenn der Aufsichtsrat nicht um eine mögliche Nachfolge sich kümmert. Übrigens, das ist eine Pflicht und Aufgabe des Aufsichtsrats eigentlich unabhängig von der Frage, weil so ein Vorstands- oder von der aktuellen Situation, weil der Vorstandsvorsitzende, dem kann immer irgendwas passieren. Der kann auch von Baum fahren, ja, der kann plötzlich krank werden und so weiter und so fort, ganz also lebensgefährliche Krankheit bekommen und so. Und da ist es halt natürlich dann die Pflicht des Aufsichtsrats, mögliche Kandidaten dann zu identifiziert zu haben bereits. Also das würde ich jetzt nicht als so als einen Punkt werten, der von vornherein gegen Cordes
ist. Übrigens bei Apple ganz hervorragend organisiert worden alles. Mhm. Der reibungslose Übergang zu Tim Cook hin.
Ja,
also
das ist richtig.
Hat Steve Jobs wirklich dort auch selbst die Erkenntnis gehabt, wie weit es ist und dort die Verantwortung rechtzeitig übergeben und
man sagt ja auch, also in der Theorie jedenfalls, ist es die Aufgabe des Vorstandsvorsitzenden, auch seinen eigenen Nachfolger zu suchen. Ne?
Mhm. Naja, das ist richtig. Mhm. Ja, eine Regelung, wolltest du noch was sagen zu?
Nee, nicht mehr.
Nee. Eine Nachricht in dem Zusammenhang, die mir diese Woche noch untergekommen ist, war, dass in Sachen Onlinehandel es jetzt eine EU-weite Regelung gibt. Also was wir hier in Deutschland kennen unter dem Namen Fernabsatzgesetz, gilt jetzt alles europaweit. Das heißt, auch in ganz Europa haben die Verbraucher jetzt die Möglichkeit, 14 Tage lang das Produkt zurückzuschicken. sofern es über 40 Euro gekostet hat, auch versandkostenfrei und. Das ist vielleicht ganz interessant zu wissen,
dass ich das
so tatsächlich so
durchgesetzt. Ist das tatsächlich jetzt schon, sagen wir mal, per Gesetz beschlossen und so man kann das einklagen und so weiter? Oder ist das erst nur mal so eine Richtlinie, die noch umgesetzt werden muss?
Ich schaue mal schnell, ob ich den Link dazu finde. Jawohl. Der Europäische Rat hat nach dreijähriger Diskussion die Verbraucherrechtlinie VRRL nun angenommen.
Mhm.
Damit werden die Informationspflichten und das Widerrufsrecht im Fernabsatzgesetz verbindlich harmonisiert und damit der Onlinehandel im europäischen Ausland erleichtert.
Mhm.
Also war ja zumindest für viele, die im Onlinehandel tätig waren und sagen wir mal europaweit auch immer echt wenig spaßreich, ne? Was halt überall anders geregelt ist.
Ja.
Das dahingehend natürlich schon eine Erleichterung. So, was haben wir als nächstes auf dem Programm stehen? Was wollen wir sprechen? HP noch? HP? Rudern die zurück?
Sprechen wir nochmal über HP.
Rudern die zurück? Tja. So aus eurem Bauchgefühl heraus, was ihr alles gelesen habt?
Also aus dem reinen Bauchgefühl glaube ich, dass die PC-Division da bleiben. Also in der großen Familie bleiben wird und auch da angedockt bleiben wird. Aber es ist reines Bauchgefühl.
Was glaubst du, wie lang das der Fall sein wird?
Das wird schon noch eine Weile so bleiben.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Mhm.
Also ich bin mir da auch nicht wirklich sicher.
Also ich denke mal...
Was kann man sicher sein?
Also ich denke mir mal, der Apotheker hat den Auftrag bekommen, unrentable oder sagen wir mal wenig rentable Geschäftsbereiche bei HP zu sondieren und dort etwas zu tun. Ich glaube, da hatten wir das letzte Mal auch schon drüber gesprochen. Das war ja ein Job, den er machen sollte. Hin zu mehr Profitabilität, Richtung IBM und. So, dann hat er den PC-Bereich ausgemacht und hat gesagt, wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir den so in der jetzigen Form weiterführen, ob wir ihn veräußern oder ob wir einen Spin-off machen oder. Das hat er ja alles offen gelassen. Dann wurde gesagt, wir lassen uns 12 bis 18 Monate Zeit und dann ging das Riesengeschrei natürlich los im Markt. Die Verunsicherung hatten wir das letzte Mal auch ausführlich darüber gesprochen. So. Dann tritt die Meg Whitman an. Nee, Whitman heißt sie.
Ja.
Sagt als erstes, was hier in diesem Haus HP schon mal viel, viel besser werden muss, ist das Thema Kommunikation. So geht es in Zukunft nicht mehr. Das muss einfach alles viel klarer kommuniziert werden. Und jetzt will das Wall Street Journal eben erfahren haben, dass sie darüber nachdenken, die PC-Sparte eventuell zu behalten.
Mhm.
So, da kann man sich jetzt überlegen, ist das absichtlich eine lancierte Nachricht ans Wall Street Journal, um dort einfach ein bisschen Ruhe reinzubringen, oder steckt da eine feste Absicht dahinter? Und vor allen Dingen, der Auftrag, den es gibt seitens des Aufsichtsrates, der ist ja nach wie vor, wäre ja damit weiterhin nicht erfüllt. Man kann sicherlich immer gute Gründe bringen, um zu sagen, es macht sicherlich Sinn, das PC-Geschäft zu behalten. Da gibt es gute Gründe, die dafür sprechen. Auf der anderen Seite kann man sagen, wenn eine HP einen Weg gehen möchte wie eine IBM, schadet es auch nicht.
Was?
Das PC-Geschäft abzustoßen oder an jemanden zu verkaufen. Nur muss es halt geregelt sein.
Ja, das ist alles.
Oder an die Börse zu
bringen. Ja, das ist alles graue Theorie.
Das ist alle graue Theorie.
Tatsache ist, du kannst es nicht hundertprozentig mit der IBM vergleichen, weil die IBM PC Division ja damals richtig fette Verluste gemacht. Die haben, glaube ich, $1 Milliarde Verlust gemacht im Jahr.
Mhm.
Und die HP PC Division, die macht $500 Millionen Gewinn.
Ja.
Ja, also sind sicherlich nicht von der Rendite so stark wie andere Bereiche, wie der Storage-Bereich oder auch der Software-Bereich oder so. Aber ich meine, einen PC-Hersteller draußen im Markt zu finden, der so viel Gewinn macht, den musst du erstmal finden. Ne? Also das ist schon dafür eine stramme Leistung, was Apple, ja gut, Apple ist ja nicht ein reiner PC-Hersteller.
Noch schlimmer, die machen noch ganz viel Geld mit Telefon und MP3-Spielern.
Ja, genau.
Und Musik.
Nein, alles ist in Ordnung. Filmen. Damian, ist alles in Ordnung, alles gut.
Das freut mich. Ich glaube, ich muss jetzt auch zur Toilette.
Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, was die Margen haben bei den Produkten, ne? 60% beim iPhone. Ja gut, aber
und was die Margen im Einzelhandel haben.
Insofern ist das einfach graue Theorie. Ist es jetzt Wirkt sich das negativ aus, wenn man den Bereich wegtut? Einige sagen ja. Ist das eher positiv? Sagen andere wieder auch ja. Man weiß es einfach nicht. Was ich in dem Zusammenhang einfach nur so lustig fand, das war ein Zitat von der McWhitman. Das wollte ich eigentlich beim letzten Mal in Bielefeld schon sagen und dann hat sich's aber nicht ergeben. Da ist sie nämlich auch mal gefragt worden, weil HP macht ja viel Software und so und ist im B2B-Bereich und sie war ja früher bei eBay. Und da wurde sie halt gefragt, was sie denn für diesen neuen Job qualifiziert. So, ne? Und da sagte sie, ja, also als eBay-Vertreter, wir waren ein ganz, ganz großer Softwarekunde von HP. Ne? Und da musste ich wirklich lachen. Also das sollte halt die Antwort sein, das qualifiziert mich für diese Aufgabe. Weil das hört sich ein bisschen so an, genauso gut kann sagen, ja, ich trinke sehr, sehr, sehr viel Warsteiner Bier. Und bin deshalb eigentlich prädestiniert, auch die ganze Brauerei mal als Geschäftsführer zu führen. Oder?
Ja, das ist von der Struktur, auch. Ne?
Das stimmt. Muss ich schon sagen, fand ich lustig.
Guter Vergleich.
Also HP ist echt eine interessante Firma und jetzt aber gerade bei, scheint wohl doch so, dass viele Kunden trotzdem auch bei HP bleiben.
Also Marktanteil ist da sogar leicht gestiegen.
Sogar leicht gestiegen.
Fand ich auch beachtlich, vor allen Dingen, weil ich eine Wette laufen habe. Ich habe gesagt, der geht um 2% runter.
Wann? Wo? In diesem Jahr noch? In Deutschland?
Wir haben gesagt,
bei dir in der Straße?
Drittes Quartal haben wir gesagt.
Aha.
Dass ich habe gesagt, mindestens 2% geht da runter.
Mhm.
Flasche Champagner gewettet. Ja, mal schauen, wie es rausgeht. Aber gut.
Was ich überhaupt nicht verstehen kann im Fall HP, ist, wie sich das Unternehmen dramatisch verändert hat. Und zwar seit eigentlich Lou Platt als CEO weg ist. Da kam ja dann die Fiorina und dann ist alles total anders geworden. HP war ja früher so ein Hightech-Unternehmen, hat die Besten der Besten von den Unis weg angeheuert und. Und heute geht es irgendwie darum, wie verklopfst du Billigdrucker und PC? Ich weiß es nicht, das ist ein bisschen überspitzt gesagt. Das
ist deine Wahrnehmung.
Ist schon meine Wahrnehmung, aber es hat sich auch geändert, weil die Besten der Besten von den Unis gehen nicht mehr zu einer HP.
Ja.
Die machen heute was anderes, die gehen heute zu Google oder was in USA.
Also die haben einfach wahnsinnig viele MeToo-Produkte letztlich.
Ja, wie sich das verändert hat und was ich gar nicht verstehe ist, wie agiert eigentlich dieser Aufsichtsrat? Ich habe es beim letzten Mal ja auch schon gesagt, das darf doch alles gar nicht wahr sein. Der Apotheker kündigt doch nicht aus seinem Bauchgefühl raus an, die PC-Sparte hauen wir weg und das andere stellen wir ein und wir machen und tun. Es gibt doch da sowas wie einen Aufsichtsrat und man spricht sich doch ab, man stimmt doch ab. In dem Aufsichtsrat sitzt die Frau Wittmann auch schon eine Zeit lang drin.
Mhm.
Im Aufsichtsrat, ich habe mal nachgeschaut, wer da noch so drin sitzt, der Marc Andreessen sitzt da drin, der Netscape-Gründer. Und ich verstehe nicht, wie die agieren. Ich verstehe auch nicht, warum aus deren Reihen dann ständig irgendwelche Dinge nach außen dringen, irgendwelche Indiskretionen passieren. Ich verstehe es nicht.
Mhm. Es hat sich viel geändert. Also um da mal ein ganz anderes Beispiel zu nehmen zu HP, was mir gerade einfällt, ich war unlängst mal bei mir wieder auf dem Chorhaus in der Studentenverbindung und ich habe ja mal Maschinenbau studiert und damals zu meinen Zeiten, als man Maschinenbau studiert hat, gab es an wissenschaftlichen Rechnern nur eine Marke, die man einsetzen konnte und die super Geräte haben und immer meilenweit voraus waren programmierbare und wissenschaftliche Taschenrechner, HP.
Mhm.
Ich bin damals zum Bürozentrum Schulz gefahren, war einer der HP-Taschenrechner hatte, die einen da richtig ordentlich beraten könnten. Die waren sauteuer, die Teile. HP 28S mit umgekehrt polnischer Notation. Dem Insider wird's was sagen. Also war sensationell, was diese Dinger kosten. Wenn du heute einen Maschinenbau-Studenten fragst, Taschenrechner, die nach wie vor verwenden, wird über HP nicht mehr gesprochen. Also die sind da einfach völlig raus. Da wird eine Casio genannt und, alles Mögliche. Also was ja auch zeigt, also Raumfahrt zum Beispiel, wenn du dir das ganze Apollo-Programm rauf und runter, da war alles mit HP. HP war die Company, die durch ihre Ingenieurleistung, durch die exzellenten Forscher, die dort hatten, das Unternehmen, was immer wieder Innovationen hervorgebracht hat.
Dafür ist HP auch heute im Übrigen noch bei vielen US-Amerikanern so hoch angesehen, weil die das alles geschafft haben. Ja? Und das sieht man heute bei der HP einfach nicht mehr. Ich weiß, früher auf Pressekonferenzen oder auf der CeBIT vor vielen Jahren, wenn man dorthin gekommen ist, haben die einen regelmäßig so Clips gezeigt, so stellen wir uns IT in 10 oder 15 Jahren vor, wo die dann mit Touch und was weiß ich ihre Zeit zeigen die dir alles nicht mehr. Da ist nichts mehr da. Das ist eine Company geworden, wie viele anderen auch, völlig vergleichbar mit denselben Produkten. Aber HP Invent? Also, weiß nicht, das fehlt mir einfach ein Stück weit.
Zumindest verstecken sie es.
Zumindest verstecken sie es. Vielleicht haben sie es noch, aber zumindest verstecken sie es. So geht es mir ein bisschen als Außenwahrnehmung.
Ja, nee, kann ich gut verstehen. Deckt sich ja auch.
Naja.
Es ist schon erstaunlich, wie das geht.
Finde ich schon erstaunlich, ja. Lass uns über Microsoft vielleicht noch kurz reden. Von euch war, glaube ich, niemand auf der Patenkonferenz in Hamburg.
Nein, leider nicht.
Von uns war ein Kollege hat dort einen sehr schönen Artikel auch geschrieben, hat mit vielen Partnern auch gesprochen. Und sein Resümee fand ich ganz, ganz interessant, was er gesagt hat. Natürlich stand ein Thema bei der Partnerkonferenz von Microsoft im Vordergrund.
Lass mich raten. Fängt es mit C an? Dann ist es das Thema Cloud.
Genau, es ging natürlich um das Thema Cloud. Und da hat also das ganze Management nochmal rauf und runter gebetet, wie wichtig die Cloud ist und dass alle Partner einsteigen müssen. Mhm. Und um das den Partnern alles insgesamt noch schmackhafter zu machen, werden dort jetzt 150 Millionen Euro locker gemacht, die dort in das Partnernetzwerk nochmal reingepumpt werden, um dieses Thema Cloud voranzubringen.
150 Millionen?
150 Millionen Euro.
Haben die auch dann gesagt, was da konkret mitgemacht wird?
Haben die auf der Partnerkonferenz, wie konkret sie es genannt haben, in was weiß ich nicht.
Was macht man mit 150 Millionen?
Oh, ich habe da diverse Ideen, fällt mir sofort was ein.
also mir jetzt. Ein Teil geht sicherlich da rein, um das in irgendwelcher Form monetäre Anreize zu schaffen für die Partner, eher Cloud-Lösungen zu verkaufen, anstatt On-Premise. Ja, anstatt normale lizenzierte Produkte zu verkaufen. Mhm. Also ein gutes Beispiel dafür ist, dass das Dynamics, also deren CRM-System von Microsoft, da läuft im Moment so eine Aktion, dass die Partner, die normalerweise 12% Marge darauf bekommen, auf die Cloud-Lösung, wenn sie die Cloud-Lösung verkaufen, jetzt 40% bekommen. Also da wird der Anreiz für einen Partner, eher diese Lösung, Cloud-Lösung zu verkaufen, wird schon extrem hochgesetzt.
Ich verstehe.
Ja? Und wenn du das überlegst, da ist schon die Frage, wie weit hat sich Microsoft da jetzt mit dem ganzen Thema Cloud aus dem Fenster gelehnt? Also ich finde schon ein ganz schönes Stück.
Ja.
Die Zahl der Microsoft-Partner, die zertifiziert sind oder sich für das Thema Cloud haben zertifiziert lassen, haben lassen, liegt bei 2.500. Das ist angesichts einer Partnerzahl von 30.000 nicht verschwindend viel.
Gut, 2.500 ist eine Menge, aber angesichts der Gesamtpartnerzahl und des Drucks, der aufgebaut wird und.
Ja, und die haben nur eine Zertifizierung. Das heißt, es ist nicht, dass die aktiv dann diese Lösungen aufbauen und die verkaufen. Das heißt noch gar nicht. Also das Thema kommt so nach meinem Dafürhalten, wenn man sich Microsoft anschaut, die ja jetzt als ein Unternehmen eigentlich dastehen, die das nicht nur propagieren, sondern ja natürlich auch leben, auch die Produkte haben, die Services dahinter haben, also die das wirklich ernsthaft betreiben und ernsthaft voranbringen wollen. Irgendwie zieht die Partnerlandschaft nicht richtig mit. Also die Partner ziehen nicht richtig mit. So, und da wäre jetzt natürlich zu überlegen, woran liegt das? Wollen die Partner nicht? Können sie nicht? Haben sie die Kunden dazu nicht? Wollen es die Kunden nicht? Sind die Produkte zu schlecht? Also da müsste man jetzt eigentlich schon mal etwas genauer reinschauen in das Thema. Ne? Aber ich finde das schon ein Stück weit bezeichnend.
Das ist schon bezeichnend.
Also ich glaube, das Thema kommt und das ist ja, sagen wir mal, ja dann doch auch irgendwie Microsoft letztlich ein Stück weit ein Spiegelbild des Marktes. Also ich denke einfach, dass das Thema Cloud viel, viel langsamer oder im viel, viel kleineren Umfang kommt, als damals alle gesagt haben.
Das wiederum glaube ich nicht, Christian.
Okay.
Das glaube ich nicht. Ich würde wirklich die Gegenthese mal aufstellen. Die Kunden sind eigentlich weiter als der Channel. Cloud wird kommen, der Channel ist schlecht vorbereitet und Microsoft hat nicht wirklich einen guten Job darin gemacht, dem Channel auch aktiv weiterzuhelfen.
Also unter dem du meinst es jetzt unter dem Aspekt, dass viele Kunden schon Cloud-Lösungen betreiben in ihrem Unternehmen sozusagen.
Im Unternehmen in der einen oder anderen Form betreiben. dass auch mittelständische Unternehmen oder kleinere Unternehmen hergehen und auf gehostete Software gehen.
Ja.
Das glaube ich schon. Was ich auch glaube, ist, dass, ich glaube, ich habe das auch irgendwo schon mal entweder gesagt oder geschrieben, dass hier gerade ein neuer Kanal entsteht, weil die Leute, die heute das Thema Cloud Computing im Channel treiben, sind gar nicht so die Systemhäuser, sondern das sind so Häuser, die aus dem Hosting kommen, die aus der Webentwicklung kommen und. Die gehen her und sagen, okay, unsere Lösungen werden schon immer gehostet, dieses Client Server Computing, wie man das
die so verkaufen kennt, ja seit finden Jahren
wir, Managed finden Services wir ganz im grauenhaft, ja. Das fassen wir gar nicht mehr an. Und die sagen dann auch, das ist das Systemhaus, mit dem wir uns das beurteilen. Der sagt, Client Server Computing ist total out, das geht alles Richtung gehostet. Und der hat relativ große Projekte zu laufen, macht mittlerweile auch Hardware- und Systemhausgeschäft und geht her und sagt, jede unserer Lösungen ist eine gehostete Lösung, wird von uns selber betrieben und der Kunde kriegt das auch nur in der Form. Das heißt, wir installieren ihm auch nichts, sondern wenn der das haben will, das wird von uns gehostet, die arbeiten mit so einem hochsicheren Rechenzentrum zusammen und die haben interessanterweise ganz große als Kunden und die haben auch ganz kleine Unternehmen als Kunden. Ganz interessanter Case, den die haben. Die haben eine Software gemacht für einen Baumaschinenverleiher. Mhm. Und da wird dann halt, das arbeitet mit Scannern, da werden die einzelnen Teile mit Barcodes ausgezeichnet. Genau, und die Firma hat das Problem, die haben viel mit Zettelwirtschaft gearbeitet und hatten viel Schwund. Also jetzt nicht Baggerschwund, so einen großen Bagger findest du immer wieder, aber so eine Flex oder den Hammer, den du bei Hornbach kaufst oder sowas, ist dann mal schnell weg. Und das ist halt mit Barcodes und das ist eine gehostete Lösung und das ist ein ganz kleines Unternehmen. Das ist so ein richtig traditioneller Mittelständler mit relativ wenig Mitarbeitern und wenig Rechnerarbeitsplätzen, die bedienen das mit
den kann man sowas verkaufen,
weil das
natürlich viele Vorteile für
natürlich
ihn bietet.
Ne? Und es interessiert den doch gar nicht, ob da bei ihm irgendwelche Server stehen oder was. Es interessiert den auch gar nicht, dass das eine Webtechnologie ist.
Aber sein
ist.
Workflow funktioniert jetzt.
Hey, sein Workflow funktioniert und das sind Jungs, die verstehen sein Problem. Er hat weniger Schwund und das Ding ist nicht kompliziert zu bedienen. Da müssen die starken Männer, die irgendwie den Bagger aus dem Regal holen und verleihen,
ja, dann also nur unbestritten, Andreas. Ja. Ich glaube, es gibt sehr wohl sehr innovative Lösungen und da ist auch vieles machbar. Dennoch muss man sich die Frage stellen,
was schief läuft.
Warum das Thema eigentlich nicht so fliegt.
Absolut.
Also sind's auch rechtliche Aspekte. Ich denk dran auch an den Vortrag, den wir gehört haben in Stuttgart. Also da war so ein Fachanwalt da, der dann mal über das Thema Datenschutz und wo sind die Daten und so weiter gesprochen hat. Also eigentlich wird's dir da schlecht und der hat letztlich ausgedrückt, als Systemhaus, als Händler stehst du eigentlich mit einem Bein ständig im Kittchen. So.
Ja, aber das tust du als Geschäftsführer ja auch.
Immer. Tust du immer, ja.
Die Haftungsfragen
aber
sind
aber
schon
das
massiv.
Ist halt so offensichtlich.
Ne, sagen wir mal so, die Anforderungen sind halt ganz andere. Du redest plötzlich über andere Themen. Früher, ich räume dem einen Arsch voll Hardware in seinen Serverraum, schließe das alles an, bringe das zum fertig aus. Und mittlerweile, ich muss mit dem reden über Service Levels. Das sind ganz andere Vertragstypen gefragt.
Ja.
Und ich glaube, da ist die Unsicherheit bei den Systemhäusern viel, viel größer als bei den Endkunden.
Da gebe ich dir recht, ja, das sehe ich auch so.
Also das glaube ich schon. Ja. Und letztendlich musst du hergehen. Wir waren jetzt die Woche bei einer Schulungsveranstaltung von jemandem, der Managed Services anbietet. Der macht Schulungen, da nimmt er auch relativ viel Geld für. Das ist eine Zweitagesveranstaltung, zwei gepacktvolle Tage, wo es nur darum geht, als Systemhaus, was muss ich eigentlich beachten, wenn ich diese Verträge mache, wenn ich mit den Kunden spreche, was verkaufe ich denen eigentlich? Das ist ein relativ kleiner Laden, die machen das gut. Und die nehmen die Leute halt bei der Hand und sagen, okay, wir gehen das mal durch. Und dann sind Systemhäuser da, mittlere, größere, kleinere, also durchaus gemischtes Publikum, die da sehr viel mitnehmen. Das ist richtig, lernen die Grundlagen zu lernen eines ganz anderen Geschäfts.
Ist es ja.
Und letztendlich sind doch die Großen alle sehr kurzatmig. Die sagen, die Partner sollen das jetzt verstehen, dann haben sie es alle noch nicht verstanden, dann machen sie halt einmal skalierende Maßnahmen über die Partnerlandschaft, dann haben die das immer noch nicht verstanden und sagen, ja, dann mit den Partnern, das geht so nicht, dann müssen wir das wohl selber machen.
Dann setzen wir mal die Marge rauf.
Dann gehen wir mal einen Callcenter, generieren wir Leads wie verrückt und dann sollen die Händler halt nur die Vorweg, dann machen wir das alles für die. Und hinten dran ist der Jammer wieder groß, dass der Partner halt nicht verkaufen kann und es geht alles nicht schnell genug. Ich glaube, das ist ein aber, ganz großes Manko.
Ja, klar. Aber dieses Beispiel, was du vorhin gebracht hast, Andreas, ne, das ist ja eigentlich jetzt nicht mit der Erfindung des Wortes Cloud jetzt neu auf den Markt gekommen.
Nein,
da
das gibt's Thema halt, ist ein ganz...
Da gibt es ein Anwendungsunternehmen, das hat einen Dienstleister, der stellt halt einen Server zur Verfügung, da wird die Software gehostet und so weiter und so fort. Das gab's ja schon, das gibt's ja schon seit Jahren, ja?
Das ist kein neues Thema.
Die beiden kennen sich und der Kunde weiß genau, wo seine Daten sind. Ja? Ich meine, das gibt's im großen Stil, gibt's das bei einem Unternehmen, das kennen wir alle, das heißt DATEV.
Ja.
Ja?
DATEV, der Erfinder des Cloud Computing,
ja,
oder?
In gewisser Weise ja. Schon. Die absolut. Machen, absolut. Wenn man so will, seit Jahren machen die mit den Steuerberatern, machen die Cloud Computing.
Keine rechtliche Unsicherheit bei sehr, sehr, sehr empfindlichen Daten.
Und warum? Weil auch die Kunden genau wissen, wo ihre Daten sind. Mhm. Ne? Und jetzt sag mir mal bei Windows 365.
Wo sind in Irland.
Wo sind denn da meine Daten?
Also die Anwendungen liegen in Irland.
Ne? Sagen Sie, dass Sie in Irland sind. Ob die da tatsächlich
ja, doch, neulich ist ja ausgefallen, nachdem Stromausfall in Dublin war.
Also man weiß es halt nicht wirklich. Und dann kommt natürlich das Problem hinzu für ein Unternehmen, das jetzt nicht nur eine Cloud-Lösung einsetzt. Also nehmen wir an, die haben Office 365. Ja. Ja. So, dann haben sie aber noch ein CRM-System,
ja.
Was sie auch in der Cloud haben wollen. Jetzt muss das CRM-System aber mit dem Office-System irgendwie sprechen.
Ja, sicher.
Das muss sich austauschen, weil da Daten reinfließen müssen, Adressdaten, keine Ahnung, sonst irgendwas, CRM-Briefe, die erstellt werden. So, jetzt müssen diese Clouds miteinander schon sprechen. Das ist schon mal die erste Herausforderung. Gut, dafür entwickelt man gerade fleißig auch entsprechende Schnittstellen. Aber dann kommt die Vertragsproblematik rein. Jetzt kann der eine Cloud-Anbieter schon nicht mehr garantieren, dass die Daten seine Cloud nicht verlassen. Sondern sie verlassen sie ja dort in irgendeine Richtung rüber. Und dann sagt er, dann bin ich außen vor. Dann sagt der andere, ich weiß gar nicht, wo die Daten herkommen. Mhm. Ja? Und das sind so viele Unsicherheiten da. Und wenn dort ein Unternehmen es mal ernst meint und zu diesen beiden Anbietern geht und sagt, ich möchte jetzt einen Nachweis darüber haben und feststellt, dass da irgendetwas nicht stimmt, dann gute Nacht.
Mhm. Das ist einfach schon so.
Ein Riesenthema. Mhm. Wobei viele andere sagen, auch Rechtsexperten im Übrigen sagen, macht alles nichts, macht's einfach mal, es wird Rechtsfälle geben.
Wird sich finden.
Es wird Auseinandersetzungen geben. Geht mal davon aus, dass die Richter in der Praxis sagen werden, können wir jetzt im Moment nichts machen, ist alles eine Grauzone.
Ja.
Und. Also da sehr pragmatisch vorgehen werden, um eben auch diesen wirtschaftlichen Faktor da nicht zu gefährden.
Mhm.
Also auch die Thesen werden vertreten.
Und auf der anderen Seite mal Folgendes. Ich bin ja vorhin schon mal auf die Studie gegangen, die wir gemacht haben. Und möchte ich in dem Zusammenhang auch nochmal gehen. Also private Mobilgeräte im Unternehmenseinsatz.
Ja.
Interessant ist, dass ich glaube bei 2/3 der Unternehmen sind auf den Mobilgeräten Daten, die sehr unternehmenskritisch sind, also wirklich lebenswichtige Daten fürs Unternehmen oder zumindest unternehmenskritisch sind. Das ist so der größere Teil. Und tatsächlich ist den wenigsten Unternehmen klar, was mit diesen mobilen Geräten geschieht.
Mhm.
Und ob die Daten da gesichert werden oder abgesichert sind, ist völlig nebulös.
Glaube ich, ja.
Das heißt, auf der einen Seite sagt man, oh, in der Cloud, oh Gott, wo sind bloß meine Daten? Und dann sagst du, okay, mein Mitarbeiter mit seinem Handy hat sie dabei, der wird schon nicht verloren gehen oder das Gerät wird schon nicht verloren gehen. Das ist doch eine Wahnsinnsdiskrepanz. Und dann gibt's doch auch den Fall. Und jetzt führe ich uns zweimal an. Und ich würde mal sagen, was wir hier mit Channelcast betreiben, ist ja sowas ähnliches wie ein Small Office Home Office. Home Office gemütlich auf dem Sofa.
So.
Und wo liegen eigentlich unsere Daten, Themenplanung Channelcast? Jetzt kann man ja sagen, okay, das ist, wir arbeiten in der Cloud, in der Google Cloud. Das ist ein Google-Dokument, das ist gehostet, ist geshared, eine super elegante Lösung. Ja, wo zum Teufel ist das? Also ich sehe es hier vor mir auf dem Bildschirm.
Ja, ja. Ja.
Aber wo sind diese Daten und spielt das für uns irgendeine Rolle?
Überhaupt nicht.
Und es spielt ja auch für ganz viele andere Unternehmen mit ganz vielen Daten keine Rolle. Mit manchen Daten spielt es eine erhebliche Rolle.
Richtig.
Und bei anderen Daten spielt es überhaupt keine Rolle.
Ja.
Ja.
Es ist komplett wurscht.
Nee, wahrscheinlich hast du vollkommen recht, dass die wahrscheinlich.
Nein, es ist nicht wurscht, wenn was passt. Also gut, im Fall unserer Themenplanung, wenn die jetzt weg wäre von heute auf morgen, das wäre richtig scheiße,
mitleben.
Weil dann wäre ich noch weniger orientiert, als ich's.
Daheim würden wir dir helfen. Aber es gibt eben natürlich auch ein paar andere Daten. Da bist du ja zur Aufbewahrung verpflichtet. Die musst du ja ewig aufbewahren und so weiter und so fort. Und die dann irgendwo im Nirvana dazu haben, weiß ich nicht. Da hätte ich also auch ein ganz schlechtes Gefühl. Ne?
Das ist definitiv richtig. Aber es kommt darauf an, was für Daten, welche Anwendungen dann tatsächlich gehostet sind.
Sicher. Ja, klar. Das wird auch nie irgendwie entweder oder sein. Ne, also entweder ich habe alles in der Cloud oder ich habe nichts in der Cloud, sondern es gibt halt ein paar Applikationen, die habe ich dann irgendwie in der Cloud, meinen wir auch in der Public Cloud, ja, und ein paar andere eben halt nicht. Ne, und ja, aber ich würde auch Christian da zustimmen, dass der deutsche Anwender, das gilt für Individuen, das gilt aber auch für Unternehmen, der ist konservativ, ja, aus gutem Grund konservativ, und in der Regel dauern die Übernahmen von Innovationen, die aus der Industrie kommen, dauern immer erheblich länger.
4 bis 5 Jahre.
Ne, als das, was die Industrie
glaube ich, genau, meint. Das ist jetzt der Fall.
Vier bis fünf Jahre nach dem Hype kommt
das merken die,
kommt
jetzt
die Übernahme.
Ja, mhm. Ja, das merken die.
Kommt also die
das,
Übernahme.
Diese zeitliche Lücke da,
ja,
ist
wobei,
einfach zu spüren.
Wobei ich wirklich glaube, dass die Unternehmen weiter sind als der Channel, und zwar erheblich.
Ja, ja. Kann
und, der, und der Channel also wirklich aufpassen muss, dass er da den Anschluss nicht verliert, und die Hersteller besser aufpassen, dass ihr Channel den Anschluss nicht verliert. Mhm. Also das glaube ich schon. Und von daher halte ich das, die Microsoft-Initiative halte ich auch für sehr löblich. Auch dann mal herzugehen und
Geld in die Hand zu nehmen.
Und Geld in die Hand
zu nehmen.
Ja, natürlich. Dass man den Channel mit Geld sozusagen zwingt, sich mit dem Thema zu befassen.
Also irgendwie muss das ja, also es muss ja was passieren.
Ja, ich meine, wenn das sinnvoll eingesetzt wird und macht es sicherlich Sinn, ja klar. Natürlich muss ich Geld in die Hand nehmen, um jemand die Skills angedeihen zu lassen, ja, die Ausbildung, das Verständnis dafür. Er muss Prozesse umstellen im Unternehmen. Das kostet ihn auch alles Geld.
Natürlich.
Ist klar. Und da muss man natürlich sagen, da unterstütze ich dich dabei.
Also was natürlich eine erhebliche Rolle spielt, ist, ein Systemhaus ist schon dahingehend konservativ zu sagen, wenn ich hier investiere, ist das denn wirklich dann gut investiertes Geld, weil es ja ohnehin knapp ist.
Sicher.
Und ich kann das schon verstehen, dass sie dann sagen, boah, lieber ein bisschen Piano und schauen, was da
also ganz kommt. Kritische Partner haben auf der Konferenz geäußert, haben gesagt, Microsoft legt uns jetzt die Daumenschrauben an, die versuchen das jetzt mit aller Gewalt zu erzwingen. Wenn wir da nicht schleunigst alle mitmachen, gehen die alle direkt. Geht Microsoft direkt. Dann werden die ganz klein.
Also ich glaube,
Microsoft kann nicht mehr zurück. So denken die. Also ich will das jetzt überhaupt nicht bewerten, diese Aussage, aber auch so ein Denken herrscht vor.
Ich kann das schon verstehen, wobei ich schon glaube, nicht dass Microsoft ist ins Thema sehr spät eingestiegen. Microsoft muss in die Richtung gehen und es wird auch kein Zurück mehr geben. Und zwar weder für Microsoft noch für sonst wen.
Ja.
IT wird mittel- oder langfristig zur Dienstleistung werden. Und dann werden da keine Produkte mehr geschoben. Genauso wie weniger Pakete verkauft werden, Softwarepakete verkauft werden und mehr Lizenzen und wie es elektronisch distribuiert wird und. Ist alles gekommen und auch diese Sachen, gut, sie sind schon da.
Mhm. Mhm.
Also glaube ich schon. Und das Geschäftsmodell ist so anders, dass man wirklich bei Zeiten drüber nachdenken muss, wie kriege ich da die Transition hin.
Mhm. Darüber denkt übrigens auch gerade die Automobilindustrie nach. Ich habe jetzt unlängst gelesen, die sagen, dass in allerspätestens 5 Jahren jedes ausgelieferte Auto mit dem Internet verbunden ist.
Mhm.
Da habe ich mir gedacht, das finde ich ja interessant. Du kaufst ein Auto, hast automatisch einen mobilen, fahrbaren Internetanschluss dabei.
Also was ich...
Das finde ich ja schon witzig. Also welche Möglichkeiten sich dann dadurch ergeben werden, ja.
Was ich so ganz schwer nachvollziehen kann, ist, warum das bei den in Autos eingebauten Navis noch so ist, dass das so eine abgeschottete Plattform ist. Wenn ich navigiere,
das lassen die sich bezahlen,
dann rufe ich Google Maps auf und dann gebe ich nicht ein irgendwie die Straße, sondern dann gebe ich ein, ich möchte zu folgender Firma fahren in irgendeinem Ort.
Ja.
Und dann kriege ich das in 90% aller Fälle exakt angezeigt und der navigiert mich da auch hin.
Ja,
und ich möchte auch nicht, dann gibt es da einen Start, Straße, das ist ja alles schrecklich.
Ja, ja.
Das ist halt wirklich, das ist doch.
Ja, aber das liegt daran, dass die halt viel Geld verdienen, wenn du dir jetzt, weißt
Mann,
du, was
Mann,
du
Mann.
Für BMW oder Audi oder sonst irgendwas ein größeres Navigationsgerät
ja,
reinbaust.
Aber das würde
bist du mal 3.500 Euro los.
Ja, aber die 3.500 Euro könnten sie fürs neue Jahr auch nehmen. Werden die auch.
Ja, ja.
Die werden auch für den Internetanschluss im Auto 3.500 Euro nehmen, auch wenn die Flatrate sonst überall nur ein 20er kostet.
Weiß ich gar nicht, ob sie da so viel Geld dafür nehmen werden. Wahrscheinlich eher dann für die Endgeräte, die du dann dort einbauen kannst.
Irgendwo wird stecken. Und sie werden
irgendwo,
nicht weniger
ja.
Kohle nehmen.
Ja, ja. Fand ich aber ganz interessant. Also, das ist ja nicht mehr lange hin, ne?
Nein.
Das ist nicht mehr lange hin.
Doch, für unsere Industrie ist es ewig lange hin, aber für die Autoindustrie ist das ein ganz kurzer Zeitraum.
Ja, ja. Ja. Aber finde ich schon interessant. Dann eine interessante Meldung, die ich noch gelesen habe, finde ich es auch mal besprechenswert, ist das Thema BlackBerry und RIM.
RIM.
Ja.
Der Riesenausfall bei RIM über 3 Tage.
Ja.
Serviceausfall weltweit, erst Amiland, dann die ganze Welt.
Ich habe einen total klasse Tweet gelesen, Twitter bei mir in der Timeline drin, da stand drin, sehe in der Straßenbahn jemand mit seinem BlackBerry spielen. Ich weiß genau, dass er offline ist. Punkt. Unbezahlbar. Punkt. Also blanke Häme natürlich letztlich, aber also was da zurzeit los ist, das ist ja echt unglaublich. Jetzt werden ja schon die ersten Stimmen laut. Es gibt so einen Aktionär, der da gerade versucht, eine Mehrheit um sich zu sammeln, um RIM zu zerschlagen.
Ja?
Ja.
Wir hatten doch neulich schon mal so eine interessante Diskussion über RIM, die war doch von dir getriggert, oder?
Mhm.
Christian?
Ja.
Und das ist schon, was da passiert, ist schon sehr konsequent.
Also ich glaube, ich habe so den Eindruck, die stehen dort wirklich mit dem Rücken zur Wand. Jetzt hat ja aufgrund des Ausfalles dann der Co-CEO oder einer der beiden CEOs, der Lavarides heißt er, glaube ich, ne? Der Lavarides ja noch eine Videobotschaft rausgebracht, in dem man also sagt, ja, also BlackBerry gibt's jetzt schon so lange und wir haben ihnen das alles beigebracht. Wir sind eine ganz tolle Company und ohne uns und so weiter. Und haben dieses Video an ihre ganzen Kunden rausgeschickt, ja. Und was die da für bitterböse Kommentare gekriegt haben, weil zum Beispiel, du kannst dieses Video auf dem BlackBerry gar nicht anschauen.
Bitte?
Das packt der im Browser nicht.
Nein.
Ich meine, das kannst du einfach, also da läuft immer so ziemlich alles schief, was schief laufen kann. Ne? Ja, jetzt wird natürlich drüber spekuliert, was mit diesem Unternehmen passiert. Auch angeblich ist der Carl Icahn an dem Unternehmen eventuell interessiert. Sagt euch da was?
Ja,
Carl Icahn?
Ja, das Investor.
Der Corporate Rider, wie er genannt wird. Heuschrecke.
Ja, klassische Heuschrecke.
Ganz klassische Heuschrecke.
Wie der Mann aus dem Sauerland sagen würde.
Ja, aber.
Also ich glaube, die kommen wieder, die Blackberries.
Du glaubst, die kommen wieder?
Ja, ganz, also in der ganz jungen Generation, ich sage mal so 20, die 20-Jährigen, ja, die, da ist das jetzt mittlerweile so ein bisschen so.
Retro.
Der Geheimtipp wäre was Besonderes. Weil das iPhone haben sie alle jetzt mittlerweile und wer jetzt was Besonderes haben will, der nimmt sich den BlackBerry.
Ich möchte mal wissen, was für 20-Jährige du kennst.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das wird BlackBerry nicht retten. BlackBerry lebt eigentlich im Moment noch von den Businesskunden.
BlackBerry bräuchte mal ein richtig gutes Gerät, wo jeder sagt so, wow, ein BlackBerry.
Also
wie das am Anfang war.
Ich meine, man kann.
Ja. Es ist komplett weg.
Also bei uns im Unternehmen ist es beispielsweise so, es werden keine BlackBerrys mehr angeschafft.
Hm.
Aus und vorbei. Nur noch iPhones.
Ja, das finde ich ja auch hart. Das finde ich ja wirklich interessant.
Aufgrund der ganzen schlechten Erfahrungen, die man gemacht hat, aufgrund der Ausfälle, Supportkosten und.
Mhm.
Ich denke mal auch, dass wir da nicht alleine dastehen werden, sondern es wird bei vielen anderen einfach auch so sein. Ne? Also
Epson steigt jetzt auch auf iPhone um, ja, vor Monokia. Mhm. Habe ich es mitbekommen.
Naja.
Mhm.
Haben wir mal noch ein schönes Thema für euch beide, weil ihr habt euch da schlau gemacht. Ein bisschen, das wollten wir noch besprechen, Electronic Partner. Was ist da zurzeit los?
Achso, ich habe mich gerade...
Wollten wir vor ein paar Episoden schon mal...
Ja, da hatten wir ja vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen. Und zwar war da ja die Situation, ich glaube, das war vor einem Jahr, dass der Oliver Haubrich...
Ja.
Designierter Nachfolger...
Der war ja als Geschäftsführer
der Familie.
Der war Geschäftsführer.
Der war Geschäftsführer,
Nachfolger,
absolut.
Nahe seines Onkels Hartmut.
Absolut.
In der Geschäftsführung von Electronic Partner, also dem großen Ganzen. Und plötzlich war es nicht mehr.
Mhm.
sondern wieder Hartmut, der zwischenzeitlich in den Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat gewechselt war. Und da muss man sagen, die Kollegen von Manager Magazin, die hatten damals schon immer einen sehr guten Draht zu informellen Kreisen, sagen wir es mal so. Die waren immer sehr gut informiert und sind es jetzt auch. Der letzte Stand war, dass Oliver, der raus war im Streit, ja, dass der versucht hat, die Mehrheit des Unternehmens mit ein paar Geldgebern, also Investoren, zu übernehmen. Jetzt, danach haben wir nichts mehr gehört. Jetzt in der aktuellen Ausgabe des Manager-Magazins, das ist die Ausgabe, ich muss mal eben meine Brille hochnehmen.
Spezial die 500.
Ha?
Das ist die Spezialausgabe,
11a.
Die 500 reichsten.
Hat ein blaues Cover, Deutschen. Die 500 reichsten Deutschen. Da steht wieder ein einseitiger Artikel darüber. Also es ist so, dass wohl der Hartmut dann gesagt hat, ja, also kannst du Firma dann schon haben. Oder ja, aber die haben sich dann über den Preis nicht geeinigt und dann waren sie wieder raus. Und mittlerweile hat sich das Unternehmen Elektronik Partner recht schlecht entwickelt am Markt. Also der Umsatz geht doch deutlich zurück in diesem Jahr. Und was haben wir hier? Medimax. Ganz übel, schreiben sie hier im Manager-Magazin. Kämpft laut einem vertraulichen Controlling-Bericht mit erdrutschartigen Umsatzverlusten und wird in die roten Zahlen schlittern. Und die Situation ist sehr, sehr schwierig, nicht gerade existenzbedrohend, aber doch sehr schwierig. Der Oliver Haubrich, der sozusagen aus dem Hintergrund immer versucht, in den Verwaltungsrat sich einzumischen und die Leute auf seine Seite zu ziehen, hat wohl offensichtlich auch nicht immer so das geschickteste Händchen, also in seinem
Vorgehen
und seinem Wording stößt er doch immer wieder auch an oder eckt an. Das schreiben auch hier die Kollegen vom Manager-Magazin. Da hat dann ein Verwaltungsratmitglied hat dann auf einen Brief von Oliver geantwortet, ihr Versuch, also ihr Oliver Haubrich, ihre Interessen in polemischer Art mit mir zu kommunizieren, scheitert. Ich kann mich auf das von Ihnen bevorzugte Niveau nicht herablassen. Ne, also da kracht es richtig hier bei Elektronik Partner. Und wie gesagt, die Firma von den Geschäftszahlen her ist eher im Rückwärtsgang.
Hast du das auch gelesen oder verfolgt, Andreas, oder?
Ich habe das halbwegs verfolgt, wobei man natürlich sagen muss, bei den Geschäftszahlen, dass die Elektronik Partner sehr, sehr konsumerabhängig ist und das erste Halbjahr für jeden im Konsumergeschäft
äußerst schlecht gelaufen ist.
Und es ist natürlich ein bisschen merkwürdig, so herzugehen und zu sagen, hey, ihr, und ihr habt's falsch gemacht. Und das ist schon wirklich deutlich im Branchentrend.
Ja, das war doch im Prinzip dasselbe wie der Cordes damals, die alle vorgeführt hat, wo die Pressekonferenz gemacht hat und
genau.
Die Zahlen präsentiert hat. Er hat gesagt,
ganz genau.
Hier, das liegt daran, dass ihr mir nicht folgt, ne? Dass
ganz
ich
genau.
Das tut, was ich will.
Also das ist
genau
doch
dasselbe.
Also halte ich für eine sehr, sehr, sehr politische Geschichte.
Ja. Du hast noch eine schöne Geschichte ausgegraben. Was heißt ausgegraben oder aufgeschrieben, Damian? Habe ich ehrlich gesagt auch nicht mitbekommen. Open Office.
Ach so, ja.
Ruft nach Trennung von Oracle zu Spenden auf, hast du geschrieben.
Ja,
was hat es damit auf sich?
Damit hat es Folgendes auf sich. Also ich selber bin auch Anwender von Open Office, muss ich sagen, schon seit ein paar Jahren. Ich habe auch Microsoft Word bei mir drauf und PowerPoint, aber Open Office benutze ich halt eben auch noch parallel. Und daher ist mir das dann auch sofort aufgefallen. Open Office zur Geschichte, das war ja früher mal Star Division.
Ach, die sind das?
Ja, sicher.
Ja,
ja, okay. Marco Burris.
Dann sind die von Sun irgendwann mal gekauft worden.
Von Sun worden, dann,
richtig.
Und dann Oracle.
Und dann zu Oracle jetzt. Oh,
okay. Und Oracle hat das immer noch als Division weitergeführt. Bis jetzt diesen Sommer. Und
war aber nicht kostenlos, oder?
Das war kostenlos.
Das ist kostenlos.
Kostenlos.
Das ist kostenlos.
Ja. Ist also gut Microsoft-kompatibel. Du kannst, die Benutzeroberfläche ist auch ähnlich, aber immer von der von einer älteren Word oder Microsoft Office Version.
Ja.
Aber du kannst alles machen, kannst auch PDFs daraus erstellen und so weiter und so fort. Ist voll funktionsfähig, das Teil. Mhm. So, also Oracle hat da immer noch mit Geld auch das Projekt unterstützt, sodass sie weiterentwickeln konnten, und das ist jetzt seit Mitte des Jahres nicht mehr der Fall. Und jetzt fürchtet halt eben Open Office darum, dass jetzt aufgrund dieses ausbleibenden Geldflusses das Produkt auch nicht mehr weiterentwickelt werden kann und irgendwann dann mal den Bach runtergeht. Und die haben jetzt einen Verein gegründet, einen in Deutschland, einen eingetragenen Verein, eine e.V. Open Office Org e.V. heißt das Teil. Und die haben jetzt eine Initiative ins Leben gerufen: Open Office darf nicht sterben.
Mhm.
Ja, und jetzt ist jeder von uns, also sowohl wir drei als auch die vielen tausend Hörer draußen an den Stationen aufgerufen.
1 Euro in den Klingelbeutel
zu werfen. So ähnlich zu spenden. Man soll dann auf die Homepage gehen und kann dann dort seinen Obolus entrichten.
Welchen Status hat denn diese Software? Weißt du, das ist das jetzt ist das jetzt Open Source?
Ja. Oder? Mhm.
Also gibt's nach wie vor eine Entwicklergemeinde dahinter, die das weiterentwickelt, aber natürlich auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist.
Ja, so im Detail stecke ich da jetzt nicht drin. Für mich war das halt einfach auch ein Punkt, der so eine Bestätigung dafür, also wenn du wirklich werthaltige Produkte an dem Markt etablieren willst und diese Produkte auch langfristig sich am Markt behaupten wollen, ohne Geld geht's dann halt eben nicht. Ne? Und wenn unser einer auch nicht bereit ist dann, oder irgendjemand bereit ist, dafür zu zahlen, dann verschwindet das dann irgendwann im Markt. Jede Dienstleistung, die nicht honoriert wird von irgendjemanden, die verschwindet dann irgendwann. Und wenn du halt eben keine Werthaltigkeit bringst, dann wirst du halt eben da auch deine Leistung irgendwann nicht mehr bringen können. Mhm. Und das sehe ich jetzt hier bei OpenOffice auch so. Mhm. Ne? Also entweder die nehmen richtig Geld dann mal irgendwann für diese Software, oder was heißt richtig Geld, nehmen Geld für die Software, oder das Ding wird vom Markt verschwinden oder nur noch eine verschwindende Rolle spielen. Aber ich glaube, mit Spenden allein, da wird es nicht.
Ja, wobei du siehst ja, mit Spenden sehr weit kommt Wikipedia. Die rufen immer wieder zu Spenden richtig, auf. Ja. Und
richtig,
das,
aber auch aus dem Grunde, nennen wir mal das Konkurrenzmodell zu Wikipedia.
Das gibt es eben nicht.
Brockhaus.
Brockhaus. Ja, Brockhaus. Ja, natürlich.
Brockhaus, gibt es das umsonst?
Nee, eben nicht. Ja, und Brockhaus hat verloren und ist jetzt mittlerweile bei Bertelsmann oder wo und eingestellt und Wikipedia hat gewonnen.
Also ich habe noch schöne schweinslederne 24-bändige Brockhäuser.
Tatsächlich?
In 4 oder 5 Auflagen.
Ich habe auch.
Hab ich auch. Mit Goldschnitt.
Ja.
1A. Ja.
Ich schaue
aber ehrlich gesagt kaum noch rein.
Was übrigens in dieser Debatte interessant ist, und zwar jetzt nicht auf Software-Seite, sondern auf Inhalteseite. Ich habe ja dann Manager-Magazin auch mal recherchiert, was die so schreiben, und die kündigen diesen Artikel über EP an auf ihrer Homepage.
Mhm.
Wer den lesen will, kauft doch bitte das Heft zu 8 € als digitale Ausgabe.
Mhm.
Willst du es lesen oder nicht? Kaufst du das Heft oder nicht?
Ja, kannst du überlegen.
Ja, gut.
Und halte ich auch für legitim.
Mhm. Absolut.
Wo du gerade sagst, digitale Ausgabe.
Passt doch zu dem, was ich gerade gesagt habe.
Passt auch zu dem, was du gerade gesagt hast.
Für die keiner zahlt, die wird verschwinden. Ja. Und die sind halt so schlau, die lassen sich's halt bezahlen, dann können sie halt eben auch wieder solche.
Dann müssen sie nicht zu Spenden aufrufen, aber das ist ja auch ein Unternehmen, was.
Ja, also ich weiß nicht so ganz, ob man den Satz unterstreichen kann, für Geldleistungen, die wird die nichts bezahlt oder verschwinden.
Nee, ich glaube. Es sei denn, sie sind Hobby oder Spaß oder so. Das ist klar.
Ja, aber denk mal an Dropbox oder sowas, kostet ja auch nichts. Verschwindet ja deswegen jetzt nicht. Gut, da gibt's auch, kann man auch bezahlen,
wenn
man mehr Speicher will. Da
wird irgendein Erlösmodell doch dahinter stehen.
Na, auch ja, Wikipedia wird dann nicht verschwinden. Du kannst da mehr Speicher zukaufen, wenn es dir nicht reicht. Also soweit. Ja, das ist ja oftmals schon die Frage, welche Geschäftsmodelle die dahinter stecken bei manchen Sachen. Twitter, weiß ich auch nicht, wie die so überleben. Die
schreiben ja auch ewig Verluste.
Nein, glaube ich nicht mal.
Twitter
glaube ich nicht, ne? Glaube nicht. Aber weil du gerade elektronische Bücher erzählt hast, das bringt mich auf ein Thema, worüber ich noch kurz sprechen wollte. Amazon, wir hatten im Frühjahr schon bereits über das Gerücht gesprochen, dass Amazon im Herbst in den Tablet-Markt einsteigen will. Mhm. Und so ist es jetzt auch gekommen. Die haben, glaube ich, vorletzte Woche jetzt ihre Keynote gehabt und dort ihre neuen Kindle-Modelle vorgestellt. Ganz interessante Produkte, die da auf den Markt gekommen sind. Einsteigermodell jetzt 79 Euro. Also das ist wirklich extrem günstig.
Das ist günstig.
Dann gibt's ein Modell mit Touch-Oberfläche, dann gibt's eins mit Keyboard und ganz oben steht ein Tablet für, ich glaube, 299, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist das Kindle Fire. Das hat dann schon die Android Betriebssystem drauf. Und ist damit, ja, kann man sagen, kostet nur halb so viel wie das iPad. So, und jetzt war natürlich überall in der Presse auch wieder rauf und runter die Rede davon, dass Amazon also jetzt diesen iPad-Killer gebracht hat. Und ich halte das also für einen absoluten Nonsens. Ich glaube überhaupt nicht, dass das ein iPad-Killer ist. Das ist einfach ein Gerät, was auch zum Medienkonsum geschaffen wurde. Du sollst auch nichts damit anderes machen. Und darauf ist das Gerät im Prinzip beschränkt. Und ich finde die Strategie, die Amazon jetzt verfolgt, um in diesen Markt reinzukommen, sehr interessant, weil die das genau umgedreht machen. Also, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ich meine, was die machen, die legen da im Moment noch Geld drauf, angeblich. Pro Ding angeblich $50. Erhoffen sich aber natürlich, dass du dann Musik runterlädst, E-Books runterlädst, Filme schaust und alles, was man damit machen kann. Und die dadurch ihr Geld wieder reinkriegen. Die kommen also von unten. Oder andersrum könnte man sagen, Apple hat eigentlich Content gemacht oder stellt Content bereit über iTunes, um mehr Geräte zu verkaufen. Ja? Und Amazon will mehr Geräte verkaufen, um den, ne? Also die machen es einfach ganz genau andersrum. Finde ich sehr interessant. Wir haben uns übrigens ein Kindle angeschafft, den wollte ich dieses Mal eigentlich auch vorstellen, werde ich dann aber das nächste Mal tun. Ein ganz tolles Gerät. Also ich bin total begeistert davon. Lass ich euch
das nächste Mal mit, würde ich gerne mal Probe lesen.
Ist ganz fantastisch. Aber das wird nicht der heutige Pick. Aber in die Richtung begeben wir uns langsam. Ne? Hier übrigens auch interessant, das haben wir das letzte Mal in Bielefeld gar nicht vorgelesen, aber das wollte ich noch bringen, dass der Insolvenzverwalter von BenQ, dass der sein Geld nicht los wird. Der sitzt auf 250 Millionen Euro und bringt sein Geld nicht los, weil er nicht weiß, wer an die Gläubiger rankommt oder die Gläubiger sich nicht melden. Ne?
Seltsam.
Da wurde jetzt eine E-Mail-Adresse veröffentlicht, an die man hinschreiben kann, wenn man noch Geld kriegt.
Aha. Wir sollten mal was aufsetzen.
fand ich auch echt interessant. So, jetzt glaube ich, sind wir so mit den großen Themen durch dieses Mal, ne? Oder habt ihr noch irgendwie etwas?
Nein.
Auch nicht. Bevor wir zu den Picks übergehen, vielleicht noch eine kurze Sache, die ich hier an dieser Stelle mal ansprechen wollte. Ich habe mir gedacht, vielleicht können wir mal was Schönes für die Zuhörer machen und ein Channelcast-T-Shirt ein schönes machen. Ich hatte mir eigentlich so ein schönes Poloshirt vorgestellt, wo man da so einen dezenten Channelcast-Aufdruck irgendwo drauf hat. Habe ich dann war halt da bei so einem Shop und wollte dann da das Logo irgendwie hochladen. Ne?
Ja.
Und dann kam dann irgendwie, ja, also Auflösung würde nicht passen von dem Logo. Ne? Zu klein und zu mickrig und überhaupt. Dann habe ich gedacht, ach Mist, verdammt nochmal. Dann habe ich jetzt jedenfalls festgestellt, dass ich dieses Logo tatsächlich nicht größer habe. Ich habe es leider in diesen miesen Auflösungen gemacht.
Aha.
So, jetzt komme ich da nicht weiter. Jetzt bin ich ehrlich gesagt nicht gerade der Logo-Gott. Also ich habe es halt jetzt hier irgendwie gemacht. Also die Rede ist von diesem Teil auf der Webseite, dass man bei uns sieht,
links oben,
das so ein bisschen dieses Emblem im Prinzip, was so diese Play-Taste ein bisschen symbolisiert und dann dieses blau-grüne Gedöns da außenrum und der Schriftzug, das ist so eigentlich das Signet im Prinzip. Also, wenn es da draußen in der Zuhörerschaft jemand gibt, der ein bisschen grafisch unterwegs ist oder jemand kennt, der sowas machen kann, wir wären heilfroh, wenn sich diesem Logo mal jemand annehmen würde. Kriegt auf alle Fälle T-Shirt, wenn es dann soweit ist. Ich stelle auf alle Fälle die Schrift zur Verfügung. Muss ich nochmal nachschauen, wie sie genau heißt. Ich habe auch überhaupt kein Problem mit einer Abwandlung oder Änderung des leichten Änderung des Logos, also diesen Play-Button und so weiter. Ich habe da auch eine Idee, wie man das ein bisschen besser machen könnte, weil wir brauchen das einfach mal irgendwie in groß, man kann sonst nichts anderes damit machen. Also wenn jemand Lust hat oder jemand kennt, der uns das machen würde,
ja, sehr schön.
Möge sich bitte melden und eine E-Mail schreiben an rohrpost@channelcast.de. Würden wir uns sehr darüber freuen, wenn wir das Ding mal irgendwie so groß bekommen, dass
wir... Wir würden ihn auch namentlich hier erwähnen.
Auf alle Fälle.
Empfehlen.
Auf alle Fälle. Na, also würden wir machen. Gut, dann hätte ich gesagt, gehen wir mal zu den Picks über, oder? Wer mag anfangen heute? Oh, Damian hat ein schönes Thema, sehe ich gerade.
Woher willst du das wissen?
Sehe ich hier. Im Google Docs.
Ah ja.
Präsentation Doppelpunkt, oder?
Ja, also das fand ich nämlich sehr, sehr interessant. Ich fange auch einfach mal an. Und zwar machen wir alle viel PowerPoints, wobei ich mache jetzt nicht mehr so viel, seitdem ich hier freiberuflich tätig bin und keine Meetings mehr habe. Übrigens einer der größten Vorteile, muss ich sagen, des Selbstständigseins, dass du die Zahl der Meetings quasi um 100% reduziert hast.
Das ist richtig.
Ja. Also du bist gar nicht mehr so fremdbestimmt wie früher,
ja.
Und hast auch das Gefühl, du setzt deine Zeit wesentlich zielgerichteter, produktiver und effizienter ein.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Aber Meetings, wir haben auch viel PowerPoint immer gemacht. So, und jetzt gab es also eine Untersuchung der Uni Rostock. Die wollten jetzt einfach mal wissen, was bleibt bei den Zuhörern in so einer Präsentation eigentlich am besten hängen oder welche Präsentationsformen wirken am besten. Und die haben halt drei verschiedene Formen dann in einer Versuchsanordnung durchprobiert. Das eine ist PowerPoint. Das andere war ein Vortrag ohne jede mediale Unterstützung. Und das dritte war der gute alte Overhead-Projektor mit Folien. Das
sogenannte Tageslichtprojektor.
Tageslicht. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Damals in der Bio-Stunde.
Ja, natürlich. So. Mit diesen Folienstiften.
Kann man auch was draufmalen. Ja, ja. Und da gibt's ja immer noch so eine Hand mit einer Zeigefinger, den kannst du dann immer so auf die Folien drauflegen.
Ja, ja, natürlich. Ne,
um irgendwas Besonderes auf
die Folien zu weisen. Gab's auch schon zum Rollen, dass man das so weitergerollt
zum Rollen,
hat, ne?
Dann ja.
Ja, da konnte man schon vorgefertigte Folien vorbereiten auf der Rolle.
Einen ganz bekannten Hersteller, der hatte da im Prinzip, wie hießen die denn?
Weiß ich jetzt nicht, meinst du Pelikan?
Ja, ich weiß nicht, ob's Pelikan war. Ist ja egal.
Ich weiß jetzt
nicht. Ich kenne diese Dinger jedenfalls auch noch.
Jetzt, so wie ich es jetzt dramaturgisch aufgebaut habe, könnt ihr euch ja schon denken, was das Ergebnis war. PowerPoint schnitt am schlechtesten ab, was jetzt die Erinnerungsleistung der Teilnehmer betrifft. Mhm. Die wurden halt nach einer Weile halt befragt, was wurde da erzählt.
Gesehen, ja.
Und die PowerPoints haben am schlechten abgeschnitten, am besten die Overhead-Folien. Und da...
Wurde das begründet oder nee?
Ja.
Wer war denn die Testzuhörerschaft?
Ah, ihr wollt es aber auch wieder ganz genau wissen.
Ja, natürlich.
Ja, hallo.
Die drei Gruppen mal 30 Personen, Inhalte einer neuen Abhandlung aus der Erziehungswissenschaft, bla bla bla. Ja, das steht hier nicht. Das steht jetzt hier nicht. Hier steht dann nur als Fazit sozusagen, zu viele visuelle und auditive Reize gekoppelt überlasten den Arbeitsspeicher im Gehirn.
Das war jetzt aber nicht der Verband der traditionellen Lehrmittelhersteller, der diese Studie gemacht hat oder so.
Nee, das war schon tatsächlich die Uni Rostock, in der Regel sind das ja schon.
Zusammen mit einem Folienanbieter.
Zusammen mit der Firma 3M.
Ich hätte hier deinen Pick gerade rausgesucht, und zwar bei Amazon gibt's Nobo Overhead Projektor Quantum mit Lampenwechsler
für
158,99.
Ja, also.
Da gibt's doch gar nichts zu meckern. Linsensystem, ein Linser, Lampenwechsler mit zwei Lampen, Lichtleistung in Lumen 2200, Arm und Kopf können im Innenraum verstaut werden
und
Brennweite des Objektivs 317 mm.
Aber ich glaube tatsächlich...
Gewicht 8 Kilo.
Ja, 8 Kilo ist meine
Ansage. Inklusive Verpackung 9 Kilo.
Kommt da noch mehr?
Von Amazon-Händler, neunte Bürobedarf.
Bewertung auch?
Bewertung tatsächlich keine.
Ah.
Ding. Wollen Sie die erste Rezension schreiben? Nächste Woche.
Kannst du ja mal auf die Wunschliste setzen.
Ich stell das mal auf unsere Wunschliste. Das ist ja mal eine richtig gute Geschichte für ein nachhaltiges Präsentieren.
Aber das wäre doch mal lustig, wenn man da unten wirklich in den Keller geht, in die Asservatenkammer, ja, und dann mal so einen schönen alten Overhead-Projektor, und dann machst du, Christian, hier, ihr, Verlegergespräch.
Wow,
ne, mit deinem Vorstand, ne, sagst du, ich werde jetzt mal nicht eine PowerPoint, sondern ich bin sicher, euer Vorstand wird begeistert sein, so wie ich ihn kenne. Ne? Ja, mal wieder überraschendes Element da reinbringen, ne? Und ja, dann würde ich tatsächlich die Variante wählen, wo du dann anfängst da auch noch drauf rumzumalen, so. Also so richtig, ne?
Ich teile das dann auch noch in Kopien aus, ja?
Ja.
Kennst du noch die Kopien
mit Matrize? Da war man immer so halb besoffen, wenn man so gerochen hat. Richtig großartig.
War da immer so lila Farben?
Ja, ja, genau. Ja.
Ich weiß immer, wenn man Schulaufgabe schreiben musste, ne? Dieser Geruch überall.
Oh ja, das war wirklich. Und noch besser fand ich immer Drauflichtprojektor, wo du dann das Buch reingelegt hast. Zack, zack. Und so ein Leuchten. Die waren Donnerwetter. Das waren Zeiten.
Also, lange Rede, kurzer Sinn. Mein Tipp und mein wie heißt das immer bei uns?
Hier? Pick.
Mein Pick ist, macht einfach mal eine Präsentation mit Overhead-Folien. Ist bestimmt ein Erlebnis.
Das glaube ich, ja.
Ne? Also haut rein. Was habt ihr denn noch?
Muss bloß mit 8 Kilo Projektor.
Was hast du? Hast du was, Andreas?
Ich habe auch was. Ja. Aber mach du erst.
Soll ich erst machen?
Mach du erst.
Ja, eigentlich wollte ich den Kindle machen, jetzt muss ich da schnell mich anders orientieren. Den Kindle habe ich, wie gesagt, vergessen. Ja, genau, ich wollte mal ein Thema vorstellen, was ich total interessant finde, mit dem man sich mal beschäftigen sollte, insbesondere natürlich, wenn man Kinder hat. Das ist das Thema Geocaching. Sagt das von euch jemand was? Ja, wahrscheinlich der Begriff schon.
Ja.
Das ist quasi so die Art der modernen Schatzsuche. Ich habe das mit einem Kollegen aus der Redaktion gemacht am Aachensee. Da waren wir
übers
Wochenende, so Samstag, Sonntag, wunderschöne Gegend, und der macht schon länger Geocaching und hat mich da mal mitgenommen. Und da rennt man also, da gibt es eine Webseite, die heißt geocaching.com. Das sind im Prinzip all diese Caches, wie man die nennt, also diese Verstecke verzeichnet. Und dann suchst du dir eben einen raus. Da gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade, also wie leicht der zu finden ist, wie schwierig das ist, dorthin zu kommen. Suchst du dir irgendeinen aus, sagst du, den willst du. Und dann brauchst du entweder so ein Navigationsgerät, so ein Portables, oder ich habe es jetzt mit dem iPhone gemacht, gibt's natürlich eine App dafür. So. Und dann sagt ihr dir, der Schatz liegt in der Richtung 600 Meter. So, und dann denkst du dir, naja, das ist ja jetzt wirklich nicht schwierig, ne? Und dann tapest du dort los und merkst dann natürlich, naja, immer geradeaus gehen kann man jetzt nicht, jetzt muss ich mal links oder rechts. Dann wird es natürlich schon irgendwann schwieriger, und irgendwann bist du dann so im Kreis von 10 Metern, wo du sagst, so, jetzt hier muss dieses Teil irgendwo sein, und dann geht die große Suche los. Und da gibt's aberwitzige Verstecke. Also ganz tolle Sachen habe ich da erlebt.
Aha.
Dann findest du irgendwann so eine Art Tupperbox. Die machst du dann auf. Da ist dann immer irgendeine Kleinigkeit drin. Die darfst du dir dann rausnehmen. Und musst aber was anderes dafür reinlegen, vom gleichen Wert oder höherwertiger.
Ach so.
So.
Das
tust du dann da rein. Dann ist so ein kleines Notizbüchchen drin. Da trägst du dann deinen Namen ein und wann du das gefunden hast. Und dann musst du es wieder verstecken. Ne? Also das... Du kommst raus in die Natur, bist schön unterwegs und hast noch richtig Spaß dabei. Und da gibt's also ganz tolle Sachen. Und da gibt's dann so Spielvarianten, da tun die Leute dann sogenannte Travel Bugs rein. Das sind so wie so eine Art Medaillen. Da steht dann drauf, nimm mich bitte mit, ich möchte Richtung München.
Ach ja? So.
Beispielsweise. Oder ich möchte Richtung Hamburg. Da würde ich sagen, naja, jetzt war ich am Aachensee. Das Ding nehme ich jetzt mit, such mir irgendeinen Cache in München, leg den dort rein, dann ist er seinem Ziel, Richtung Hamburg zu kommen, schon ein Stück näher. So, und derjenige, der kann das dann auf diese geocaching.com sozusagen nachvollziehen, wo sein Ding gerade ist. Und also, herrlich. Kann ich nur empfehlen, sich da mal, wenn man nicht gerne wandern geht oder nicht gerne spazieren geht, macht Geocaching draus und schon haben alle Spaß.
Ja, das ist gut.
Das ist wirklich lustig.
Das ist eine nette Geschichte.
Andreas.
Okay, ich habe tatsächlich auch wieder einen Pick, aber das ist diesmal nichts zum Kaufen, sondern was zum Weggehen.
Okay.
Und zwar ist das ein Italiener in München, den ich bis vor kurzem überhaupt nicht gekannt habe, obwohl der wirklich sehr nett ist und sehr zentral liegt. Das ist die Osteria Pietra Piccina am Maximilianplatz 12, also das ist
schon mittendrin.
Mitten in der Stadt. Ein ganz kleiner Laden hat ungefähr 30 Plätze.
Reservierung also empfohlen, oder?
Reservierung ist durchaus empfohlen. Wir sind draufgekommen, eigentlich über den Gerhard Trinkel von der DCI, weil der war da mal eingeladen. Und zwar ist die Geschichte dazu, ich schreibe ja Blog für die DCI, für die Produktnews. Und das Ganze nennt sich Raums Channel Lounge. Und dann haben wir damals, als wir gesagt haben, Channel Lounge, haben wir gesagt, und irgendwann machen wir das mal live. Da treffen wir uns irgendwo in so einer Lounge-artigen Atmosphäre und machen so ein Networking-Event. Das ist tatsächlich jetzt gewesen, das war die Woche. In ganz kleinem Kreis, da waren so 25 Leute da. Und wir haben uns dann überlegt, wo gehen wir hin? Und da sind wir auf diese Osteria gekommen. Die kochen sehr gut. Das sind total nette Leute, die das betreiben. Und wir haben dann überlegt, halt für diese Channel-Lounge, wo dann die paar 20 Leute da waren, machen wir ein bisschen mit Buffet und zuerst kalte Vorspeisen, dann was Warmes zu essen und dann so ein kleiner Nachtisch. Mhm. Und die Veranstaltung hat aber dann so eine Dynamik, dass es das erste Mal, seit ich überhaupt Buffet kenne, nicht zu einem Sturm aufs Buffet gekommen ist, okay, sondern es sind dann ein paar hingegangen, haben sich Vorspeise geholt und die meisten saßen aber dann in Gesprächen an den Tischen. Und dann hatten die Betreiber vom Lokal das gesehen und sind dann ans Buffet gegangen und haben Teller zusammengestellt. Zuerst mit den kalten Vorspeisen haben die dann rumgebracht und dann auch mit dem warmen Essen, das haben die aufs Buffet geräumt. Mhm. Es hat wirklich keinen interessiert. Dann haben sie Teller gemacht, haben die rumgebracht, war wirklich ganz tolles Essen und vom Service sensationell. Mhm. War richtig schön, kann ich absolut nur empfehlen hinzugehen.
Mhm. Wer mal Lust auf eine richtig gute Pizza hat, der sollte in die Mozartstraße gehen. Mir fällt zwar jetzt im Moment der Name des Restaurants nicht ein, aber wenn man Mozartstraße eingibt, müssen wir es finden. Das ist quasi am Goetheplatz hinter dem... Das ist
doch ein Goetheplatz da irgendwo.
Ja, hinter dem... Welches Kino ist das? Royal, ne?
Das ist das Royal,
glaube ich. Das ist Royal, also quasi hinter dem Royal. Da arbeitet der Weltmeister im Pizzabacken.
Ach.
Ja.
Aha.
Gibt also tatsächlich Weltmeisterschaften. Der arbeitet dort.
Nein.
Da kriegst du Pizzen.
Ja?
Ach, ein Traum. Holzofenpizzen, solche Oschis. Und der macht auch total kreative Belege. Also nicht irgendwie so Pizza Margarita und sonst irgendwie so Zeug, ne? Sondern wirklich ganz exquisite Sachen, die man so selten isst oder selten zu essen bekommt.
Aha.
Kann ich auch empfehlen, wenn wir schon beim Italiener sind.
Es gibt in München doch eine ganze Menge gute Italiener.
Ja, durchaus.
Da können wir demnächst mal so eine Diskussion anstoßen wie neulich mit den Eisdielen.
Genau.
Richtig.
Sehr gute Idee. Ja, prima, das war's dann eigentlich schon. Wie immer noch am Ende die Hinweise darauf, sich bei channelcast.de zu registrieren, was ganz einfach den Vorteil hat, dass wir derjenige dann auch über unsere Blog-Einträge informiert wird, wenn wir was drauf posten. Ab und zu schreiben wir ja was dazu. Demnächst werden dann, sofern die Webseite von Andreas dann mal fertig ist, auch deine Blogposts, die du normalerweise für die DC
machst, werden dann da alle eingespielt.
Werden dann dort auch mit reingespielt.
Wobei wir sind heute einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Wir haben
nämlich das Layout abgenommen, oder?
Zusammengesessen, die das Design machen. Mhm. Designabnahme ist, ich glaube, nächste Woche.
Also es könnte noch bis Ende des Jahres
klappen. Es wird bis Ende des Jahres definitiv.
Dann gibt es eine neue Rubrik, die dort Fotos heißt. Da werden wir jetzt mal anfangen, noch ein paar Bildergalerien reinzumachen. Die erste ist drin von unserem Live-Auftritt auf der Syn-IT. Da sind ein paar Fotos drin und unser Projekt, dort ja noch historische Aufnahmen aus dem Channel mal in ein paar schöne Bildergalerien einzupacken, steht nach wie vor aus.
Das steht noch aus, das müssen wir noch machen.
Unbedingt. Du hast einen Haufen Aufnahmen.
Ja.
Wenn noch Hörer draußen sind, die noch interessante Aufnahmen haben von Personen, Channelgrößen, Leuten, die im Channel gearbeitet haben, die man irgendwie kennt.
Wir suchen das schönste Foto von Dieter Kondek.
Wir suchen das schönste Foto von Dieter Kondek.
Oder? Das ist doch mal eine echte Aufgabe. Das was gar nicht Abstraktes kann sich jeder vorstellen.
Ich glaube,
jeder hat den schon mal gesehen.
Vielleicht schickt er was ein. Ich glaube, Dieter Kondek hört uns ab und zu zumindest zu.
Ja, also, das könnte ich mir gut vorstellen.
Das ist eine gute Idee. Also da werden wir auch noch ein bisschen was machen. Dann für all diejenigen, die uns auch noch was Gutes tun wollen, noch zwei Möglichkeiten. Erstens, ihre Stimme abzugeben. Wir sind nominiert für den European Podcast Award nach wie vor. Es läuft immer noch. Einfach mal draufklicken auf das Logo, das ist direkt auf der Startseite von channelcast.de, kann man seine Stimme abgeben. Danach wird man aufgefordert, noch ein Newsletter zu abonnieren, einfach sein lassen und weiter. Ich denke nicht, dass jeder den Newsletter abonnieren will. Und dann kann man natürlich uns noch tolle Sachen von unserer Amazon-Wunschliste kaufen.
Mhm.
Da stehen immer noch ganz viele Sachen drauf. Und da freuen wir uns natürlich, wenn wir das hier dann auspacken dürfen, live und darüber berichten, was drin ist und wer von uns sich das gewünscht hat. So, ich glaube, das war's.
Wie lange haben wir es schon wieder?
Ja,
mir kommt die Sendung so kurz vor, da stimmt doch irgendwas nicht.
Lass mal sehen.
Tja,
das 3 Stunden, 3 Minuten. Also es ist ja.
Das ist ja. Ja gut, wir haben ja kürzlich erst gepodcastet. Wenn man das zusammenrechnet, wenn dann
zusammenrechnet,
ja, haben wir schon eine vernünftige Sendungslänge.
Also, da muss man sagen.
Dabei fällt mir ein, wir geben ja traditionell eigentlich immer noch bekannt, wann wir die nächste Sendung machen, ne? So, jetzt haben wir am 14. Oktober, wir werden traditionell, also eigentlich wären wir wieder dran am 11.
Ja,
das 11., da kann ich aber schon mal auf alle Fälle nicht, sehe ich gerade.
Das ist gut, da kann ich nämlich auch nicht.
Da haben wir nämlich Unternehmensversammlung.
Ja, na, das ist ja wichtig.
Also da geht schon mal nicht. Wir könnten am 18. Eine Woche vorher würde bei mir gehen, der 4. November. Und die Woche drauf würde bei mir auch gehen.
Ja.
Bei euch auch?
Ja, der 11. geht bei mir nicht, aber die Woche danach und auch.
Der 18.
Der 18. wird schon.
Sollen wir den 18. ins Auge fassen?
Dann nehmen wir den 18. Lange Zeit bis dorthin. Ah ja, gut, sind da auch 4 Wochen.
Ja, eben.
Dann machen wir den.
Das kommt schon ganz gut.
Dann machen wir den 18. November halten wir dann mal fest als nächsten Termin. Dann hätten wir das soweit auch geregelt. Prima. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich beim Damian.
Ja, bitteschön.
Und bedanke mich beim Andreas.
Ja, danke Christian.
Sensationelle
Moderation.
Ja, im Prinzip ist ja keine wirkliche Moderation.
Eigentlich,
ich rufe die Themen
aktive, immer so ein
bisschen auf.
Aktive
doch,
Moderation.
Du hast auch sehr schön vorgearbeitet mit der Themenliste, was kommt jetzt diesmal nicht behaupten kann. Nein, diesmal waren, ich war auch einfach spät dran.
Dann stand ich habe allerdings auch einige Themen schon aufgeschrieben.
Ja, Damian war diesmal der Erste.
Entschuldigung.
Ja.
Damian hat sofort in Google Docs CC008 angelegt.
Oh ja, er war diesmal wirklich vorn dran.
Und sofort waren da etliche Themen drin. Es war richtig gut. Und
ich habe Christians Tasche heute hier hochgeschleppt.
Ja.
Ja, das möchte ich auch hier nicht unerwähnt lassen.
Ich habe dein Headset angeschlossen.
Ja, das ist definitiv.
Was normalerweise richtig. Dein Job ist. Zur Strafe könnten wir dich jetzt hier alles
abbauen. Aber dafür.
alle Kabel auch.
Wir haben übrigens heute den kompletten Podcast mitgefilmt oder mitfotografiert.
Sehr schön.
Hier vorne hängt das iPhone da immer noch. Und der macht alle 5 Sekunden eine Aufnahme.
Das ist ja ein Ding, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ja, solltest du ja nicht auch. Soll mal sehen, wie du in der Nase rumbohrst. Und das macht alle 5 Sekunden eine Aufnahme und da kann man jetzt so ein, wie heißen denn diese Filme? So ein Zeitloop,
ne, Zeitraffer.
Ist es Zeitraffer. Ja, so eine Zeitrafferaufnahme machen. Ja. Ne? Ich schaue nachher mal, ob das was geworden ist.
Das oder hattest
ob
der du ja mal.
Speicher schon vollläuft.
Das hattest du ja mal im Auto gemacht vom Heimweg. Das war super aus.
Ja, fand ich auch irgendwie witzig.
Ja, das ist schon eine witzige Geschichte.
Mal schauen, ob es was geworden ist und dann, wenn wir das natürlich hier auch reinstellen und über die bekannten sozialen Netzwerke verteilen.
Genau.
Genau.
Gut, also dann vielen Dank fürs Zuhören, für alle, die bis hierher ausgehalten haben.
Und was müssen wir den Leuten mitgeben? Potenziale identifizieren, profitabel wachsen.
Genau.
Genauso ist es ein schönes Schlusswort.
Alles klar. Halt! Schönes Schlusswort, ja, aber jetzt müssen wir gerade überlegen, wir machen doch immer noch so einen Einspieler, ne?
Ja, hast du einen Einspieler?
Ja, ich hab noch 2 Sachen. Also ich habe noch den German Coast Guard, kennt den noch jemand?
German Coast Guard, nee. Weiß ich jetzt nicht.
Der ist schön, das ist
es
so.
Es gab doch mal Onkel Hotte, das fand ich auch immer witzig.
Dann Deutsch an Imbissbuden, ist auch nett, geht allerdings so, glaube ich, so 3 Minuten.
Das ist aber auch
nett. Dann nochmal was Schönes, auch auf Sächsisch mit diesem Telefon, zum Thema PC-Support. Wir haben Maria Krohn noch.
Mach doch mal das mit der Imbissbude, weil gestern auf der Techdata-Veranstaltung hat es tatsächlich auch Currywurst Pommes gegeben, haben die rumgebracht.
Tatsächlich?
Ja, fand ich ganz witzig.
Ja dazu,
fand ich
eine
absolut witzige Geschichte.
Aha. Dann passt es ja dazu. Dann drehen wir hier mal auf. Ja, dann verabschieden wir uns, wie gesagt. Bis zum nächsten Mal. Macht es alle gut. Servus miteinander.
Servus.
Bis dahin.
Bald.
Ciao.
Tschüss.
Servus.
Essen One. An der Imbissbude gibt es keine Mehrzahl.
2 Bratwurst, bitte.
2 Bratwurst, bitte. Geübte Besteller gehen noch einen Schritt weiter und konkretisieren ihre Bestellung.
Und einmal 2 halbe Hahn. Einmal zwei halbe Hahn. Listen and repeat.
Und einmal zwei halbe Hahn.
Lesson 2. Vergessen Sie der, die oder das. Es gibt nur den.
Kommt auf den Pommes noch was drauf?
Kommt auf den Pommes noch was drauf. Listen and repeat.
Kommt auf den Pommes noch was drauf?
Lesson 3. Es geht auch ohne Hauptwort.
Und hier kam noch zweimal ohne.
Hier kam noch zweimal ohne. Listen and repeat.
Und hier kam noch zweimal ohne.
Lesson 4. Richtig antworten.
Wollen Sie die Thüringer?
Achtung, sagen Sie nicht, was Sie wollen, sondern was Sie sind.
Ey, nein, ich bin das Schaschlik und er ist die Pommes.
Ich bin das Schaschlik. Listen and repeat.
Wollen Sie die Thüringer?
Ey, nein, ich war das Schaschlik, er war die Pommes.
Ob ihr Pilze die Leute?
Genau.